Max, wir müssen reden.
Warte mal, jetzt mach ich auch mal. Ich habe heute mal hier Willkommens-Dingsbums-Equipment geholt, aka Flaschenöffner.
Geil.
Jetzt haben wir.
Ja, den hättest du mir geben können, dann hätte ich jetzt gerade mein iPhone schonen können. Na egal. Prost, auch Prost.
Wir wollen Schramm. Mal. Achso, Mist, jetzt hätten wir wieder
Prost den dämlichen Einstieg. Prost, auch Julia
Schramm.
Julia Schramm ist unser heutiger Gast.
Prost.
Prost.
Hallo.
Und du hast dein Bier schon wieder fast aus und ich habe meins jetzt erst gerade angefangen. Also, bist du Alkoholikerin?
Ich habe mein Buchmanuskript abgegeben. Ich habe Bock genau. zu trinken.
Du hast gerade Bock zu feiern. Ja, du bist auch hier zum Feiern hergekommen, ne?
So ist das.
Genau. Du schreibst ein Buch.
Ich schrieb ein Buch.
Du schriebst ein Buch. Komm, also ich ja. glaube, man ist da doch nicht fertig. Du kommst da bestimmt noch Korrektur fahren. Ja, ohne 1, Ende. 2, 3 und.
Aber es ist jetzt erstmal das erste Manuskript und dann.
Wie wird es denn heißen?
Das sage ich noch nicht.
Wie, das sagst du nicht? Das steht doch, das ist doch. Ich dachte,
das ist aber halt so. Nein.
Das steht doch schon vom Anfang an fest. Da gibt es doch ja. bestimmt schon irgendwo ein Prospekt vom ja. Verlag, in dem so drinne steht, ja. Julia Schramm, die Offenbarung, wie ich damals mit den Kindern vom Bahnhof Zoo oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Ungefähr.
Und
ungefähr das mit der Offenbarung und dem Bahnhof Zoo, das geht schon in die Richtung.
Ja, gut, dann haben wir alle recht.
Also die Julia vom Bahnhof Zoo.
Genau.
Okay. Ich dachte, das wäre das, was,
also beziehungsweise Bahnhof Zoo ausgetauscht mit Internet wahrscheinlich, oder?
Ja, es geht okay. so ein bisschen in die Richtung, so eine Mischung aus Bahnhof Zoo, Charlotte Roach, nur mit Internet statt Körperflüssigkeiten.
Ah. Und was ich von
mit
dem Internet
mit Datenflüssigkeiten.
Mit Daten.
Mit Datenausflüssen.
Liquid.
Genau.
Liquid Feedback.
Genau. Es fängt, also es umfasst auch alles. Ah, okay. Also.
Gut, also. Ist auch genug Sex dabei, sehr gut.
Ja, ja, klar.
Nee, Malte hat ja beim letzten Mal erzählt, dass bei seinem Buch war der Titel, war das so ziemlich das erste und das Cover stand als allererstes fest, noch bevor das Buch fertig war, weil das musste schon in die Vorankündigung der Verlage rein. Schon irgendwie 3 Jahre vorher, weil so ein Prospekt, da braucht man ja ewig, bis der fertig ist.
Ja, bei mir war es eher so, dass ich das Buch konzipiert hatte und das Exposé fertig auch schon durchkonzipiert, also auch schon alle Kapitel durchkonzipiert hatte. Also ich bin auch jemand, ich habe eine Idee im Kopf, ich habe einen Plan und dann mache ich dann den Plan, setze ich um.
We have a plan, okay.
Und sowas kannst du dann, also wirklich, du hast dann irgendwie den Plan, das so und so zu machen und dann hast du auch die Energie, dann da so dich dahinter zu klemmen und das einmal durchzureißen.
Ja,
das finde ich sehr bewundernswert.
Sonst hätte ich wohl kaum meine Magisterarbeit, war ja auch in die
Ich habe auch eine Magisterarbeit geschrieben, aber irgendwie mit Buch, da tue ich mich schwerer.
Ja?
Ja.
Also es ist auch schon anders, das stimmt. Also weil man natürlich bei einer wissenschaftlichen Arbeit hat man immer die Sicherheit, dass man irgendwie, man hat die Sicherheit, na, ich habe jetzt hier recht oder das ist eine Aussage, die man so treffen kann, weil man es ja nachlesen kann, man kann es ja nachweisen, man kann auf irgendwelche bekloppten Koryphäen verweisen und sagen, hier, der Habermas hat das auch gesagt, das muss stimmen. Oder sich eben damit auseinandersetzen und bei so einem kreativen Bei so einer kreativen Arbeit ist es natürlich viel schwieriger.
Also ist das Sachbuch, Roman, Kochbuch?
Es ist ein Sachbuch. Es läuft als
Kochen mit Piraten.
Genau. Es läuft als Sachbuch, aber es ist sind komplett fiktive Figuren. Also es ist offiziell ein Sachbuch, aber das ist auch das
was... Das ist schon wieder bei Malte. Ne? Schon, also der hat ja auch sein erstes Buch, war ja auch so ähnlich. Es war auch so ein Sachbuch, es ging um Liebe, aber halt tatsächlich dann immer viel mit den Geschichten, mit erschwundenen Geschichten.
Ungefähr in die Richtung geht's. Also die Figuren, es ist eine Mischung, also ich glaube auch, dass der ein oder andere sich aus der Netzgemeinde TM da durchaus wiederfinden wird.
Ich auch?
Ja. Der Michael Wassermann.
Echt?
Das musst du dann rausfinden.
Ach so,
ne?
Okay, dann muss ich das Buch also kaufen, oder?
Christopher Leiser.
Christopher Leiser
ist ein Nein, also das ist, die Piraten spielen eigentlich eine ganz geringe Rolle oder eine sehr.
Und schon hast du 2000 Exemplare weniger verkauft.
Zack,
das war's. So schnell kannst
du. Aber ganz kurz, wir nochmal auf den alten, auf den Podcast. Also wir haben jetzt schon zweimal Malte referenziert. Wir hatten ja letztes Mal Malte dabei und Malte, der Podcast hat ja ein durchaus sehr, sehr geteiltes Echo gefunden.
Ja, das kann man so sagen.
Also viele waren echt sehr begeistert, manche waren auch weniger begeistert, gerade so aus der diskursfeministischen Szene gab es viel Protest gegen manche von Maltes Äußerungen und man muss dazu sagen, dass Malte tatsächlich sogar zurückgerudert ist bei zweierlei Sachen und die eine Sache, die betraf Marina Weißband, Da hat er eigentlich nur einen geschmacklosen Gag gemacht, irgendwie. Halt so, er hat halt Marina mit Petra Kelly verglichen und ich musste auch lachen, irgendwie reflexiv. Mit Marina Weiß hat mit Petra Kelly verglichen, meinte so im Nebensatz, da fehlt nur noch der General, der sie erschießt.
Das gut, ist, dass du jetzt das so diese Gags alle nochmal wiederholst, wie er sich entschuldigt hat.
Ich fand den.
Ich habe auch schon mal mehr gelacht.
Ja, es war. Genau,
wir sind auch das erste Mal gedroht worden, verklagt zu werden. Das ist.
Nein, nicht ihr, er.
Achso, darum hat sie jetzt ihren Anwalt. Hat Julia Schramm ihren Anwalt. Hallo, ich bin der Anwalt von Julia
Schramm. Ich habe meinen Anwalt.
Und die andere Person ist Julia Schramm, die auf die Malte so eine 20-minütige Triade irgendwie am Schluss des Podcasts hat herniederregnen lassen. Dort definitiv auch ein paar Äußerungen gemacht, die einfach so nicht haltbar sind, die auch beleidigend sind. Und ja, vielleicht sagst du doch mal was dazu.
Ich will da eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil ich muss sagen, ich kenne, also es ist so eine Klitsche an älteren Männern, die jetzt irgendwie das Bedürfnis haben, sich mit mir an mir abzuarbeiten. Und das können sie gerne tun. Mir ist das, mich verletzt das zum Teil schon natürlich, wenn dann irgendwie Verschwörungstheorien und ich sei irgendwie ein U-Boot, dass die Netzgemeinde dem neoliberalen Diktum unterwerfen wollen würde.
Das hat jetzt
und
genau, so. Malte jetzt nicht
gesagt. Naja, aber das kommt, also das ist nicht, das hat nicht Malte, aber es ist, da ist einfach eine Gruppe außerhalb auch der Piratenpartei, die da irgendwie einen Narren an mir gefressen haben und die sich wirklich zum Teil mit jeder Aussage von mir beschäftigen, die auch garantiert wieder diesen Podcast auseinandernehmen werden. Ich will mich dazu eigentlich gar nicht äußern. Das ist irgendwie, ich finde es anstrengend. Ich finde es schade, was er da zum Teil gesagt hat, weil es zum Teil einfach glatt gelogen war. Wenn er schon irgendwie scheinbar alle meine Blogposts gelesen hat, dann soll er die doch bitte so lesen, dass da auch valide, also es ist ja nicht so, dass ich nicht auch Kritik, also dass es nicht auch Kritik an mir zu äußern gäbe. Es gibt genug idiotische Sachen, die ich schon von mir gegeben habe, so ist es nicht. Aber ich finde es ein bisschen anstrengend, ich finde es auch ein bisschen schade. Und ich glaube, das eine Problem, was da auch ist, ist, dass in diesem ganzen Diskurs, eben, und deswegen hast du auch die feministische Kritik da angesprochen, dass da halt eine unglaubliche Ignoranz auch herrscht gegenüber feministischen Themen, gegenüber feministischen Ideen und gegenüber antirassistischer und antisexistischer Arbeit. Und das ist halt wirklich schade. Und an der Stelle muss ich mal eben kurz den Gurkenkaiser dissen, weil er sich nämlich gewünscht hat, dass er bei Wir müssen reden auch mal gedisst wird. Und den möchte ich nämlich lieber dissen als den Malte.
Hier ein Diss von uns allen, Alter.
Alter, genau.
Alter.
Nee, von hier nicht.
Nein, also es ist
so leicht nicht.
Nein, es ist einfach ein grundsätzliches Problem, das sehen wir immer wieder, das sehen wir gerade im Internet generell, dass halt grundsätzlich überhaupt der Ansatz nicht verstanden wird. Also, dass ja auch zum Teil Soziologie zum Beispiel oder soziologische Erkenntnisse einfach abgelehnt werden. Ja, also dass also die Soziologie als Wissenschaft nicht anerkannt wird und so. Und das finde ich schon eine Richtung, die mir unangenehm ist.
Wo jetzt? Also bei den Piraten, in der Gesellschaft generell, im Internet oder also, nur in diesem Raum hier? Oder
ich glaub,
bei Malte Welding oder?
Also ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem in der Gesellschaft.
Ja.
Dass man grundsätzlich Themen hat, wie dass man sagt, okay, wir haben hier Diskurs oder auch das Prinzip von Privilegien, also dass du als weißer Mann in einem Diskurs automatisch bevorzugt bist, weil du eben diese tradierte Rolle hast in dem Diskurs. Das sind Erkenntnisse, die wir auch jetzt in den letzten 50, 60, 70 Jahren irgendwie erarbeitet haben in den Sozialwissenschaften und die grundsätzlich irgendwie nicht so in der Gesellschaft angekommen sind, wie sie das sollten. Und das trifft alle Gesellschaftsschichten, das trifft auch Piraten. Das trifft in meinen Augen auch Malte Welding, der da in meinen Augen wirklich auch gegen, was er über Rassismus gesagt hat, das ist einfach eine Definition von 1930 oder so. Also es ist einfach da ist eine komplette wissenschaftliche Entwicklung irgendwie an den Leuten vorbeigegangen. Und im Internet ist das halt sehr präsent, ne?
Na, wobei, ich muss sagen, wir hatten ja auch Helga hier schon gerade zum Thema Feminismus. Und ich tue mich ja mit dem Feminismus, und da gab es auch viele Kommentare zu, die zum größten Teil, zumindest bei uns die Kommentare, doch sehr reflektiert waren, wie ich fand. Also so dass ich hatte ein bisschen Angst davor, dass wir vielleicht auch man weiß ja nicht, wer sich da dann auskotzt in den Kommentaren oder sowas, gab es aber überhaupt nicht. Und da gab es halt relativ viele, also dass ich als weißer Mann in dieser Gesellschaft es leichter habe als andere Menschen, das ist
aber schon der Fehler. Diese Aussage ist schon ein Problem. Weil dadurch wird nämlich im Prinzip, also das ist schon, geht am Kern vorbei. Es ist nicht so, dass ich es automatisch leichter habe. Es ist so, dass ich mir gewisse Fragen nicht anhören muss. ja, gewisse Gesprächssituationen
mir nicht antun muss. Aber ist das nicht eine Form von leichter Hand?
Das kann man, natürlich, eine gewisse Form, aber das verkennt, und das ist, glaube ich, das Problem, warum dann so viele Leute so aggressiv reagieren, die sagen, hey, mein Leben ist auch scheiße, auch wenn ich ein weißer Mann bin, ja?
Ja. Yeah.
So, und das ist...
meinst du super, aber... Ja.
Aber das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem in dieser ganzen, in dem ganzen Diskurs, dass eben vergessen wird, dass das eine Position ist, ja, dass dein Leben trotzdem scheiße sein kann, aber dass du gewisse, verstehst du? Also alleine diese Argumentation zu sagen, naja, ich bin weiß und ich bin männlich und deswegen habe ich es leichter im Leben, führt schon zu harten Abwehrreaktionen und trifft auch, also vereinfacht halt die Argumentation sehr stark.
Okay, ja, also aber...
Das meine ich nur.
Wobei... ja, das ist jetzt die Frage, wie geht man damit um? Also das ist, also man kann es erstmal hinnehmen als Problem und kann sagen, also wie reagiert man jetzt darauf? Man könnte jetzt sagen, okay, jetzt muss es mir sozusagen, müssen meine Chancen ein bisschen reduziert werden als Mann, oder man kann sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Chancen der Allgemeinheit als Ganzes angehoben werden. Und ich habe in dieser Diskussion, aber das, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon wieder aufwärmen müssen, habe ich halt öfters mal das Gefühl, dass das dass meine Meinung, also mir wurde schon sehr oft an den Kopf gehauen, dass ich mich an so einer Diskussion gar nicht beteiligen bräuchte, weil ich ein Mann sei und weißer und damit gar keine Chance habe, mich überhaupt auf dieses Thema einzulassen und dass ich diese Erfahrung nicht sammeln kann. Also ich einfach, dass alles, was ich tun könne, sei quasi zuzuhören und immer zu nicken, was passiert und auf keinen Fall Widerworte zu leisten oder Rückfragen zu stellen. Das ist so das Bild, was bei mir relativ stark ankam. Und
ja, das kann man auch manchmal so wahrnehmen, aber ich glaube, das, also ich nehme das eigentlich nicht so wahr. Ich kann verstehen, dass man das so wahrnimmt und ich kann verstehen, dass es auch so ankommen kann, aber ich nehme es eigentlich nicht so wahr, weil es eigentlich eher darum geht, es gibt halt gewisse Erfahrungen, die man als Mann halt nicht machen kann, wenn man keine Frau ist. Ja, weil man halt keine Frau ist. Also, oder wenn man eben nicht schwarz ist. Das kann man, die gewisse Erfahrung kann man halt nicht machen. Aber ich glaube, worum es in dem...
Aber man kann diese Erfahrung doch mitteilen.
Nein, man kann zumindest verstehen, dass Menschen diese Erfahrungen machen. Und da hapert es ja schon. Also wenn alle Leute akzeptieren würden, dass es eben eine gewisse auch Erfahrung ist, in der, als Frau in dieser Gesellschaft sich zu bewegen,
ja,
und dass es da gewisse Probleme gibt, die man automatisch hat, einfach nur, weil man eine Frau ist. Wenn das Bewusstsein schon da wäre... Dann wäre schon einiges besser. Das Bewusstsein, dass das so ist, das fehlt schon. Und da muss ich sagen, ist das ist bei uns, bei den Piraten zumindest jetzt im letzten Jahr schon eine Debatte eben angestoßen worden, genau in die Richtung, was man sagt, Leute, ihr müsst verstehen, was es heißt, auch als Frau in den Medien, in der Öffentlichkeit mit gewissen Stereotypen und Erwartungshaltungen konfrontiert zu sein und damit umzugehen und so weiter. Also es ist eher ein, also mir persönlich geht es sehr, sehr stark um Bewusstsein und darum, dass es überhaupt anerkannt wird, dass es da Probleme gibt. Und das ist natürlich auch mal sehr anspruchsvoll. Mhm. Ja, also gerade, ich meine, gerade so die Themen Diskurstheorie, Foucault, das ist ja jetzt auch dein Thema, ne? Das ist halt anspruchsvoll, ja. Das ist ja jetzt nichts, was man sich irgendwie mal in anderthalb Tagen einfach mal reinpfeift.
Bei der Gelegenheit kleiner Hinweis vielleicht auf Tims CRE, und zwar, ich glaube, 191 die Folge, die letzte Folge jedenfalls, und zwar mit Gregor Sedlak, wo sie sozusagen den zweiten Teil eines Podcasts gemacht, der vor 3 Jahren oder so schon mal gelaufen ist, und zwar Poststrukturalismus, mhm, wo Gregor dann halt auch sehr schön diese Herleitung aus dem Poststrukturalismus und aus der poststrukturalistischen Theorie hin zu diesem Diskursfeminismus zieht. So ein bisschen in dem Sinne, ja, unsere Sprache und unsere Welt ist halt schon, ist eben hinorganisiert auf die Bedürfnisse und die Repräsentation von weißen, männlichen, heterosexuellen Menschen. Und das heißt also mit anderen Worten, andere Leute, die dort sozusagen eine, vielleicht nicht die Minderheit, aber halt durchaus sozusagen eine, die andere Position haben oder die nicht passende Position haben, sich halt trotzdem in diesem Zeichensystem zurechtfinden müssen, mit den gleichen Wertzuschreibungen mal klarkommen müssen und dort halt ihre Rolle auch gar nicht repräsentiert sehen oder wie auch immer. Ne? Und da dann tatsächlich anzufangen, auch gerade genau an diesem Zeichensystem selber zu arbeiten, was dann sozusagen dieser Diskursfeminismus macht, und zum Beispiel mit dem Binnen-I, zum Beispiel mit anderen Dingen, wo halt versucht wird, auch durch die Sprache halt die Pluralität so darzustellen, dass halt auch andere Leute sich darin wohlfühlen.
Das ist nämlich genau der Knackpunkt. Wir definieren quasi eine Norm.
Ja.
Und alles, was von dieser Norm abweicht, wird irgendwie sanktioniert oder wird irgendwie beäugt, wird irgendwie nicht ganz so, ne, es ist so ein schön, es hat letztens Autofokus, hat das getwittert, Leute, die einen in eine Schublade stecken wollen und sich dann beschweren, dass die Schublade nicht zugeht. Das fand ich sehr schön, weil das ist also, wir denken ja auch in Schubladen, wir versuchen ja die Welt auch zu strukturieren,
ja, klar,
mit Hilfe von Schubladen, das ist ja erstmal nicht das Problem. Der Knackpunkt, finde ich, dabei ist einfach das Bewusstsein darüber, dass wir so denken.
Die Schubladen sind politisch.
Genau.
So ist das nämlich.
Ja, klar sind Schubladen
so, politisch. Mir fehlt in der ganzen Debatte eben also das Bewusstsein überhaupt für diese Wissenschaft auch, ja, ja, was du gerade angesprochen hast.
Aber was ich jetzt irgendwie, also wo ich halt tatsächlich irgendwie auch zwischen den Stühlen stehe, das gilt dann halt auch, das habe ich schon im Malte Welding Podcast eigentlich auch schon bei Helga auch schon irgendwie gesagt, also dass ich halt durchaus, ich kann diese ganze, ja auch durchaus poststrukturalistisch gefärbte Diskurskritik an diesen Strukturen verstehen und teile sie auch vollkommen, finde aber tatsächlich auch mit Max, dass halt hier und da es vielleicht hilfreicher wäre, wenn man auf Unverständnis und auf Unwissen und so weiter und so fort ein bisschen entspannter reagieren würde, weil man da, glaube ich, dann sich damit die Welt nicht besser macht, wenn man Leute verschreckt.
Ja, aber so, man muss Arschlöcher noch einfach mal sagen, wenn sie sich
für aber viele Leute.
Man muss unterscheiden, wer sind Arschlöcher und wer sind keine.
Das ist eine sauschwierige Sache und das kann ich auch zugestehen, dass man halt tatsächlich jeden, der halt irgendwie erstmal deine Theorie in Zweifel zieht oder halt irgendwie so etwas oder zumindest irgendwie kritisch nachfragt, halt dann gleich dass dann Reflex da ist, da will schon wieder ein Minderrechtler das Gegenteil beweisen. Aber das ist ja nicht immer so. Ja, das ist eben nicht immer so. Und ganz viele Leute, die eigentlich mit einem so Gutwillen sind, dann halt davon abgestoßen werden. Das sehe ich dann tatsächlich als so ein Problem der Praxis dieser speziellen Diskursfeminismus, der dann ja, also wo dann halt tatsächlich, also wo ich dann halt auch, wo ich dann durchaus nachvollziehen kann, dass halt manche Leute sich dann davon abgestoßen fühlen. Wo ich dann
weißt du, das ist halt auch irgendwie ein bisschen Mimimi, ja. Also kommt dann irgendwie die Aussage so, naja, der Punkt ist, ich muss mir halt auch nicht alles geben. Das wird auch, muss ich auch an der Stelle einfach mal sagen, das wird mir auch oft echt übel genommen, ja. Da erwarten Leute von mir nachts um zwei, die erwarten von mir, dass ich jetzt mit denen rede, dass ich jetzt die total, also ich versuche Menschen grundsätzlich immer ernst zu nehmen, ja, mit all ihren Befindlichkeiten. Aber ich habe manchmal auch einfach keine Lust darauf. Und wenn die Leute mir dann ankommen und mit diesen Argumenten, ja, du predigst doch hier irgendwie gute Sachen und so, du musst doch jetzt gut sein, du musst dich doch jetzt so verhalten, wie ich das will. Das ist genau wieder ist auch wieder der Versuch einer Dominanzausübung, die mir auch wieder auf die Nerven geht. Also es ist kompliziert. Mir geht es einfach darum, wenn wir es wirklich ernst meinen, ja, diese Themen auch zu verstehen und diese Themen auch in die Gesellschaft zu tragen und zu sagen, hey, das ist Rassismus, das ist Sexismus. Das sind diese ganzen Ismen, die es gibt, ja? Und so sieht Diskriminierung aus von Menschen, die nicht der Norm entsprechen, die auch wie auch immer geartet von den Medien geformt wird, ja? Dann haben wir schon viel erreicht, wenn wir das schaffen können. Und ich glaube, das ist die eigentliche Aufgabe.
Naja, so dass du jetzt persönlich nicht jederzeit jedem Rede und Antwort zu stehen hast, ist gar keine Frage. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man da als Einzelperson, wie man als Einzelperson reagiert und wie eine Bewegung als solches wahrgenommen wird.
Okay, aber da sind wir auch, ist eigentlich ein schöner Übergang zum Thema Feminismus, zum Thema Piraten, ne? Bewegung, Wahrnehmung.
warte mal, ich wollte ganz kurz nochmal darauf eingehen. Ich glaube, die Gefahr oder gerade bei Leuten, die man muss halt auch sehen, das, was wir so als Diskursfeminismus betreiben, ist schon ein anspruchsvoller Diskurs. Ne? Das ist zum Beispiel, das ist halt etwas, was glaube ich nicht verleugnbar ist, dass das durchaus anspruchsvoll ist, auch durchaus sozusagen von den von den Anstrengungen, die es erfordert, halt auch irgendwie um die Ecke zu denken, out of the box zu denken und so weiter und so fort. Und das ist auch etwas, was auch ich oder niemand anders, du wahrscheinlich auch nicht irgendwie von heute auf morgen gelernt haben, sondern was halt definitiv auch ein Prozess ist. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber was ich halt sagen wollte, worauf ich hinaus wollte, ist halt natürlich, dass A, diese Kapazitäten und B, vielleicht auch nicht die Intelligenz oder die Bildung oder Vorbildung etc., das hat halt auch nicht jemand. Und da sind wir plötzlich wieder in so einem Privilegien-Ding. Und Leute, die in diesem Sinne unterprivilegiert sind, das heißt also, sie haben halt eben nicht die hohe, also schlecht gebildet zu sein, ist in diesem Land auch ein Nicht-Privileg, ja, sozusagen. Also wir mit unserem Abitur und so teilweise Akademiker sind auch Privilegierte. Und das heißt also mit anderen Worten, wenn sich dort sozusagen ein sehr, sehr hochgeistiger Diskurs, Feminismusdiskurs sozusagen dort mehr oder weniger dann irgendwie in sich seiner eigenen Wolke schwebt, dann schließt er ja auch aus, und zwar andere Unterprivilegierte. Und das ist, glaube ich, genau das, was dann halt viele Leute erleben, die dann eben vielleicht dann auch gar nicht fähig wären zu verstehen, was denn jetzt überhaupt mit diesen Begriffen gemeint ist und so weiter.
Das ist auch das, was dann diese diese harten Abwehrreaktionen hervorruft, weil die Leute sich eben degradiert fühlen, weil sie sich irgendwie abgewertet fühlen. Ich habe 5 Jahre geisteswissenschaftliches Studium gemacht. Ich habe Soziologie belegt und war da, ich hätte eigentlich Soziologie studieren sollen, ich war da echt gut drin. Also ich habe das so nebenbei gemacht und war da wirklich gut drin. Und habe mich mit Feminismus und den ganzen Fragen und auch kritischer Theorie und so gar nicht beschäftigt, weil ich halt auch in Bonn studiert habe.
Was eigentlich Politikwissenschaftler studiert. Wir haben dich noch gar nicht richtig vorgestellt eigentlich. Ne?
Ich weiß nicht mehr, wer du bist.
Ja, warum bin ich eigentlich hier?
Also hier, Julia Seliger, sie tut unter Zeitrafferin. Ah nee, warte mal, es war.
Fast.
Du hast ja Politikwissenschaft
studiert. Genau, und ich habe das in Bonn studiert, und das ist ein relativ konservatives Institut. Also da kommen halt auch so die Totalitarismus-Theorien und so her und so, das ist alles etwas konservativ, und hab aber dann relativ schnell innerhalb von...
Karl Schmidt auch? Nee.
Eher doch. Also,
wer kommt da her?
Ich weiß nicht, ob der aus Bonn kommt, aber also Nietzsche hat da studiert, und der unter Ratze, unser Papst und so. Also, und
Nietzsche ist doch nicht konservativ. Okay, ja, aus einer bestimmten Perspektive schon, aber...
Sagen wir mal, also das Politikwissenschaftliche Institut ist halt durchaus... und auch das Soziologische ist durchaus konservativ im Vergleich zur FU. Und ich habe auch ein Jahr gebraucht ungefähr, um zu begreifen, um wirklich diesen Diskurs, diesen feministischen Diskurs, die kritische Theorie wirklich voll zu durchsteigen, obwohl ich Adorno schon gelesen habe, als ich in der Schule war, also im Philosophiekurs in der Oberstufe, was schrecklich war, aber...
Ich habe Adorno immer noch nicht gelesen.
Obwohl ich Adorno gelesen habe und obwohl ich mich auch in diesen geistigen Kreisen bewegt habe, ewig lang, und Foucault auch mit 18, 19 schon gelesen habe, habe ich trotzdem ein Jahr gebraucht, um diesen Diskurs voll zu durchdringen und in der Lage zu sein, zu argumentieren und zu verstehen.
Genau, den Soziologie? Also
den feministischen Diskurs.
Istischen
Diskurs. Also es geht ja auch um Lookism, Ableism.
Ja, aber und so istisch sind doch alle. Aber geh noch mal zurück. Also wie kam denn? Ich habe das, also so, dass du so zur, du hast es mal irgendwo geschrieben, dass du so zur Feministin mutiert bist, ist ja eigentlich eine relativ neuere Entwicklung.
Wenn ich darüber nachdenke, meine Mutter ist Feministin gewesen, hat es aber nie politisiert. Also wir hatten meine Mutter ist Hausfrau, und wir hatten trotzdem bei uns im Bücherregal halt Simone de Beauvoir stehen, und ich habe als ganz junges Mädchen halt schon auch Simone de Beauvoir gelesen, und ich war immer Feministin im frauenrechtlichen Sinne. Ich habe immer mich dafür eingesetzt, dass eben auch diese klassische Repräsentation von Frauen in den Medien irgendwie hinterfragt wird. Also ich habe dann Brandbriefe gegen den Valentinstag geschrieben, als ich 14 war und so weiter. Also es war immer schon ein Teil von mir, aber ich habe das niemals in dieses System Feminismus einordnen können, weil meine Mutter einfach das nicht politisiert hat. Die hat einfach gesagt, sei unabhängig, steh für dich ein, lass dich nicht verarschen. Das war quasi der Feminismus von meiner Mutter, und es hat gut funktioniert. Und das kam erst im
Also sozusagen, das war so ein Feminismus, der einfach sagte, sei eine starke Frau. So.
Ja, sei einfach ein handelndes Subjekt. Mhm. Und lass dich nicht verarschen, lass dich nicht schlecht behandeln. Und,
also eine gewisse Form von Pragmatismus eigentlich.
Ja, also ganz jetzt im Nachhinein ist es einfach eine ganz pragmatische Form von Feminismus, die ich aber niemals in dieses riesige theoretische Konstrukt eingeordnet habe. Und das kam jetzt erst halt in den letzten anderthalb Jahren, wo ich dann halt auf Twitter auch auf viele Feministinnen gestoßen bin. Auch gerade Helga, Antje Schrupp, auch Lanci, Katrin Rönnecke natürlich, eine gute Freundin von mir auch, die mich da wirklich...
Woher kennst du Katrin?
Ich habe die getroffen beim Freitagssalon zum Thema Quote, war das, glaube ich.
Ah, okay. Also und auch aus Berlin, oder?
Genau. Ja, okay. Und Katrin hat auch unglaublich viel Arbeit an mich investiert, um mir eben auch zu erklären, was der Feminismus ist wirklich, also diese Welt. Und das kam halt auch gerade durch Twitter. Also das hat mich, es hat mich einfach interessiert. Ich wollte wissen, was steckt dahinter. Und ich glaube, dieses Interesse fehlt oftmals, dass man sagt, warum regen die sich diese Menschen zum Teil so auf? Was stört sie? Was ist das Problem? Und da sehe ich manchmal, dass die Leute halt nicht ernst genommen werden.
Also ich finde das interessant, weil mir ging das ähnlich. Also ich habe halt tatsächlich ja auch, ich habe Kulturwissenschaften studiert und habe mich sogar ziemlich intensiv mit Poststrukturalisten und solchen Theorien beschäftigt. Habe dann aber tatsächlich eine Kurve gemacht, so um Judith Butler und dann das, was dann sozusagen daraus erwachsen ist an Gender Theory und sowas. Das hat mich dann irgendwie nicht so richtig interessiert. Fühlte ich mich irgendwie nicht so richtig von angesprochen und dann aber irgendwie tatsächlich so richtig mit Feminismus extrem konfrontiert wurde ich auch durch Twitter. Das ist ja interessant, ne? Also cool. Weil dort, ich meine, man redet ja immer so schön, so gerne so von dieser Filterblase und man lebt in seiner Welt und wird gar nicht mit irgendwie anderer Meinung
stimmt
konfrontiert.
Stimmt gar nicht,
ne? Da gibt's ein gutes Gegenteil. Das ist eigentlich das Gegenteil. Ich werde auf Twitter immer mit so viel neuen Diskursen und Sachen konfrontiert und zwar so konfrontiert, dass ich mich nicht mehr damit beschäftigen kann, so, sondern dass ich halt dann.
Ich sag nur Erika Steinbach.
Ja, ich muss halt zum Beispiel jetzt die Vertriebenen verbinden. Ich kann die jetzt echt verstehen, seitdem die Erika jetzt auf Twitter.
Ja, aber das stimmt. Es gab ein gutes Experiment, wo das untersucht wurde. Mit irgendwie 50 Millionen, nicht ganz, aber 50.000 Nutzern bei Facebook. Und es wurde halt ausgewertet, inwiefern die Informationen, die die bekommen, halt auch aufgrund, trotz des Algorithmus, eben der Filterblase entsprechen. Also ich muss das mal raussuchen.
Das ist diese Filterblase. Das ist doch dieses Konstrukt, dass wir alle uns die Informationen nur noch so zusammensuchen würden, wie wir sie haben wollen. Und darum.
Genau. Okay.
Also dieser Eli Pariser oder Parisier oder ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall, der hat diese Move On Org Kampagnen-Dings da gemacht für Obama, glaube ich. Ne? Und jedenfalls hat der dort der hat ein Buch geschrieben über diese Filterblase, hat dann auch einen ziemlich bekannten TED-Talk gehalten darüber, irgendwie, und der Filterbubble, dass halt gerade irgendwie so in Facebook und in Twitter und in Google, dass wir halt da nur so sozusagen sehr selektiv zusammengesuchte Nachrichten haben, die teilweise dann aber auch algorithmisch bestimmt werden von Facebook und Google, die wir dann halt nicht mehr kontrollieren und damit haben wir dann sozusagen, wird uns irgendwie so eine eingeschränkte Weltsicht aufgedrückt und wir kommen gar nicht mehr raus aus unserer eigenen, aus unserem eigenen Saft sozusagen. Ja, es ist halt möglich sozusagen als Liberal nur noch liberale Meinungen zu konsumieren und die Conservatives komplett auszublenden und so bleibt irgendwie jeder in
seinem Saft. Das ist eine schöne Illusion, so sag ich dir. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin bei Facebook weg, um mich in meine Filterblase zurückzuziehen, weil ich das so schrecklich fand, dass ich irgendwie, ich hatte dann Leute, die hatte ich in irgendeinem Zusammenhang kennengelernt, ne? Und ich hatte irgendeine nette Erfahrung mit denen. Also sei das jetzt irgendwie im Feriencamp, dass wir zusammen Kumbaya am Feuer irgendwas, ne? Also so und auf einmal muss ich mir auf Facebook antun, dass diese Leute Gutenberg ganz so furchtbar toll finden. Ja? Oder dass sie auf einmal der Meinung sind, dass Hartz-IV-Empfänger faules Pack sind und selber schuld sind und dass dicke Leute disziplinlose Arschlöcher sind.
Aber wo hast du denn diese Freunde her?
Das fragt man sich dann halt in dem Moment, ne?
Ja,
das ist ja Dicker, der am Strand rumsaß.
Und dann merkst du im Endeffekt, ey, krass, das sind die Leute, mit denen ich, also das sind halt Teile von Menschen, die ich halt vorher nicht gekannt habe, weil ich halt eine Sphäre mit denen hatte. Mhm.
Was hattest du denn für eine Friend-Policy da bei Facebook?
Och, ich habe irgendwann alle angenommen.
Ja? Ja, aber das ist dann ein Problem. Also, weil ich habe das.
Ne, ich habe ja mit den Piraten, es ist ja so, es gibt, letztens hat einer schön getwittert, es gibt zwei Sorten von Piraten auf Facebook. Einmal die, die nicht bei Facebook sind und die, die alle adden, weil sie bei den Piraten sind. Und ich habe
wirklich. Und du gehörtest zur Letzteren und bist, hast jetzt auch bei die Gruppe gewechselt.
Ne, ich habe. Genau. Nee, ich gehörte zu denen, ich habe halt alle angenommen. Ich habe halt nicht alle befreundet, also ich habe halt alle befreundet, die mich halt angefragt haben irgendwann, weil es halt einfach, ich dachte, okay, kann ich ja jetzt Facebook jetzt auch mal ein bisschen in die Irre führen, ja?
Ich probiere das ja schon so ein bisschen. Bei Foursquare macht es mir immer so ein bisschen Angst, wenn ich so Freundschaftsanfragen von Leuten kriege, die ich noch nie, von deren Existenz ich nicht wusste, so, dass die jetzt wissen wollen, wann ich Mittagspause mache. Das ist so irgendwie.
Das stimmt. Das ist ein guter Punkt.
Das
ich finde Foursquare, ich fand es am Anfang total super, weil man diese Badges sammeln kann, ne? Da kommt der Homo Ludens in mir hoch. Aber sonst,
ich fand es ganz furchtbar, hab dann irgendwann meinen Account gelöscht, hab dann Jahre später dann, von ein paar Freunden, also jetzt vor relativ kurzer Zeit, bin ich mal wieder empfohlen worden, dass ich das doch unbedingt machen sollte, weil das total toll ist. Und dann habe ich es jetzt wieder gemacht und dann ist es nach 2 Wochen eigentlich wieder langweilig geworden. Jetzt mache ich es so gelegentlich mal.
Ich mache das jetzt irgendwie dauernd. Also ich bin jetzt irgendwie
großer
Foursquare. Also weil ich halt tatsächlich auch irgendwie ich habe da jetzt einen Mehrwert draus tatsächlich. Also ich habe jetzt schon öfters mal draus gehabt, dass halt irgendwie Leute mich angeschrieben haben, so hey, du bist da und da, bist du noch länger da, ich komme mal vorbei und solche Sachen. Ich habe tatsächlich auch echt schon gute Tipps halt dadurch gekriegt irgendwie, wo irgendwie ich hingehen könnte, wo ich was essen kann.
Okay, das stimmt.
Und so. Also das ist halt das so stimmt, als Tippgeber und so weiter und so fort.
Dafür muss man sich ja aber nicht selber nicht einloggen.
Wobei bei
Foursquare. Also das ist jetzt genau der Punkt. Also genau diese Gamification, die hat mich von Anfang an nie gereizt. Also das fand ich, also das ist irgendwie, ich bin nicht so ein Competition-Mensch. Mir geht das völlig am Arsch vorbei, welche Punkte ich sammle. Also komplett.
Boah, ich war schon in der Grundschule, ey, immer.
Okay, hier, nee, mega auf. Aber also bei Foursquare habe ich die Filterbubble tatsächlich in Aktion erlebt. Und zwar, als ich dann plötzlich sah, wir sind hier im Prenzlauer Berg, dass quasi so im Nachbarviertel so mir Dutzende Empfehlungen angezeigt worden und hier in dem Kiez, in dem ich jetzt bin und einen weiter wirklich nicht einer, obwohl es da auch Kneipen gibt. Und das hatte ich so das Gefühl, das ist schon sehr stark auf mein, also so, was ich kenne, also was man kennt, wird man auf Foursquare weiter kennenlernen. Aber die Sachen, die ich wirklich noch nie gesehen habe, ist eher schwer, das da zu finden. Mhm. Das war so ein bisschen.
Ja, jedenfalls, also ich bin jetzt irgendwie bei Foursquare und ich habe übrigens auch so eine Facebook-Geschichte, ich habe auch einen gelöschten Account und mir ging das auch genauso wie dir total auf den Sack irgendwann, habe aber tatsächlich auch vorher so eine komische Policy gefahren, dass ich jeden akzeptiert habe und dann habe ich halt irgendwann mir überlegt, weil ich dann tatsächlich auch gemerkt habe, dass ich aus ganz, ganz vielen sozialen Bezügen dann irgendwie rausgefallen bin dadurch, dass ich nicht auf Facebook bin, weil viele Leute organisieren halt echt ihr gesamtes soziales Leben nur noch über Facebook und viele davon sind leider meine Freunde. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, also das wird echt langsam so ein bisschen, also ich habe Nachteile dadurch, wenn ich Facebook nicht benutze. Und ich habe aus rein pragmatischen Gründen dann wieder mein Facebook-Konto aktiviert, habe dann aber tatsächlich geguckt, okay, probiere ich jetzt mal so eine richtige normale Policy und adding Leute, die ich nur kenne.
Das spielt ein normaler Mensch.
Und dann kamen tatsächlich dann auch nach und nach jetzt bei Facebook tatsächlich diese Features, dass ich halt zwar Leute kennen kann, aber sie trotzdem aus meinem Feed rausblenden kann. Also das heißt feingranulare Filtermechanismen, dass halt Leute mich abonnieren können. Und so langsam, jetzt gerade, so jetzt gerade ist gerade die Zeit, wo es langsam anfängt, Facebook wirklich sogar ein bisschen Spaß zu machen.
Und dann kaufen sie Instagram.
Genau, und jetzt haben sie Instagram.
Ich wollte gerade überlegen, habt ihr einen Instagram-Account?
Ja.
Ja, aber ja. Ich habe.
Nur ironisch.
Nee, ich habe den irgendwann mal gemacht.
Ich habe einen ironischen
Fettball. Nee, ich habe ein iPhone bekommen, also ich habe ein iPhone von meiner Oma, also von meiner Mutter geerbt.
Auch nicht besser.
Und dann habe ich. erstmal alles gemacht, was so ging.
Für so Digital Native doch eher.
Ja, ich weiß.
Ja, gut.
Es gab ja auch mal einen Aufruf letztes Jahr sogar, weil mein iPhone war ein altes iPhone. Das heißt, ich konnte Foursquare zum Beispiel gar nicht nutzen, weil das auf meinem iOS nicht ging. Ich aber kein aktuelles iOS machen konnte, weil es gejailbreakt war. Und da gab es sogar einen Aufruf, wer kann denn der guten Julia mal ein Post-Privacy-Handy schenken? Und das habe ich jetzt, also nicht geschenkt bekommen, sondern mir selber gekauft, aber weil mein altes halt echt gar nicht mehr ging. Aber da habe ich Instagram mal genutzt und habe mal so ein paar Fotos damit gemacht und wollte das mal ausprobieren. Aber irgendwie ist es so, ich verstehe den Sinn nicht ganz. Vielleicht könnt ihr es mir erklären. Ich verstehe den Sinn von Instagram nur bedingt. Also klar, man kann Fotos machen, aber da gibt's ja auch diese komische Community.
Ja. Naja, wie halt auf Twitter auch.
Das ist aber
Twitter mit Fotos. Ist das Twitter mit Fotos?
Wirklich? Ja, das ist
so ein bisschen schon in der Richtung.
Ja. Also ich habe das ja auch. Ich habe irgendwie lange Zeit also Instagram also als Zusatzdienst von Twitter wahrgenommen. Ne? Das heißt, da kam ja immer irgendwie per Twitter kriegt man immer irgendwie die Instagram-Bilder reingedrückt.
Das mache ich so. Gar nicht.
Und dann sieht man irgendwie alles klar, okay. Und dann denkt man, das ist halt sowas wie Twitpic nur mit Filtern. Ne? Das ist das Erste, was man so denkt. Und das lange Zeit habe ich das so gesehen. Und ich habe mal irgendwann getwittert, warum ist Bosch eigentlich bei Instagram? Er kann doch fotografieren. Und so halt diese ja, okay. Filter waren ja auch mal irgendwie so ein bisschen, so damit kann man irgendwie kaschieren, dass man eigentlich gar nicht fotografieren kann.
Das ist aber okay.
Ja, das was okay ist. Aber sie sehen ja tatsächlich besser aus dadurch, diese Bilder. Das eigentlich ganz okay ist. Aber ich habe dann auch
kannst mal... Kannst du auch Fotobooth für nehmen.
Ich habe das dann auch mal irgendwie so ein bisschen gebasht und ein bisschen belächelt. Du hattest mal ganz lange Diskussionen mit Bosch.
Ja, ich fand das auch ganz furchtbar.
Ja, genau. Und jedenfalls, wir hatten dann irgendwie... Aber irgendwann ist dann halt Max konvertiert und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Max ist konvertiert, dann muss ich mir das auch nochmal anschauen. Und seitdem benutze ich das eigentlich auch relativ regelmäßig, weil das irgendwie ganz schön
ist. Ich vergesse sowas. Ich vergesse
das auch total.
Ich vergesse überhaupt diese ganzen Dienste, auch bei Foursquare. Ich habe mich, glaube ich, das letzte Mal im irgendwann Mitte März eingeloggt oder so, weil ich vergesse das zu nutzen.
Also ich habe einen Instagram-Bildschirmschoner und das ist echt toll, weil da sind so, das ist so ein und hin und wieder, wenn ich an meinen Rechner zurückkomme, dann sehe ich da so Bilder von irgendwelchen Leuten.
Das ist Top-User oder was?
Nö, da kann man seinen Username eingeben, dann sieht man richtig seine eigenen Bilder und den, die man und die Timeline. Und das ist so, da ist das so ein bisschen nebenbei. Ich habe auch auf dem Mac habe ich hier so Karussell heißt das, eine leider nicht wirklich schöne App, mit der man dann so irgendwie sich. Aber das macht man auch nicht. Das ist so wie so ein Twitter-Client, wo man dann Fotos durchscrollt. Aber das braucht man eigentlich auch nicht. Also das ist
kurzer Einwurf, Post-Privacy-Einwurf. Der Thomas hört uns nackt in der Sauna. Also
bitte holen Sie der Thomas nackt aus der Sauna ab. Genau.
Nur mal so kurz so als Einwurf.
Okay.
Aber
worauf
ich hinaus wollte, ist halt tatsächlich, und das hat Bosch in seinem Interview, das er dem Spiegel Online jetzt gegeben hat, über Instagram halt schön rausgearbeitet, weil es geht nämlich im Endeffekt dann gar nicht um die Bilder und die Fotos, sondern und um die Filter, sondern es geht um die Community, weil tatsächlich Instagram es geschafft hat, eine 30 Millionen starke, sehr, sehr, sehr extrem aktive Community aufzubauen. Ja.
Auch völlig an mir vorbei. Es gibt so viele Communities im Internet, bei irgendwelchen Diensten. Ich finde das immer wieder faszinierend.
Und das gibt, gut, aber das gibt ja tatsächlich dem ganzen Mehrwert. Das heißt also, ich benutze Instagram zum Beispiel, dass ich also viele Bilder halt tatsächlich nach Twitter und nach Facebook hochlade, aber auch tatsächlich halt einfach nur für die Instagram-Community, wo ich dann halt auch Likes und Comments und so weiter sofort kriege irgendwie. Und zwar relativ aktiv. Also ich habe da irgendwie, keine Ahnung, 500 Follower oder so und der Bosch hat dort irgendwie über 30.000.
Bosch ist da,
der König, oder?
Er ist der absolute King. Deswegen wird er ja auch jetzt mittlerweile halt überall gefragt, weil er irgendwie über 30.000 Follower hat.
Das ist halt international. Was sagt denn der Bosch zu dem Kauf?
Ja, er hat ein Interview zugegeben halt. Ne? Also er findet das erstmal von Facebook
aus. Ich weiß
nicht mehr raus, wie der Bildschirmschoner heißt. Das Einzige, also die haben Leute gefragt, wie der Bildschirmschoner heißt. Ich habe jetzt einen gefunden, der könnte es sein, der heißt Screenstagram. Also einfach mal
klingt
bei
sinnvoll,
Instagram, Screensaver, Mac eingeben, dann werdet ihr schon, also da gibt es nicht so wahnsinnig viele und der sieht...
Also okay, also er hat jetzt dieses Interview dazu gegeben. Und was ist die Kernaussage davon? Kann das mal kurz zusammenfassen?
Alle doof außer Mutti, oder?
Hier ist übrigens, das ist hier mein Instagram-Account. Da gibt's hier dieses Statigrim.
Ich finde das ja grundsätzlich schön, also dass man irgendwie, das ist so ein bisschen ein Poesiealbum, ne?
Ja, so genau. Ein bisschen was hat's davon.
Und du kannst hier auch so sehen, hier guck du mal, hier sind hier 4 Likes, 6 Likes, 15 Likes, 12 Likes.
Was hast du gesagt? Dafür 15 Likes?
Das ja, ist schon irgendwie, das ist hier irgendwie das ist so ein Standardfoto, hier ist vom Kreuzberg runter fotografiert.
Achso, das ist glaube ich, das, warum du da jetzt so viele Likes hast, das ist glaube ich zeigt sehr klar, was Instagram auch ist. Es ist dieses Retro-Ding, beziehungsweise diese Heimatsehnsucht. Hier, ne?
31.290 Follower Respekt, hat Bosch Respekt. Hier.
Aber das ist auch wirklich schon so eine Heimatsehnsucht, die sich da widerspiegelt irgendwie. Oder so eine zurück... Also weg von dieser hypermodernen 80er Jahre Welt hin zu etwas, was auch was Risse hat, was irgendwie unperfekt ist. Also das zeigt das Bild gerade, so ein dämlicher Bach, ja? Den du da fotografiert hast. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht ein schönes Foto ist. Ich will das
nicht. Hat sich der Michi so lange für Mühe gegeben.
Es ist halt ein Symbolbild irgendwie für einen Schwarzwald. Sorry.
Naja, es gibt halt also Leute, die mögen, ich glaube, die Bilder werden aus ganz verschiedenen Gründen geliked, weil der Himmel gerade so einen schönen Verlauf hat oder weil der Bach so schön fließt. Weil das Essen sehr lecker aussieht, weil Michi es geschafft hat, einen Horizont halbwegs gerade hinzukriegen oder sowas. Also es gibt ja verschiedenste Gründe. Ich hab neulich hier so von, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, wenn ihr das mal kurz macht, dann seht ihr hinter euch so eine schöne kleine Linie davon, die Kinder hingemalt haben auf dem Fußboden. Die habe ich neulich fotografiert und habe ungefähr eine Viertelstunde nur gebraucht, bis der Horizont halbwegs gerade war, und dann war er doch nicht gerade. Habe ich dann auch nicht viele Likes für gekriegt, muss ich sagen.
Weil nicht so erfolgreich.
Aber manchmal, ich finde, manchmal ist es ganz, macht es auch Spaß, sich einfach, ohne jetzt irgendwie einen großen, sich einfach Gedanken um so ein Motiv so ein bisschen zu machen. Das muss gar nicht.
Das stimmt. Ich fotografiere auch selber gerne. Tatsächlich, ich habe so eine coole, meine Eltern haben. Das ist ja schon hipsteresk, ne? So eine Canon.
Egal, was du jetzt sagst.
Von 85.
Sowieso.
Die haben meine Eltern gekauft, als ich geboren wurde. Und die haben sie mir halt vermacht. Und das war schon, damit auch Fotos zu machen, macht mir einfach auch Spaß. Also die Welt auch in Fotos zu betrachten, ist eine schöne Sache.
Aber sie dann gleich, also ich habe.
Wir haben die Welt nur unterschiedlich in Fotos betrachtet, aber es kommt drauf an, sie zu verändern.
Was?
Ach so, nee, das war jetzt.
Ja, deswegen gibt es ja die Piraten.
Das war so ein Marx-Zitat.
Das ist in der HU, steht das auch am Eingang. Aber das ist ja, dafür sind ja die Piraten da. Da ist ja nicht Instagram für.
Um die Welt, wollten wir jetzt erstmal über Facebook?
Ja, genau.
Facebook hat sich Instagram einverleibt. Kurz das Thema noch so kurz
fertig. Das machen wir mal fertig, ja.
Klammer zu machen.
Ja, erzähl doch mal, was hat denn jetzt Facebook gemacht?
Ja, also Facebook, was hat Facebook schon wieder gemacht?
Und dann kam das böse Facebook und hat das kleine Instagram, was nichts weiter machen wollte, als mein Adressbuch ins Netz hochladen. Harmlos.
Da sind wir schon wieder bei Postman. Ja, aber ja,
aufgekauft.
Klar, also das ist ja irgendwie, ich finde das vor allem erstmal erstaunlich. Ich finde es nicht schlimm, dass Facebook jetzt Instagram gekauft hat. Ich fand es erstaunlich. Ich habe gedacht so, wow, krass irgendwie.
Wie viel haben die dafür bezahlt?
Eine Milliarde.
Was? Dafür kannst du einen kleinen afrikanischen Staat kaufen?
Es gibt den seit 17 Der Monaten.
Ding kostenlos dazu.
Seit 17 Monaten gibt es diesen Dienst.
Ja.
Also dieses Unternehmen, das sie gekauft haben, gibt es seit 17 Monaten. Es sind 9 Mitarbeiter.
Nee, ich hab diverse Zahlen gehört, aber sie schwanken alle so zwischen 8 und 14 Mitarbeitern.
Ja, egal, unter 20, ja, dafür eine Milliarde.
Ja, das ist,
Also du kannst davon ausgehen, dass jeder dieser Mitarbeiter, egal wie lange er dort arbeitet, jetzt Millionär ist. Und,
das steht zumindest zu hoffen.
Ja, und
okay, sie haben es verdient.
Ja, also das ist schon echt ganz schön krass. Also für so, naja.
Und sie.
Aber was wollen die denn? Also ich verstehe.
Ich verstehe auch nicht so richtig, was sie damit jetzt vorhaben. Weil sie wollen ja tatsächlich die App weiterentwickeln.
Weiß der IRC was? Was wollen die damit? Gibt es da eine coole Verschwörungstheorie IRC,
sag doch mal, was wollen die denn damit?
Es gibt verschiedene. Es gibt, jetzt stellt noch jemand die Frage, ob Aktien oder Cash teils, also 50-50 wohl.
Genau, ja.
Wobei Facebook-Aktien jetzt, wenn sie dann an die Börse gehen, sicherlich jetzt nicht massiv an Wert verlieren werden, erstmal ganz direkt sofort. Also die haben schon ihr Geschäft gemacht. Es gibt jetzt verschiedene Theorien. Also erstmal war jetzt so eine der Theorien, dass Instagram hat ja gerade erst vor 5 Tagen, also keine Woche her, ein großes Investment, da hat noch jemand mal 50 Millionen reingeschmissen in Instagram, woraufhin sie dann eine Bewertung von 500 Millionen hatten. Und das ist so, das ist dann so, also es gibt so die Theorie, dass die sagen, okay, da hat Facebook hingeguckt und gesagt, scheiße, die kriegen richtig viel Geld und die haben gerade Investoren und die werden jetzt richtig groß werden und die werden uns ein Segment wegnehmen und darum kaufen wir sie lieber weg, bevor sie uns gefährlich werden können.
Hier saß einer Google-Brille. Finde ich voll...
Als Thema noch irgendwie.
Aber Facebook-Brille quasi.
Die Facebook-Brille.
Das wäre doch mit Instagram quasi zusammengebracht, dass du die Welt betrachtest und direkt...
Na, vielleicht sich wieder so ein bisschen das Talent reinholen, vernünftige mobile Apps zu entwickeln, weil das kann Instagram nun wirklich gut. Die haben eine schöne mobile App.
Und Facebook definitiv nicht.
Und Facebook kann das wirklich überhaupt nicht. Ich habe heute mal wieder...
Warum eigentlich nicht?
Weil die dumm sind.
Sind die einfach nur dumm?
Ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube, sie haben die entsprechenden Leute, die hatten einen sehr guten Entwickler, den haben sie offensichtlich vergrault. Und dann glaube ich, dass Facebook langsam die eigene API, also die Schnittstelle langsam zu einem Problem wird, weil ich habe probiert, gegen diese API ein bisschen was zu entwickeln und ich habe wirklich, es ist
was ist mit denen los?
Und wir haben mal in die Facebook...
Nicht genug Geld. Das ist
die haben nicht genug Geld. Sorry.
Zu wenig User. Das lohnt sich einfach nicht.
Wir brauchen einen Facebook-Fund, weißt du?
Ja.
Und können Charity-Event machen.
Ich find auch.
Apps für mal Facebook.
Mark Zuckerberg soll so einen Flatter-Button bei sich in sein Profil machen. Dann würde ich ihn unterstützen.
Ja, Apps
ist für Facebook. Ist ja auch viel Arbeit, für diese ganzen Millionen da kostenlos diese Seite anzubieten. Kein Wunder, dass der arme Mensch... Ja, keine Ahnung. Und also diese Facebook-App nimmt intern irgendwie 3 oder 4 verschiedene APIs. Und was dann halt, die Kinder gucken uns hier gerade von draußen zu, ist sehr lustig. Und
hi.
Ja, und ich glaube, sie probieren immer auf allen Plattformen immer das genau so zu machen. Und das ist so offensichtlich das, was sie bei Instagram jetzt besser vermuten.
Nicht, dass sie enden wie StudiVZ.
Also was ich mir halt auch gedacht habe, beziehungsweise...
Das sind ja eh nur ein StudiVZ-Klon.
Also ich glaube tatsächlich, dass Facebook hat ja schon seit immer, so ein bisschen wie Microsoft, ja, haben sie schon seit immer so ein bisschen so ein Image-Problem. Ich meine, so wie bei Microsoft ist es, jeder benutzt es, aber keiner findet es cool. Ja? Also wirklich niemand. Ich kenne jetzt niemanden. Es gibt Leute, die finden Facebook praktisch oder ganz okay oder ganz cool, nett so mit Freunden. Aber so richtig, aber wirklich cool findet Facebook niemand. Also wirklich niemand. Und das ist auch einfach uncool. Und Mark Zuckerberg ist auch einfach uncool. Ja, ungefähr genauso uncool wie Bill Gates, was schon immer war und Microsoft es schon immer war. Übrigens, das ich finde das auch so ein bisschen interessant, dass halt gerade so Microsoft und Facebook ja auch irgendwie so ziemlich eng immer zusammenarbeiten. Also das passt auch ziemlich gut.
Aber warum Google jetzt genau cool war? Also es Larry Page und Sergey Brin sind jetzt auch nicht unbedingt
die. Die haben zumindest wie so einen gewissen Nerd-Style, ja, der irgendwie nochmal so ein bisschen unique ist, so, ja.
Die haben sich zusammen irgendwie eine Boeing gekauft und haben sich gestritten, wem das vordere Schlafzimmer gehört.
Das ist,
sind die uncool, so uncool wie nur irgendwas.
Ja, aber gut, das Image. Wie bekommt man ein Image? Also ich meine,
jedenfalls, was ich sagen wollte. Ich habe auch das irgendwie so ein bisschen interpretiert, als ob sie sich diese, weil Instagram ist ja tatsächlich die Hipster-Community und ist halt irgendwie das Coolness-Ding auch irgendwie so, ja.
Ja.
Und also es ist glaube ich schon so eine allgemeine Wahrnehmung, ist das schon so ein bisschen so.
Okay. Und, also so der Hipster-Dienst. Als das gelten soll.
Und ich glaube tatsächlich.
Insbesondere von den Kritikern.
Und ich glaube ehrlich gesagt, sie wollten sich diese Coolness auch irgendwie reinholen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass halt genau diese Coolness genau durch diesen Deal weggebracht wird. Ich habe hier einen geilen Tweet gestern retweetet von jemandem, der, so ein Ami, der irgendwie mit seiner Tochter über den Facebook-Deal geredet hat. Die 12 Jahre alt und halt auch so eine Instagram-Nutzerin ist.
Und jetzt Instagram nicht mehr cool finden darf.
Ja, genau. Und jetzt irgendwie Instagram nicht mehr cool findet.
Achso, du musst mal kurz ein MS Pro pullen.
Ja, sorry.
Jetzt warst du gerade nicht mehr zu hören. So, da müssen wir jetzt mal kurz alleine weiterreden.
Also ich suche das gerade mal raus. Das ist mal ein Twitter-Stream. Warte mal, ich finde das
hier gerade nicht. Der Thomas hat gerade gesagt, auch in der Sauna nackt kann er jetzt hier auf Facebook sein. Wollt ihr mit der Thomas nackt auf Facebook sein, im Irks sein, dann meldet euch jetzt an. Ja, und ich glaube, dass das Instagram, was die einfach können, die können nicht nur so ein bisschen Hipster, sondern die können auch Mobile. Das ist nämlich was, wo Facebook auch total drin versagt. Und das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich gesagt, die große Achillesferse von Facebook ist Mobile, dass sie nämlich nach wie vor keine vernünftigen Apps auf den Mobilgeräten haben. Und vielleicht probieren sie diese Lücke ja gerade zu schließen.
Ja, also ich habe hier zum Beispiel, ich habe jetzt diese Nachricht rausgesucht, ja, und dann irgendwie, also die Tochter schreibt ihm, ja, in Großbuchstaben, Facebook bought IG for $1 billion, it ruins the purpose of Instagram, oh my gosh. Und er, how does it ruin it? Fragte zurück. Because Facebook is stupid and for old people and it will change Instagram for old people. Nicht so, so geil. Also diese 12-Jährige, die sagt halt, Facebook is for is stupid and for old people. Ja. Und dann fragt er nochmal nach, can I tell the people on Twitter how you feel? Hm, I'm sure you don't care. Also ich muss diesen Tweet auch nochmal verlinken, der ist echt super. Und ich finde, ich glaube ehrlich gesagt, dass es das auch ganz gut irgendwie so auf den Punkt bringt.
Ach, Facebook.
Ich glaube tatsächlich, dass halt die Wahrnehmung von Facebook, die wir, glaube ich, aus unserer Perspektive immer noch so als, ja, das ist ja die Jugend, die da auf Facebook
und so. Wieso sind ja da, dann muss es ja die Jugend sein.
Also ich glaube, vor ein paar Jahren hat man noch gesagt so, ach, die Jugend, die benutzt ja gar kein E-Mail mehr, die benutzt ja nur noch Facebook. Und jetzt sagt ja. man, glaube ich, nur noch so, ach, die Jugend, die benutzt ja gar kein Facebook, die benutzt ja Instagram oder
ja, was. Ich meine, das ist auch echt scary, wenn da irgendwie deine ganze Familie ist, ja. Und dann lernt man auch Facetten der Familie kennen, stimmt, die man nicht kennenlernen möchte. Also ich möchte.
Das ist jetzt Erwachsenenland, ne? Ich meine, Facebook ist Erwachsenenland. Das ist halt nicht mehr der Rückzugsraum für die Jungen.
Du musst überlegen, du hast immer die Gefahr, dass da deine Lehrerin ist. Ich meine, wie alt sind die Lehrer denn heute? Die sind so alt wie wir.
Ja, klar. Ja?
Du hast immer die Gefahr, dass deine Tante, dein Onkel auf einmal daherkommen und sagen, zack, zack, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal, als ich noch bei Facebook war, da war ein
Bild. Wobei das mir auch schon auf Twitter passiert, aber.
Ja. Das stimmt. Aber da war ein Bild von der Hochzeit von Kate und William. Und da gibt's ein Bild, das kannst du vielleicht mal raussuchen, das findest du bei Google relativ einfach. Da sieht es halt aus, als würde sie ihm einen blasen.
Ah ja, doch, das ist das einzige Bild, was ich von der Hochzeit gesehen habe.
Hey. Ja, weil es halt wirklich witzig ist, ja. Und ich habe es halt gepostet, weil es ist halt wirklich witzig.
Und Entschuldigung. Und wer fand nicht witzig, deine Mutter?
Ja, nee. Sag mal, meine Tante, die meinte dann irgendwie, ja, dass man so jedes Bild...
Das ist...
So, und dann meine Tante, ja, jeden schönen Moment kann man noch kaputt machen oder...
Oh.
Wo ich dann dachte, ja, okay... Also das zeigt einem da wieder, sind wir bei der Filterblase, das zeigt einem, für manche Leute ist das tatsächlich ein Event, also etwas, was ihr Leben irgendwie auch in
nicht
irgendeiner
ganz
Form
so erbärmlich macht.
Und das ist gemein.
Ja.
Aber das fand ich schon.
Wertet das nicht so ab?
Wertet es nicht so ab, genau.
Genau. Also gut. Ja, also
ich habe bei Facebook schimpft der Besitzer meiner ehemaligen Stammkneipe immer so.
Ja, und die Leute haben sie alle nicht verstanden.
Boah, da habe ich auch so ein paar Leute, die so, ja, wählt jetzt hier die Freiheit? Hat einer Werbung für die Freiheit gemacht?
Oh, no. Ich bin neulich in der Jungfreiheit zitiert worden.
Mit den Leuten?
Ja. mit deiner Politik verdrossen? Oder?
Ja, da wurdest wurdest du denn da nicht?
Weswegen war das gleich? Das war nicht wegen der Politikverdrossenheit, sondern ich glaube, das war wegen
auch Twitter.
Urheberrecht? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo bin ich auf jeden Fall in der Jungfrau.
How did that happen?
Ja, das wollte ich. Aber ich bin mit dem, will ich ja immer noch mal eventuell mal einen Vortrag so draus machen für die Republika oder sowas mit diesem, ihr werdet euch noch wünschen, Politikverdrossen, bla bla bla. Weil da wurde ich zumindest ein paar Mal auch in irgendwelchen Neonazi-Foren zitiert. Das ist dann auch so. Wow, nein, ihr wart nicht gemeint. Ihr seid weiterhin schön Politikverdrossen. Wirklich so, aber mit Namensnennung und allem Pipapo. Also so.
Krass.
Stell dir halt echt so eine Gang Neonazis, so Glatzen vor, so mit so einem Basie in der Hand, so irgendwie, und dann darüber der Spruch.
Und ich
so
bin ihr Held.
Und dann drüber so, ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politikverdrossen.
Ja.
Klatsch, klatsch, klatsch.
Oh,
das passt ja auch zu denen.
Ich habe auch immer mal wieder so Anfälle, dass ich in solche Foren gehe und mich dann irgendwie als Eva Braun oder so anmelde. Ich bin das. Das ist schon, also das ist echt eine krasse Subkultur. Was mir daran am meisten Angst macht, ist tatsächlich, das sind Menschen, mit denen wir diesen Planeten teilen. Also es sind ja nicht irgendwelche Bots, die diese Aussagen treffen. Und das Schlimme ist, also bei den
Neonazis... Das sind auch gar nicht so wenig, glaube ich.
Nein, die Neonazis, sagen wir mal so, die Neonazis sind noch irgendwie so, weißt du, die kannst du einkesseln, das sind die, die sich dann irgendwie auf Fotos, die Hitler, die Hakenkreuze mit Pflastern abdecken müssen, so. Das, sagen wir mal, das kann man klar zuweisen, weißt du?
Apropos Günter Grass.
Das ist ein schöner Übergang, ja. Aber dieser, ja, also dieses, wirklich, also was da im Spiegelforum abgeht, bei Spiegel Online im Forum abgeht.
Ja.
Boah. Da fällt ja oft nicht mehr, also, oder gut, also, das Heise-Forum ist ja schon bekannt, ja? Das ist ja schon irgendwie, das hat ja seinen Ruf schon weg.
Da treiben sie, also weil sich da so viele Nazis rumtreiben, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen.
Naja, nein, nicht Nazis im eigentlichen Sinne.
Ja.
Aber eben dieses, naja, man wird ja wohl noch sagen dürfen.
Ja, ja, dieses, ich hab doch kein Hakenkreuz, dann bin ich doch kein Rassist.
Genau.
Nazis.
Genau, genau.
Apropos, ich habe hier einen schönen Übergangstweet von Boff, Björk. Ab jetzt nur noch Günter Gra. Irgendwann muss auch mal Schluss sein mit der Polemik. Einfach mal die SS weglassen, ja? Das kann man ja mal machen, finde ich.
Ja, Günter Grass. Ich hab ein Gedicht geschrieben als Antwort drauf.
Also ich habe mir gedacht, ich habe das Thema wirklich bisher komplett ignoriert. Ich habe das Gedicht nicht gelesen, ich habe jeden Artikel darüber gelesen, ich war kurz davor, die Antwort von Marcel Reich-Ranitzky, wo er das Gedicht kritisiert, dann wollte ich gerade lesen, dann habe ich so, bin ich jetzt wahnsinnig, jetzt fange ich an, Marcel Reich-Ranitzky zu lesen, weil er sich über ein Thema aufregt, das ich nicht lesen möchte. Und
ich finde das spannend aus einer völlig anderen Sicht. Also das, was da jetzt wieder hochkocht, finde ich, regt mich auf. Ich habe ja auch, ich habe ein Gedicht auch dazu geschrieben, das heißt Drogen und Lyrik, wo ich genau das aufs Korn nehme. Was ich erschreckend an der ganzen Debatte finde, ist überhaupt der Diskurs darum. Also da kommt dieser Mann, ja, der ist halt jetzt Nobelpreisträger.
Mhm.
Und er kommt und sagt, hier, fresst. Ja? Und er schmeißt eine völlig undifferenzierte, eine völlig, also wirklich Ressentiment bedienende Meinung in den Raum und wir beschäftigen uns jetzt damit seit anderthalb Wochen.
Und ich höre in den Nachrichten, seniler Greis weiterhin uneinsichtig. Ja, wird der auch morgen noch uneinsichtig sein?
Es ist doch vollkommen egal. Also ich finde die Mechanismen der Medien an der Stelle viel interessanter und ich finde es erschreckend. Ich finde es wirklich erschreckend, dass er da hingeht und irgendwie er schmeißt da was den Leuten vor die Füße und sagt, fresst und die fressen.
Ja, es sind leider ja auch die Reaktionen, ihm Einreiseverbot in Israel zu erteilen. Warum?
Ja, aber er hätte kein Einreiseverbot in Israel bekommen, wenn es nicht die mit größten Zeitungen in Deutschland gedruckt hätten.
Ja, klar.
Also dass die Süddeutsche da, also die FAZ hat es nicht gedruckt, danke Herr Schirmacher an der Stelle. Der hat ja dann eher noch, gut, das liegt natürlich auch nahe Reich-Ranitzky, als ich glaube, der war ja auch Herausgeber bei der FAZ, aber es ist einfach eine komplette Verschwendung an Ressourcen, Verschwendung an Zeit. Ich meine, wir haben Besseres zu tun, als uns mit dem Gesabbel eines alten Mannes zu beschäftigen. Wieder ein alter, weißer Mann. Ich fand, der eine Tweet war gut. Ich weiß gar nicht, wer denn, vielleicht kann das, der ist irgendwann bei mir in der Tanne aufgefallen. Ja, das hat Israel, darauf hat Israel gewartet, ja, dass ihnen ein alter, weißer Mann, der in der SS war, erklärt, wie sie ihre Politik zu betreiben haben. Und das ist unabhängig davon, dass man das jetzt für mich, also inhaltlich echt, es nervt mich, ja. Aber der Diskurs darum, das ist einfach nur lächerlich. Entschuldigung, ist einfach nur hochgradig lächerlich.
Gut, damit haben wir das Thema ja eigentlich auch jetzt.
Damit haben wir das Thema auch vollkommen durch.
Ja, ich wollte aber auch nochmal sagen, dass ich es lächerlich finde.
Ach so.
Ich finde, dass es nicht wert ist, dafür auch nur noch eine Sekunde zu verschwenden.
Also ich finde aber auch, was danach passiert, ist total lächerlich. Also ich finde das Medienecho total lächerlich. Ich finde das Gedicht von Grass komplett lächerlich.
Gelesen.
Das ist ein unglaublich schlechtes Gedicht. Das ist ein unglaublich ich glaube, Schirmacher hat das auch ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es im Grunde genommen nur darum geht, irgendwie um so eine persönliche Abrechnung oder so.
Er will seine Seelenruhe. Ja, er will jetzt im Prinzip damit abschließen. In dem Moment, wo er Israel und die Juden, wie auch immer, ja, als Böse darstellen kann, kann er seinen Seelenfrieden finden. Und das, ja, das finde ich das eigentlich ekelhafte. Das hat Schirmacher sehr schön in
dem Gedicht. Also was mir, was das Schlimme ist an dem Gedicht, ist ja nicht, dass er Israel kritisiert. Das kann man machen, das kann man auch wegen den Atomwaffen machen. Und sogar die Formulierung, dass Israel eine Gefahr für den Weltfrieden ist, würde ich ihm durchgehen lassen. Was aber gar nicht geht, ist halt so, sich hinzustellen und zu sagen so, man darf das ja gar nicht sagen und man wird ja auch noch sagen dürfen und allein der Titel des Gedichts, wie heißt es nochmal?
Ich weiß es nicht.
Also irgendwie mal gesagt werden musste.
Ja, was mal gesagt werden musste oder sowas. Also wirklich so, also dieser Metadiskurs, der dort halt mitschwingt, der ist halt eigentlich das absolut, also das geht gar nicht. Und das ist auch einfach nur schlecht und ist einfach nur unter aller Sau. Und ich finde halt auch überhaupt, dass es so oft abgedruckt wurde und der ganze Diskurs darum ist völlig übertrieben. Und was jetzt Israel hat denn jetzt ein Einreiseverbot, was jetzt noch irgendwie noch mal dem Ganzen die Krone aufsetzt, was völlig, völlig beknackt ist und
alles totale. Nein, der Typ ohne Witz, das Schlimme ist doch einfach, also, dass die Medien darauf reagieren.
Du hast total recht, es ist ein alter Mann, der irgendwie in einer ganz anderen, es ist auch so, das ganze Gedicht und der ganze Diskurs, der da drum ist, der ist so anachronistisch, der passt, der ist so völlig aus der Zeit gefallen. Das ist irgendwie so, das hättest du in den 80ern machen können, ja, aber doch nicht heute mehr.
Das ist beim Historikerstreit war das noch ein großes Ding so, weißt du? Aber es ist, können wir jetzt bitte über die Piraten reden?
Ich glaube, da können wir uns noch ganz warm anziehen.
Also wir haben jetzt auf jeden Fall ganz schön lange, wir haben jetzt ganz lange drüber geredet, warum wir über Gras nicht reden sollten.
Genau. So. Jetzt reden wir doch kurz darüber, warum wir über die Piraten ausführlich reden. Nein. Piraten, wer sind denn eigentlich diese Piraten?
Das ist eine gute Frage.
Du kannst ja dazu ein bisschen was sagen.
Bestimmt. Ja, ich bin da jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren so richtig drin. Also ich kenne die Piraten eigentlich schon seit 2006. Ich habe die auch seitdem verfolgt. Ich war auch hier Pirate Bay und so und Sealand kaufen und so, da war ich voll dabei.
Was? Pirate Bay und was
kaufen? The Pirate Bay wollte Sealand kaufen. Oder die Community von The Pirate Bay wollte Sealand kaufen, um da eben...
Ach so, Sealand, diese Insel irgendwo im...
Ah. Da gab es, der Ode Reismann hat da letztes Mal einen Artikel drüber geschrieben, hab ich nicht gelesen. Ich habe nur die Überschrift gelesen und hab gedacht, hey, Sealand. Und da war ich halt voll mit dabei schon von Anfang an, aber fand die Piraten irgendwie nicht so spannend. Beziehungsweise habe halt andere Sachen gemacht. Und 2009 bin ich dann irgendwie bei den Piraten gelandet.
Wo die meisten dann ja auch da gelandet sind. Ne?
Genau. Also ich
die Netzsperrenkampagne war auch bei dir so?
Nee, eigentlich gar nicht. Nee? Witzigerweise. Also ich bin eher, ich wusste ja um die ganze Problematik auch mit The Pirate Bay und Abmahnungen und Netzsperren und das ganze. Das habe ich ja schon seit 2006 intensiv verfolgt.
Aber du warst ja gerade frisch verliebt, oder? Ich dachte jetzt, das wäre einfach so, keine Ahnung.
Ja, tatsächlich. Siehst du? und habe das da seit...
Guter Grund, das zu ignorieren.
mag ja auch sein. Aber ich habe irgendwie so das halt die ganze Zeit intensiv verfolgt und habe dann irgendwann Plakate in Bonn gesehen. Ich komme ja aus Bonn und habe dann Plakate von den Piraten in Bonn gesehen und habe gedacht, cool, die machen das ja hier mit dem Real Life, da gehe ich doch mal hin. Und ich glaube, sogar mein Ex-Freund hat mich damals nochmal ermutigt, weil er unbedingt auch dahin wollte. Und dann sind wir dahin und dann halt komplett hängen geblieben. Weil es einfach eine Gruppe von, also ich glaube...
Coole Leute einfach.
Ja, coole Leute, mit denen man die Bock haben, was zu machen. Meine Theorie ist ja, also wer...
aber du warst ja schon, du hast ja schon so ein Pre-Life gehabt, so ein politisches, ne? Also du warst...
Ja, ich bin Politologin und ich war bei der FDP. Ich war bei den Jungliberalen. Die Geschichte mit den Jungliberalen ist echt witzig.
Oh.
Pass auf. Ich bin 2005 eingetreten und habe 2012 erfahren, dass ich noch Mitglied bin und Mitgliedsbeiträge seit 2008 schulde, die 2008 eingeführt haben. Das heißt, ich bin 2005 eingetreten und erfahre 7 Jahre später, dass sie 5 Jahre vorher Mitgliedsbeiträge eingeführt haben und ich ihnen jetzt irgendwie 80 Euro schulde.
Das ist doch jetzt irgendwie noch ein Trick, irgendwie die FDP noch zu retten, oder?
Genau. ich habe ihnen die 5, ich glaube es waren 85 Euro, ich habe sie ihnen überwiesen und habe gesagt, Kinders, damit könnt ihr ein Plakat aufhängen. Aber ja, ich war bei der FDP aus verschiedenen Gründen.
Wenn die FDP weil du 2013 noch existiert, dann bist du schuld, weil du sie mit 80 Euro unterstützt hast.
Genau. Na, ich habe ja,
Bester Wille so, yes!
Ja, ich habe ein Praktikum im Landtag gemacht in NRW und das war richtig schlimm. Ich habe da auch schon mal drüber geblockt. Das war richtig furchtbar. Es war echt eine Katastrophe. Also es sind so ein verlogener Haufen Menschen. Es ist einfach nur, oh,
Und wie, was für ein Praktikum hast du
gemacht? Da, in der
Verlogenheitsabteilung? Oder?
Ja, ja.
Nee, also Wirtschaft?
Nee, einfach da beim Fraktionsvorsitzenden.
Hm. Von der FDP?
Von der FDP.
Ah, okay. Also warst du schon bei der FDP und hast gesagt, die sind schon schön verlogen, da trete ich doch mal ein, oder?
Nein. Ich war 2005 eingetreten bei den Jungen Liberalen, weil es nichts gekostet hat.
Hey, ich muss irgendwas machen und da mache ich mal
bei den Julis mit. Okay. Und ich bin halt schon liberal so.
Okay.
Und zum Teil auch mit ganz eigenen Ideen.
Ja, das gibt doch gleich wieder einen Shitstorm. Erläutere doch gleich erstmal deine Liberalität, wenn du jetzt sagst, dass du liberal bist. In welchem Sinne bist du liberal?
Weil das Dahrendorf. Ist
ja ein Dahrendorf-Liberalität. Dahrendorf war doch aber auch schon ein
Ziel. Hannah Arendt, Dahrendorf.
Hannah Arendt ist liberal.
Schon. Ja, sagen wir, ich verstehe ja Liberalität, also so Popper-Style, ne? Mhm. Also es gibt die geschlossene Gesellschaft und es gibt die offene Gesellschaft. Und für mich ist die offene Gesellschaft automatisch das liberale Ideal. Mhm. Und das in dem Sinne verstehe ich die Liberalität und in dem Sinne verstehe ich mich als Liberale für eine offene Gesellschaft, für eine plurale Gesellschaft, wo jeder seinen
Platz hat. Ich würde mich ja eher so als Westerwelle liberal.
Ach.
Nein, das war nur Spaß.
Ich habe einen relativ großen Ring. Den können.
Das ist Gewaltandrohung.
Also ich habe niemals behauptet,
wie würdest du denn jetzt den Unterschied definieren, nur mal ganz kurz, zwischen Westerwelle-liberal und Dahrendorf-liberal?
Naja, Dahrendorf denkt, hat die Gesellschaft halt als Ganzes gedacht.
Das ist eigentlich schon fest, eigentlich alles gesagt. Ne? Also Dahrendorf denkt.
Genau.
Dahrendorf denkt, Punkt.
Ja, Westerwelle, ich weiß noch, also Westerwelle ist halt wirklich dieses rein Wirtschaftsliberale und die Liberalität im Sinne, die Macht des Stärkeren. Das ist für mich Sozialdarwinismus.
Hast du nach deinem FDP-Eintritt einfach nie wieder hingeguckt? Oder,
pass auf, es kommt ja noch viel witziger.
Okay.
Und dann war ich ungefähr 3,5 Jahre Mitglied bei den Jungen Liberalen, habe aber nichts gemacht.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss ein Praktikum machen, ne, weil Praktikumswahn und so, Generation Praktikum, ich muss ein Praktikum machen. Ich habe halt während meines Studiums gearbeitet und habe halt nie ein Praktikum gemacht. Und war dann scheinfrei und habe gedacht, jetzt machen wir mal ein Praktikum. Hab gedacht, machen wir mal im Landtag. Das fände ich spannend. Und dann habe ich mich halt bei der FDP, hab gedacht, okay, die FDP und ich, wir versuchen es nochmal miteinander, ne, nachdem ich halt dann irgendwie 3 Jahre nichts gemacht hatte bei denen. Und dann bin ich da gewesen. Und es war einfach nur schlimm. Ich habe da auch ausführlich zu geblockt. Es war ein furchtbares Praktikum. Ich habe keine Aufgaben bekommen. Die Leute haben furchtbare Politik gemacht. Die waren zu dem Zeitpunkt noch in der Regierung. Ich habe da irgendwie furchtbar, es war einfach schrecklich. Furchtbare Leute, also sagen wir nicht unbedingt menschlich, ne? Also menschlich kam ich schon mit denen klar, es waren nette Leute, so menschlich. Aber politisch gesehen, wenn man mit denen über Hartz-IV-Empfänger gesprochen hat oder über generell über das Hartz-System, soziale Sicherungssysteme, Demokratiereform, all das, ja, das ist bei denen wirklich da... Da hast du echt gedacht, ich kann das nicht wiedergeben, das ist zu traumatisch.
Also wirklich so.
Es war schlimm, weil so wie es auch in den Medien dargestellt wird, völlig herzlos, völlig unempathisch, also Privilegien, Gepose ohne Ende. Ja, Papi hat mir einen Porsche zu Geburtstag geschenkt. Ja, good for you. Geh weg. Das ist für mich so. Also das war da schon präsenter als
eine Schnöselpartei. So
Schnöselpartei trifft schon leider sehr gut. Und dann war irgendwie Situation, ich kann mich da kaum noch dran erinnern, also war dann irgendwie Situation, dass die halt dann wollten, dass ich auch in die FDP eintrete. Und ich habe gesagt, ja okay, FDP eintreten. Es war so, da war halt eine meiner Praktikumsbetreuerinnen, die war halt furchtbar nett und irgendwie hat sie nicht mitgekriegt, dass ich mich da unglaublich unwohl gefühlt habe. Und hat auch nicht realisiert, dass das nicht für mich das Richtige ist. Hat auch nicht realisiert, dass gerade auch der Typ, bei dem ich das Praktikum gemacht habe, nicht wirklich begeistert von mir war und auch gemerkt hat, dass das nicht das Richtige ist. Die war halt so eine Zwischenperson im Prinzip so. Und hat dann halt gesagt, ja, willst du nicht eintreten und so? Und ich habe gesagt, ja, ich kann aber nicht den vollen Mitgliedsbeitrag bezahlen, weil halt arme Studentin. Ja, das besprechen wir dann. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, ich habe sogar einen Mitgliedsantrag ausgefüllt, habe aber nie wieder was von denen gehört. Also sie haben mich offensichtlich abgelehnt. Also oder sie haben nie drüber gesprochen, ich weiß es nicht, aber ich habe nach dem Praktikum halt das Praktikumszeugnis bekommen. Aber ich
glaube nicht, dass die FDP irgendwelche Mitglieder ablehnen würde, oder?
Naja, die besprechen das schon innerhalb des... Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich kein Mitglied bei der FDP bin.
Ja, also es ist mehr so ein totalitärer Ansicht.
Du glaubst, dass du...
Vielleicht wegen deinen totalitären Ansichten.
Schreibt hier einer was?
Nein. Das war jetzt meine Interpretation.
Naja, ich bin halt schon links... linksliberal so. Und das passt halt, dass da ist halt kein Platz in der FDP. Und dann bin ich halt 2009 das Praktikum.
Doch, Leithäuser Schnarrenberger ist das
genau, also, letzte. Also,
naja, wenn du das Urheberrecht, die Debatte zum Urheberrecht anguckst, dann.
Aber der Witz ist ja tatsächlich, ist dass der ich glaube tatsächlich, dass der, das ist ja der Landesverband in Nordrhein-Westfalen ist ja der, wo wo Westerwelle herkommt. Mhm. Das ist ja der Hauslandesverband. Ja, sogar aus Bonn direkt, ne? Ja, sogar der Kreisverband. Und das ist halt ja sozusagen wahrscheinlich dann nicht der sympathischste Landesverband.
Nee, ist er nicht. Aber unabhängig davon ist es halt, es war nicht für mich das Richtige und irgendwie wollten die mich auch nicht. Also das war irgendwie ziemlich einvernehmlich. Und dann kurz danach habe ich die Piraten halt bei der Europawahl gewählt und bin da bei den Piraten gelandet und bin da jetzt seit 3 Jahren ziemlich aktiv und kandidiere ja jetzt auch für den Bundesvorstand.
Genau, da wollen wir mal drüber reden.
Also jetzt bist du doch so eigentlich nur so ein FDP-U-Boot.
Genau.
Genau. Also das heißt, das FDP-U-Boot ist jetzt sozusagen in die piratigen Unwässer eingetaucht. Und jetzt wird es ja spannend, weil jetzt geht es natürlich darum, die Partei zu übernehmen.
Mhm. Weil man ja auch die meiste Macht ausüben kann, wenn man sich in den Vorstand wählen lässt.
Ich fand das ja sehr lustig, irgendwie, nachdem dann irgendwie die ersten Vorstandsbewerbungen da sozusagen eingegangen waren, hat dann irgendwie Frank Rieger getwittert, die Spackeria will jetzt also die Piraten übernehmen. weil Tarzun und du jetzt sozusagen so als zwei Spackeria-Lieder Bundesvorstand. Fand ich einfach so lustig. Also ernst nehmen brauchen wir es, glaube ich, nicht. Wir haben es auch schon, glaube ich, irgendwo mal besprochen, aber auf jeden Fall ist es interessant, dass du dafür kandidierst. Und was sind also überhaupt erst deine Gründe?
Also, das ist jetzt die dritte Vorstandswahl, die ich mitmache. Der dritte Bundesparteitag, wo ein Vorstand gewählt wird. Und das dritte Mal, dass ich im Gespräch bin. Also 2010 war ich am Abend vor der Wahl.
Wann ist überhaupt der Parteitag?
28. und 29. April in Neumünster.
Okay, also diesen Monat noch, okay.
Ja.
Das ist ja echt.
Das ist bald. Das ist bald, aufregend, ja. Also 2000,
machst du richtig Wahlkampf dann also auch irgendwie?
Ja, was heißt Wahlkampf? Also natürlich nehme ich halt die Grillen wahr, also wie wir das ja nennen, ne? Kandidatengrillen. Das heißt, ich fahre jetzt dann nächste Woche nach Niedersachsen und nach Oberfranken und lass mich da befragen und
einer peinlichen Befragung.
Ach, ich dachte, es gibt Steak.
So grillen. Ich bin Vegetarier.
Ja, dann für dich kannst du.
Nee, ich bin das Steak. Ich werde gegrillt. Naja, das ist halt, also ich versuche halt schon natürlich auch im, also ich denke natürlich schon, wie wollen mich die Piraten und was erwarten die Piraten von mir? Wie ich mich als Vorsitzende zu verhalten hätte, wie auch immer. Und natürlich beeinflusst das mein Verhalten. Das ist ja klar. Also wirst du sehr viel gefragt und du musst auf verschiedenen Plattformen dich irgendwie rechtfertigen für die Dinge, die du da jetzt sagst, weil du ja Kandidatin bist, wie auch immer. Also es beeinflusst mein Leben schon, aber wirklich Wahlkampf, nee.
Also ich habe gesehen irgendwie, es gibt da so Unterstützerlisten, die man da so bei sich da irgendwie, und Tarzun hat jetzt irgendwie getwittert, dass er jetzt 50 hätte. Ist das viel oder ist das wenig oder ist das?
Ich habe 120, glaube ich.
Ui, du hast also viel mehr, okay.
Also das, ich glaube, also wie gesagt, bei mir ist es halt im Gespräch, jetzt 2010 war es bei mir im Gespräch, da habe ich aber gesagt, okay, ich bin erst seit einem halben Jahr, also seit einem Dreivierteljahr in der Partei wirklich aktiv. Ich will jetzt nicht direkt kandidieren für den Bundesvorstand. Dann 2011 wollte ich nicht kandidieren, weil ich die Spackeria-Debatte nicht auf dem Parteitag austragen wollte. Mhm. Weil es mir darum ging, dass wir auf eine sinnvolle Art und Weise einen Vorstand wählen und eben nicht jetzt irgendwie.
Und dann gedacht hattest du schon jedes Mal auch daran.
Also nee, ich wurde halt jedes Mal.
Wurde es gefragt?
Ja, tatsächlich. Also ich wurde 2010 wurde ich wirklich gefragt.
Okay.
Unter anderem eben auch von dem damaligen Vorstand. Und 2011 ging irgendwann wieder die Debatte auf Twitter los und dann wurde ich halt auch angesprochen. Und dieses Jahr war es wieder das Gleiche. Also ich habe das komplett ausgeblendet für mich. Für mich war überhaupt klar, ich werde auf gar keinen Fall kandidieren. Eventuell für den Bundestag, aber auf gar keinen Fall für den Bundesvorstand. Und dann kam Ende Januar kam der Jürgen Ertelt, der liebe Ertelt, auf mich zu. Der ist auch Bonner, ich kenne ihn aus Bonn. Und kam auf mich zu, meinte, Julia, du musst für den Bundesvorstand. Da warst du auch bei dem Politcamp-Ding, Michi, hier mit dem Hermann Gröhe und so.
Hermann Gröhe sagt mir jetzt nichts.
Im Quadriga-Forum.
Ach, da, ja, ja, ja. Doch,
genau.
Ja. Ah, und, okay.
Da genau. Hat
dich RTL gefragt.
Genau, der hat das ja moderiert.
Ah, ja, genau.
Nee, der hat mich nicht gefragt. Der hat gesagt, das ist alternativlos. Das war so, also ziemlich...
Du bist jetzt übrigens Kandidatin für Bundesvorstand.
Du tust das.
Jetzt, genau, okay.
Du tust das. Und dann habe ich gesagt, okay, nein. Also
war Jürgen, ich war ganz kurzer Sidekick, es war jetzt gerade Wahl der Kandidatenliste für die NRW-Wahl, die jetzt ja auch bald ist, ne? Interessant auch, das ist ja sozusagen dein Heimatbundesland, da hättest du ja natürlich jetzt wahrscheinlich auch gute Chancen gehabt. Jetzt bist du in Berlin und
Ich habe meinen Erstwohnsitz noch in NRW und eventuell kandidiere ich für den Bundestag in NRW halt für Bonn auch als Direktkandidat. Mal gucken.
Ah, okay. Also auf jeden Fall, ich fand das ganz interessant, weil Jürgen habe ich jetzt immer schon so als eine, sag ich mal, durchaus outstanding Personality so der Piratenpartei wahrgenommen.
Ja.
Ist dann aber doch irgendwie nur auf so einem relativ hinteren Listenplatz gelandet.
35 oder so, ja.
35, das fand ich irgendwie erstaunlich.
Ne, das war, also es waren, da kamen mehrere Sachen zusammen negativ. Also einmal ist er tatsächlich auf Bundesebene viel bekannter als so in den Kreisverbänden vor Ort. Er hat sehr viel Bundespolitik auch gemacht, war auch in Bonn selten vor Ort und so weiter, weil er halt so aktiv war. Was auch kein Problem war. Also dadurch kannte man ihn zum Teil, aber zum Teil kannte man ihn halt eben auch gar nicht. Und was sein großes Problem war, glaube ich, war, dass wir nur eine dreiminütige Vorstellung hatten, ohne Nachfragen. Also das heißt, wir haben 3 Minuten Vorstellung gemacht und dann ging next, ja? Und da hattest du nur eine Chance, wenn du schon irgendwie bekannt warst, also in den Kreisverbänden und so weiter. Das ist halt, und das ist natürlich als Vorstand, wenn du dann Landesvorstand zum Beispiel bist oder irgendwie irgendein Gedöns machst oder so, bist natürlich dann bekannter und
Landesvorstand oder Gedöns.
Ja, genau. Also in irgendeiner Form halt landesspezifisch dich schon exponiert hast. Und das hat er halt, er exponiert sich ja sowieso nicht, ne? Also, das ist ja immer dieses Ding, tu Gutes und rede darüber, das ist ja nichts, was der RTL tut. Also, das ist halt.
Ja, er ist ja in diesem ganzen Bildungsbereich halt, ist er ja ziemlich aktiv und dort, also so Internetbildung und Zukunft von Bildung und so, da ist er ja einfach eine totale Hausnummer, so, ne? Also,
er ist eine Koryphäe an der Stelle, ja, gerade Medienpädagogik und so weiter, aber er hat halt nicht die Möglichkeit gehabt, der Versammlung wirklich zu demonstrieren, was er für eine Persönlichkeit ist und was er für diese Partei und für dieses Land, das muss man auch sagen, wenn man auf den Jugendmedizinischen Staatsvertrag guckt, schon geleistet hat. Da kamen mehrere Sachen hinzu. Das ist natürlich auch ein Effekt von diesem Themen statt Köpfe-Ding. Ne?
Aber die Nummer 1 hier, den Nick Haflinger, den kennen wir ja auch ganz gut.
Ja,
ja, ne?
Der Joachim. Ja, guter Mann.
Der Joachim.
Paul. Aber wir haben jetzt nicht ganz so, also ich meine, die Piraten sind jetzt gerade so eine junge, aufstrebende Partei mit gigantischen Erfolgen in letzter Zeit. Wir haben hier eine Bundesvorsitzende Kandidatin. Jetzt pitche ich doch mal so ein bisschen. Was würdest du denn machen wollen als?
Also der Ertel hat gesagt, ich soll kandidieren.
Nein, nicht der Ertel hat gesagt, du sollst kandidieren.
Warum kandidierst du
jetzt? Er hat dich
angefleht.
Er hat gesagt, ich soll kandidieren und dann habe ich gedacht, nee.
Okay.
Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, eigentlich habe ich da voll Bock drauf.
Okay.
Und dann habe ich gemerkt, was ich anders machen will. Und ich kandidiere ja auch bewusst als Bundesvorsitzende aus verschiedenen Gründen. A ist mir die Repräsentation der Partei einige. Also Sebastian hat es gut gemacht. Sebastian hat, ich bin mit Sebastian auch zufrieden. Wenn Sebastian auch nochmal wird, ist das für mich auch kein Problem.
Hast du gesehen, was er über dich in der FAZ gesagt hat?
Ja, das war, also das Interview war so ein bisschen...
Das war sowieso das dämlichste Interview überhaupt, das ich je gelesen habe. Also ever, von jedem, ja. Also okay. Das war so ein...
Es war ein bisschen Old Boys, es war ein bisschen Boys Network, so.
Nee, das war vor allem total, also dieses FAZ-Interview, das war einfach erstaunlich. Er hat dort wirklich praktisch nichts gesagt und dann immer irgendwie gesagt, so ja, dazu kann ich mich nicht äußern. Das ist irgendwie, aber halt nicht in so einer Art irgendwie, wie man das so gewohnt ist, so einer sympathischen, so ja, wir Piraten, sondern halt wirklich so, also als ob man ihm die Angstschweiß auf der Stirn irgendwie ansehen. Also dieses, das war irgendwie von vorne bis hinten total vermurkst und verkorkst, dieses ganze Interview. Und an einer Stelle war, ich weiß nicht mehr, ich kann es nicht mehr richtig zitieren, aber wie es war, aber da wurde er auf dich angesprochen.
Implizit,
ja. Und, explizit.
Nee, implizit.
Implizit, genau. Und er meinte dann irgendwie, genau.
Zu Julia Schramm äußere ich mich nicht. Das war
zu Julia Schramm äußere ich mich nicht. Und das fand ich irgendwie so total so, also.
Du hast die Gelegenheit, dich nicht zurückzuäußern.
ich mag Sebastian, ich komme mit ihm gut klar. Ich finde, er hat einen guten Job im letzten Jahr gemacht. Und wenn er es wieder wird, ist es für mich auch gar kein... Ist es wirklich nicht.
Aber was würdest du denn anders machen?
Es ist für mich wirklich kein Problem. Verdammte Scheiße, ist kein Politiker-Ding. Ja, okay. Es ist wirklich nicht problematisch. Ich bin ein anderer Mensch als Sebastian. Ich glaube, dass ich neben Sebastian und Bernd eine total super Alternative bin, weil ich für mich andere Schwerpunkte
Danke,
habe.
Jetzt so. Komm mal, los.
Und für mich ist es so, ich möchte auf jeden Fall die Arbeit, die inhaltliche Arbeit in der Partei sichtbarer machen. Wir Piraten, ihr kriegt das doch mit. Wir debattieren nun wirklich jedes erdenkliche Thema, ja? Wir setzen uns mit jedem Thema auseinander. Und das wird nicht sichtbar. Wir diskutieren über Geldordnungen, wir diskutieren über Steuern, wir diskutieren über Sozialkranken, Rentenversicherung. Wir diskutieren über alles. Und das hat mir wirklich in der Repräsentation gefehlt, das klar zu machen, dass wir auch grundsätzlich viel in Frage stellen und dass wir zu vielen Sachen noch keine Parteitagsbeschlüsse haben, aber dass wir über jeden Scheiß diskutieren, dass wir alles in Frage stellen und dass wir dieses System und diese Gesellschaft grundsätzlich anders denken wollen. Das war wirklich was mir gefehlt hat, was mich auch geärgert hat, wo ich auch sagen muss, wenn es zum Beispiel um die Transfergesellschaft bei Schlecker ging, ja, da kann man einfach ganz klar sagen, dass wir das System Transfergesellschaft grundsätzlich kritisch sehen, weil wir nämlich eben eine Sozialpolitik wollen, wo Leute nicht darauf angewiesen sind, dass sie in irgendwelchen komischen Transfergesellschaften sind, wo sie irgendwelche Maßnahmen machen sollen, die überhaupt nicht dem entsprechen, was sie machen wollen, wo man sie einschränkt, wo man ihnen vorgibt, wie sie sich zu verhalten haben, wo sie hinzugehen haben, was sie zu tun haben. Ja, das ist im Prinzip, diese Transfergesellschaft ist ein BGE für ein halbes Jahr für 11.000 Leute von 1.000 Euro im Monat zusätzlich. Ja, warum kann man dieses System nicht einfach grundsätzlich erdenken? Funktioniert nicht, wird nicht gemacht und das ist so, das hat mir einfach grundsätzlich in der Repräsentation gefehlt. Was ich sonst noch machen will, ist, was damit auch zusammenhängt, ist, dass wir müssen die Meinungsbildung effizienter gestalten. Das heißt, wir haben momentan die Situation, wir haben einen Parteitag im Jahr, ein Bundesparteitag im Jahr, der sich mit Inhalten beschäftigt, also wirklich mit Inhalten. Das heißt, wir haben jedes Jahr so gegen Ende des Jahres irgendwie so ein Riesending, also BGE, ja, oder bla bla bla, oder wir haben jetzt irgendwie, wahrscheinlich wird jetzt Ende des Jahres irgendwas mit Steuern und wie auch immer kommen und mit Wirtschaftsthemen, wo wir uns grundsätzlich positionieren. Also zumindest würde das jetzt Sinn machen in der Logik. So, und aber das ist zu wenig. Ja, wir haben so viele gute Positionspapiere, so viele gute Arbeiten, die nicht sichtbar werden. Und dafür brauchen wir eine Plattform, einen virtuellen Raum, wo wir legitime politische Entscheidungen treffen können, die wir dann auch nach außen kommunizieren können. Und dann ist natürlich nur wichtig, dass wir Europa rocken 2014. Und das ist das, was mir auch stark gefehlt hat jetzt im jetzigen Vorstand, dass wir die Kommunikation mit den anderen Ländern ist mir zu kurz gekommen. Und auch die Sicht auf, wir müssen 2014, müssen wir als Piratenpartei unter allen Umständen diese Wahl rocken. Und zwar in allen Ländern.
Das heißt also, die europäische Vernetzung voranbringen.
Ja, genau. Also ich war jetzt auch schon, ich habe schon viele Piraten kennengelernt in England, in Tschechien, in Ungarn, in Österreich, einen aus Italien, in Frankreich und ich fahre nächste Woche nach Prag zur Pirate Party International Konferenz, da freue ich mich sehr drauf, wo wir eben auch genau das Thema besprechen und das muss 2014 muss das rocken. Wir müssen für Europa und für die Bürger in Europa eine funktionierende Opposition.
Aber nicht mit den Piraten von Somalia, die sind nicht so
mit. Die somalische Piratenpartei, die ist
die sind irgendwie aber außer Art geschlagen.
Es gibt tatsächlich eine Pirate Party in Afrika. Also es gibt einen Dachverband jetzt in Afrika.
Ah, cool.
Ja, es läuft. Es ist überall die Idee.
Läuft.
Die Ideen verbreiten sich und die Leute nehmen das an und haben da Bock drauf. Das ist ziemlich cool zu sehen. Und
da kann man ja auch echt eine ganze Menge politisch machen, so ja. Amerika und sowas, ne? Also das ist ja
du
auch
kannst
so
ein halt
großes Thema in Afrika eigentlich. So.
Ja, du kannst halt eine Menge, du kannst wirklich weltweit eine Menge mit den Piratenthemen reißen. Und ich habe halt jetzt den Buchvorschuss, der ist sehr großzügig ausgefallen und ich kann halt jetzt die nächsten anderthalb bis zwei Jahre wirklich sehr problemlos Piratenarbeit machen. Und es ist ganz ehrlich, wenn ich es nicht werde, das ist jetzt auch, also diesen Höllenritt muss ich mir jetzt nicht unter allen Umständen geben, ja. Ich habe da Bock drauf, gerade auch, weil Tarzun kandidiert, gerade auch, weil zum Beispiel Markus Barenhoff, also Alios kandidiert. Das sind richtig coole Leute. Gefion kandidiert wieder, die ich auch sehr gerne mag. Mit Bernd komme ich gut klar. René, unser Schatzmeister, kandidiert wieder, was total super ist.
Also wir dürfen das ja sagen, also ich finde ja zum Beispiel den Bernd nicht so gut.
Na gut. Es kommt drauf, also sagen wir mal so, wir haben jetzt drei, sagen wir mal, mehr oder minder aussichtsreiche Kandidaten. Das ist Sebastian, der einen sehr, sehr, sehr konservativen Piraten wiedergibt, also der sehr stark auf Bürgerrechte, Innenpolitik aus ist, der eben auch bei diesen, der eben auch tendenziell eher so eine Kerni, wie man es so nennt, Position einer, also sehr, sehr bedacht ist, sehr ruhig ist und so weiter. Dann haben wir Bernd, der ist so typisch auch Andreas Baum, ne? Also so ein ruhiger Kerl, aber sehr pointiert auch und sehr so ein nordisches Gewächs irgendwie, der aber auch sehr seriös rüberkommt und eben seinen Schwerpunkt auch in der Sozialpolitik zum Beispiel hat, der hat sich auch damals sehr stark fürs BGE ausgesprochen und so weiter. Und dann gibt's halt so jemanden wie mich, der halt irgendwie so eine weibliche Version vom Lauer ist.
das finde ich charmant. Da wollte ich gerade mal drauf. Hast du die ganzen Lauer-Shows gesehen in letzter Zeit?
Nee, habe ich nicht.
Es gab so viele Lauer-Shows. Ich habe mir alle eingeguckt. So, ich werde doch echt zum Lauer-Fanboy irgendwie. Ich fand das super interessant. Also
ich habe nur dieses N24-Interview gelesen.
An einem Abend war in zwei Shows, ja, also wurden auf jeden Fall zwei gesendet. Also da war er bei Benjamin Stuckrad von Stuckrad-Barre.
Benjamin von Stuckrad-Barre,
genau. Ja, war er dort bei Stuckrad-Barre. Und dann war er noch bei Ilna, genau. Also Stuckrad-Barre war halt so ein bisschen, ja, klamaukig irgendwie, kann man irgendwie so abarbeiten. War ganz unterhaltsam, kann man machen irgendwie, fand ich jetzt inhaltlich auch so eher wenig bringend. Eigentlich an Ilna auch, aber was halt geil war. Auch
eher klamaukig.
Ja, aber genau, das war ja eigentlich ernst gemeint, im Gegensatz zu Stuckrad von Barre. Das war ja eigentlich ernst gemeint, aber Christopher hat tatsächlich dort auch ein, sag ich mal, ein Lustspiel draus gemacht. Und ich fand das ziemlich geil. Da saß dann halt irgendwie in einer Runde unter anderem Kurt Beck, ja, also der dicke Problembär aus Rheinland-Pfalz.
Otto Fricke auch von der FDP.
Und Otto Fricke von der FDP. Und die beiden, also Kurt Beck und Otto Fricke, haben sich eigentlich die ganze Zeit um diese Auffanggesellschaft für Schlecker gestritten. So, ja, Otto Fricke so, ja, nee, brauchen wir nicht, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie Subventionen etc. Und das Arbeitsamt reicht ja auch aus und so, dafür ist er da. Und Beck halt, und die beiden haben wohl auch direkt gestritten in diesem Ausschuss, wo es darum ging, diese einzurichten. Und die FDP hat sich dann damals quergestellt und Beck hat dann einen großen emotionalen Arbeiterkämpfer gebeamt, der dort halt sozusagen die FDP, ich bin sau wütend und dies und jenes.
Die ganze Nacht habe ich am Telefon gehangen.
Genau, hat sich da wirklich so als der...
Hat er wahrscheinlich wirklich.
Emotionale Klassenkämpfer inszeniert und Beck ist auch einfach eine peinliche Figur so. Also ich meine, kann man ja sagen, was man will, wenn man nicht in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen ist und in der
Rheinland-Pfalz. Was ist hier los?
Sorry, das habe ich dich jetzt habe ich euch wieder verwechselt.
Ja.
Die Pestzonen Masse
irgendwo da im Westen.
Rheinland-Pfalz, wenn man nicht irgendwie in Rheinland-Pfalz in der achten Generation wohnt, kann man eigentlich Beck nicht gut finden, ne? Und deswegen ist es halt so, dass dann irgendwie Christopher dann da saß und halt die ganze Zeit irgendwie schon immer so kleine stichelnde Bemerkungen machte, als er dann gefragt wurde, irgendwie, wie er denn dazu dieser Aufwandgesellschaft stand und sagte so, ja, das, was dieser FDP-Typ da sagt, das fand ich ganz vernünftig. hat dann irgendwie so sich so ein bisschen da rausgeredet, dass er ja eigentlich zu diesem Thema gar keine Meinung hat, weil seine Partei keine Meinung dazu hat und so weiter und so fort. Konnte es dann aber nicht lassen, die ganze Zeit Beck so hardcore zu trollen, ja.
Ja, die Heute-Show hat das schön zusammengefasst. Sie hat gesagt, also der Oliver Welke hat gesagt, eine Partei, die Kurt Beck fast zum Platzen bringt, kann nicht schlecht sein.
Ja, ohne Scheiß.
Ohne Witz, ich finde das traurig. Also ich will Christophers Auftritt da gar nicht beurteilen. Ich wurde ja auch gefragt, ob ich zu Ilna an dem Abend will. Und weil Christoph hatte irgendwas mit, ich weiß gar nicht mehr, eigentlich konnte er gar nicht und dann sollte ich und ich habe gesagt, um Gottes Willen. Und dann hat er es doch, also ich habe das eh nicht ganz verstanden, aber also von daher, er ist da relativ spontan hin und so und das will ich jetzt gar nicht großartig bewerten. Aber das Traurige ist doch wirklich, da stellt sich einer von der SPD hin, ja, die Jobcenter und so weiter genau so umgebaut haben, dass die Leute keinen Bock haben, da hinzugehen, nachvollziehbarerweise. So, und stellt sich jetzt dahin und macht einen auf großen Arbeitercamper, wie du richtig sagst. Christopher setzt sich einfach dahin und sagt, ja, Ja, hat, und also da muss man auch sagen, da hätte gerade in Richtung BGE, gerade in Umstrukturierung von Arbeit, gerade auch in der Herausforderung für die Arbeiterschaften 21, hätte mehr kommen können.
Er hat inhaltlich null geglänzt, aber er hat diesen Back zum Explodieren gemacht.
Ja, aber darauf
das
will ich hinaus.
So geil.
Wie traurig ist es denn, dass es reicht? Wobei ich auf der anderen Seite mal, ich saß jetzt im Zug im Bordrestaurant und dann hieß es, ja, hier habe ich mich mit meinem Eltern-Ehepaar unterhalten. Da meinen die ja, ach, sie sind von den Piraten, ne? Ich so, jo. Die sagen, also bei der Ilna, das war ja ganz furchtbar. Da müssen sie mir jetzt mal Rede anfangen. Und deshalb, da bin ich jetzt schon, das ist jetzt das vierte Mal gewesen, also, dass ich darauf angesprochen worden bin. Das finde ich schon. Aber wie gesagt, ja, also Christopher war damit,
das war auch zwiegespalten. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er bei allen nicht netzpolitisch aktiv, also dass er praktisch bei allen irgendwie negativ aufgefallen ist, außer bei den Piraten oder einigen Piraten. Und er meinte ja auch irgendwie, hat er getwittert, dass er ziemlich viele Hass-E-Mails gekriegt hat für diesen Abend.
Ja gut, die kriegst du immer, die kriege ich bestimmt auch hier nach dem Podcast.
Nein, das glaube ich nicht.
Wetten?
Na,
sollen wir wetten?
Sag nochmal deine E-Mail-Adresse hier so laut raus. Damit das
okay, wir wetten um Bier, ne?
Um Bier? Ja, komm, du hast, als ob du hier nicht genug Bier kriegen würdest. Ja. Also.
Versuch es zu wetten.
Ich fand diese Trollerei einfach so unglaublich großartig.
Es ist aber
ich bin halt aber ich bin da definitiv nicht repräsentativ. Ich bin mir ganz sicher, dass die Piratenpartei dort Prozente verloren hat und nicht gewonnen hat.
Wenn du das in Umfragen gehst, haben wir noch dazu gewonnen.
Ja.
Aber also diese 13% sind eh eine Momentaufnahme und komplett lächerlich. Die Grünen standen letztes Jahr um die Zeit bei 28% und stehen jetzt bei 11. Also das ist total lächerlich und nicht repräsentativ. Aber die grundsätzliche Frage ist auch, was diese Talkshows gucken so viele Menschen. Ja? Und da geht Christopher dahin und macht irgendwie den Christopher und bringt den Back fast zu platzen und alle so, yay, weil der Back fast geplatzt ist. Das ist doch kein politischer Diskurs. Also das ist, ich glaube, meine Theorie, was die Piraten tun, sind, dass sie im Prinzip in das Loch der Postmoderne vorstoßen. Also angelehnt an Colin Crouch, wo man einfach sieht, es findet keine politische Debatte mehr statt außerhalb der Piratenpartei. Das muss man einfach mal so traurigerweise konstatieren. Bei den Grünen gibt's auch noch Debatten, aber die haben auch schon so einen total krassen Konsens, ja. Aber im Endeffekt, also eine politische Debatte im Kern darüber, wie diese Gesellschaft aussehen soll, was genau gut, was ist schlecht, was für Werte wollen wir, wie soll unser Sozialsystem aussehen, wie ist unser Umgang mit miteinander, mit anderen Menschen, mit Schwachen, wie auch immer. Diese Debatten werden in ihrer kompletten Breite und in der kompletten Intensität eigentlich nur bei den Piraten so geführt. Und das wird in diesen Talkshows klar, ja. Okay, ja gut, dann reden wir jetzt über diese, also das fand ich am interessantesten, dass Christopher im Prinzip ziemlich klar gesagt hat, warum wollen wir jetzt über die Transfergesellschaft reden? Das ist doch nicht der Knackpunkt. Natürlich geht es hier um 11.000 Menschen, die vor allen Dingen halt auch Frauen, mehr oder minder jetzt ihren Job verloren haben oder ihre Existenz verloren haben. Aber wir müssen uns auch grundsätzlich überlegen, wie wir mit diesen Menschen umgehen, wie wir diesen Menschen ein würdiges Leben ermöglichen. Und ich finde, das kam bei Christopher sich schon raus. Also diese
Aber er hat diese Frage leider nicht gestellt.
Das stimmt, ja, weil er auch, glaube ich, er war komplett auch irgendwo überfordert mit diesem komplett going wrong back, der da wirklich komplett ausgeflippt ist und der wahrscheinlich wirklich die Nacht nicht geschlafen hatte. Aber das ist, ich finde, das kam schon rüber irgendwo. Das hätte man klarer irgendwie rüberbringen können, natürlich, aber es ist einfach traurig, dass es reicht, Kurt Beck zum Platzen zu bringen, um irgendwie als Partei auf 13% zu kommen. Das kann doch nicht wahr sein.
Aber das ist ja ganz interessant. Also im Grunde genommen stehst du dann ja auf dieser Position zu sagen, okay,
Platzen bringen sind nochmal 10%.
Diese ganzen inhaltlichen Unwägbarkeiten, wenn die Piratenpartei drauf angesprochen wird, wie genau wollt ihr jetzt eigentlich auch den Euro retten? Oder wie genau wollt ihr, oder das ist ja so ein typisches Beispiel, ja? Oder genau Transfergesellschaft für Schlecker oder was weiß ich, ja? Das sind ja alles, kann man ja sagen, okay, pass mal auf, das, was ihr da macht, also das ist jetzt so, ich versuche das mal deine Position zu interpretieren, das, was ihr dort macht und diese Fragen, die ihr stellt, das sind alles nur Symptombekämpfungsfragen und wir sind nicht die Partei, die jetzt irgendwie Konzepte haben für Symptombekämpfung, sondern wir wollen halt irgendwie wir fragen, wie wir das Gesamtsystem umstellen müssen.
Ich habe noch viel über...
Brauchen wir den Euro? Nee.
Ja, ich habe noch viel heute tatsächlich über den Euro nachgedacht und eben genau diese Frage, wie kann man den Euro retten? Ich bin gedacht, also Entschuldigung, was ist das überhaupt für eine Frage? Ja, im Moment ist es doch so, wenn wir den Euro erhalten wollen, so wie er ist, schmeißen wir einfach immer weiter Geld drauf. Das scheint das Konzept der Koalition zu sein. In Kombination mit der SPD als Oppositionspartei. Das heißt, großartige Konzepte, große Würfe, große Visionen sehe ich da nicht. Und ich finde es ziemlich vermessen, zu sagen, gebt uns jetzt ein Patentrezept. So ein Scheiß. Ich sehe kein Patentrezept bei keiner Partei.
Ja, darum geht es doch auch gar nicht.
Also die einzige Partei, hier der Green New Deal von den Grünen, das finde ich tatsächlich noch mit das Praktikabelste, glaube ich. Was ich bisher an Konzepten so in den letzten Jahren gehört habe. Der Rest ist doch scheiße. Und die Piraten sagen wenigstens mal offen und ehrlich, Leute, das ist scheiße. Wir haben Probleme, die können wir nicht mehr irgendwie mit 10 Mann im Hinterzimmer lösen. Die Probleme, die wir haben, müssen wir als Gesellschaft lösen. Wir müssen als komplette Gesellschaft versuchen, diese Probleme zu lösen. Nicht nur 5 Hansel, die wir irgendwie wählen, denen wir die ganze Verantwortung geben und denen wir genug Geld geben, damit sie mit dieser Verantwortung leben können. Ist doch scheiße. Entschuldigung.
Naja, aber ich meine, woher soll jetzt die Gesellschaft, also glaubst du, dass jetzt aus der Gesellschaft heraus dann eine Lösung für dieses Problem geboren wird? Oder,
Naja, es geht schon bei den Piraten darum, um Infrastruktur, also politische Infrastruktur zu schaffen. Das heißt, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, eben auch an den richtigen Stellen die Entscheidungen zu treffen. Stichwort Bürgerhaushalte, Stichwort auch Volksentscheide oder was soll ich, ja, hier bei Stuttgart 21, ne, mir war das so egal. Sorry, wenn jetzt irgendwelche fanatischen Zuhörer da sind, die sich jetzt irgendwie auf den Clips getreten fühlen, aber mir war das...
Ich glaube, die haben sich alles schon an mich abgearbeitet.
Mir war das so egal, mir war es einfach so egal. Lass die Leute doch entscheiden, und zwar im Umfeld von irgendwie 100 Kilometern in alle Richtungen. Lass die doch entscheiden, ob dieser bekloppte Bahnhof gebaut wird oder nicht.
Haben sie doch aber auch.
Naja, sie haben halt ganz Baden-Württemberg befahren, aber ja. Exakt, das war aber auch der richtige Weg, aber das hätte man schon viel früher in der Form halt auch machen können und viel früher die Leute einbinden können. Also diese Infrastruktur schaffen, damit Leute auch ihren politischen Willen artikulieren können und um ihre Belange vor Ort auch tatsächlich entscheiden können.
Naja, aber Euro ist halt nicht mehr Belange vor Ort. Euro ist halt Belange in Griechenland. Naja, es ist aber auch Belange in Griechenland und also ich glaube, es hat wirklich niemand eine Ahnung, wie man diesen Euro rettet. Das hast du schon schön rausgearbeitet. Aber dass man jetzt einfach sich eine Massenmeinung einholt quasi oder also
es geht nicht um Massenmeinung, es geht tatsächlich um einen breiten Diskurs. Also wir haben, müssen wir endlich mal einen Diskurs darüber führen, dass die griechischen Schulden auch unsere Gewinne sind. Ja, wir haben den Griechen Panzer verkauft.
Auf Pump, klar.
Auf Pump haben denen gesagt, oh, die Türken, hier, 2 NATO-Länder gegeneinander aufgehetzt und dem einen für Milliarden Panzer verkauft.
Mhm. Für beiden.
Aber Reifeleistung. Ja, ja klar. Naja, Reifeleistung.
So verkauft man Waffen nicht.
Natürlich, aber das sind alleine darüber muss man diskutieren. Das muss man auch mal klar machen in dem Diskurs, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und mein Ziel ist es nicht, dass 80 Millionen Menschen jeden Tag über Politik entscheiden. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Mhm. Aber es würde mir schon reichen, wenn es 20% täten und nicht nur 3, wie es momentan der Fall ist.
Ja.
Ach ja. Also ich finde den Ansatz ganz gut, aber ich weiß nicht, ob das Problem einfach mit Masse an Meinungen mit Masse an Köpfen es geht zu bewerfen.
Es geht aber um Legitimation irgendwo. Und es geht um, je breiter eben du auch einen Diskurs führst, desto mehr musst du eben dir auch die Legitimation holen, beziehungsweise entsteht Legitimation, weil eben auch die Meinungen mehr in den Konsens übergehen. Ja, das geht aber nur natürlich mit einem hohen Maß an Informationsdichte.
Gut, also mal zu einem ganz anderen Thema bei den Piraten. Was mir irgendwie auffällt, ist tatsächlich, dass der Ton immer rauer wird. Und zwar, also ich meine, einerseits haben wir jetzt...
Gegen uns oder
mit innerhalb euch. Also ich muss dazu sagen, 50% meiner Timeline besteht aus Piraten-Content, weil irgendwie erstens ich schon relativ viele Piraten, aber keine 50%, aber schon relativ viele Piraten follow und diese Piraten aber untereinander die ganze Zeit in einem ständigen Diskurs sind, was einerseits irgendwie ganz interessant ist und cool ist, weil dort passiert natürlich auch die ganze Zeit Politik, da passiert die ganze Zeit Meinungsbildung, Meinungsaustausch und so weiter. Das finde ich super. Aber andererseits ist halt echt irgendwie... Also ich beobachte das ja nicht erst seit gestern oder so. Ich habe jetzt das Gefühl, irgendwie ist das da schon echt ganz schön vergiftet, so das Klima. Nö, so überhaupt teilweise. Nicht.
Also das ist auch, klar gibt es Leute, die einem auf den Sack gehen und klar gehe ich Leuten auf den Sack. Aber das ist wie eh und je.
Aber langsam also, ist da schon was zu holen bei den Piraten, oder? Ich meine,
Okay.
Es geht um was auch jetzt, ne? Vielleicht geht es daran auch.
Also. Es geht um was, das heißt, es wird...
ist das...
Nee. Das, also ist meins.
Das ist
deins.
Das ist meins, cool.
Ja, es geht um was, klar. Aber ich finde den Ton nicht rauer als vor 3 Jahren. Muss ich ehrlich sagen. Also das ist wie eh und je. Es geht immer um alles und um nichts. Ja. Mhm. Wir haben natürlich jetzt die Situation, dass wir einfach... wir werden sehen, wie sich die Partei sich jetzt in den nächsten Monaten entwickelt. Wir haben halt einfach unglaublich viele Neumitglieder. Und wir haben uns ja fast verdoppelt. Oder ziemlich genau verdoppelt. Und das ist schon eine krasse Situation.
In den letzten 9 Monaten?
Was? Wie? Ja.
Ja, okay.
Seit der Berlin-Wahl haben wir uns verdoppelt.
Okay.
In Berlin sogar verdreifacht. Das heißt also, ich bin so, ich gehöre zum alten Eisen nach 3 Jahren, was schon ein bisschen bizarr ist. Aber es ist schon, der Ton ist nicht rauer geworden. Der Ton gegen uns ist rauer geworden.
Ja.
In den letzten Wochen. Also,
ja, natürlich. Aber es gibt auch viel Positives, finde ich immer.
Irgendwie. Es gibt immer wieder Positives, aber Entschuldigung, die Handelsblatt-Kampagne?
Ja, das war, da kommen wir gleich nochmal
drauf. Ja, das ist
die,
ja.
Die war jetzt nicht dezidiert nur gegen euch.
Naja, aber die war schon sehr klar auch gegen die Piraten gerichtet.
Mhm. Das stimmt.
Also der Ton innerhalb der Piratenpartei, ich persönlich habe das Gefühl, er wird zum Teil sogar besser, weil man die Leute kennt, weil man sich kennt. Das müssen wir jetzt gucken, wie das mit den Neumitgliedern genau läuft. Aber grundsätzlich weiß ich gerade, weil das Problem an der digitalen Kommunikation ist ja immer diese physische Entgrenzung, ne? Also dass du siehst die Mimik nicht, die Gestik nicht, du weißt nicht, wie die Person das meint, du weißt nicht, ob das vielleicht als Witz gemeint ist, wenn das nicht klar gekennzeichnet ist und so weiter. Das heißt, du hast aber die Situation, dass du so im Laufe der Real-Life-Treffen lernst du die Partei kennen.
Mhm.
Und du lernst die Leute kennen. Und die Leute, die ich vor 2 Jahren digital echt, wo ich mir an den Kopf gepackt habe und gedacht habe, es darf nicht euer Ernst sein, dass ihr das jetzt sagt, die kann ich jetzt einordnen. Ich weiß, wie sie das meinen, ich weiß, was sie mir sagen wollen, ich weiß, wo ihre Kritik liegt.
Okay.
Und damit kann ich umgehen. Und das finde ich auch angenehm. Und ich glaube, von daher hat sich der Ton schon verbessert. Und vor allen Dingen auch, wenn man gerade in Bezug auf Sexismus und Rassismus oder irgendwelche Formen von Ismen, was wir ja auch am Anfang schon besprochen haben, da hat sich bei der Piratenpartei im letzten Jahr eine Menge getan. Das muss man einfach mal konstatieren. Also die Debatte, die wir jetzt führen, die jetzt ja auch in der Tagesschau ausgetragen wurde, die Juppies angestoßen haben, da sind mittlerweile 2 Fronten, ja, die in irgendeiner Form auch diskutieren und die sagen, nein, das muss man ernst nehmen, nein, das darf man nicht zu ernst nehmen, ja, wir müssen irgendwie so sozial sanktionieren, nein, das ist nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt, wie auch immer. Also da gibt es ja eine Debatte drum, mhm. Aber dass die Kritiker auch von sexistischen und rassistischen Übergriffen und Grenzüberschreitungen sich auch so laut äußern, das ist eine total tolle Entwicklung. Also ich finde dieser Ruf nach Harmonie und dieses ewige, wir müssen uns einig sein, dieses Konsensgedöns, finde ich anstrengend und auch nicht zielführend.
Das ist sicherlich nicht zielführend, aber ich glaube, das ist bei vielen Leuten einfach, die wollen gerne wissen, wofür eine Partei steht. Und das ist ja auch, also wenn ich bei einer Partei mein Kreuz geben soll, dann...
Ja, aber das Ding ist, sie machen eh nicht, was du sagst.
Das stimmt.
Weißt du, du kannst jetzt hingehen und sagen, naja, also Christopher Lauer hat da auch einen schönen Blogpost zugeschrieben, wo es um den Koalitionsvertrag ging.
Mhm.
Im Koalitionsvertrag steht Atomwaffen,
ja.
Wehrpflicht, Atomwaffen, Entschuldigung.
Verkürzung der Wehrpflicht, genau.
Atomenergie.
Stimmt, ja, genau.
Verkürzung der Wehrpflicht, aber eben auch der Erhalt der Wehrpflicht.
Ja.
Und so weiter. Und was haben wir jetzt? Ja, also was bringt es mir, wenn ich eine Partei wähle für ein Programm,
was sie nachher nicht umsetzt?
Was sie nachher weder umsetzt, dann nicht, schlimmer noch. Nicht nur, dass sie es nicht umsetzt, sie macht das Gegenteil. So, und ich glaube, was bei den Piraten das Entscheidende ist, das hat Sebastian auch immer wieder sehr schön das war sehr gut von ihm, das fand ich ganz klasse, wie er das dargestellt hat und rübergebracht hat, dass wir eine Prozesspartei sind. Das heißt, man kann bei uns die Prozesse einsehen. Man kann sehen, was geschieht, wie. Ja? Und wie wird mit was wie umgegangen. Und das gibt den Leuten eigentlich eine höhere Berechenbarkeit und eine höhere Sicherheit. Wir sind nicht berechenbar.
Wird das aber so gerade so diese Transparenz, ich hab ja das Fraktionsblog hier von den Berliner Piraten, habe ich irgendwann abonniert und mit Anfang sehr großer Begeisterung gelesen, weil das so tatsächlich, also ich krieg das so ein bisschen mit, so Parteiblogs und wie die so alle ablaufen und jeder Abgeordnete hat seinen Blog, was dann von seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter geführt wird für ihn und wo dann die üblichen Presseerklärungssachen drin stehen und manchmal auch ein bisschen persönlicher. Und das war bei den Piraten, kam dann so dieses so, wir kotzen uns hier mal schön drin aus in diesem Blog. Und irgendwann wurde es dann, ging es dann doch mal verstärkt in Richtung, dass da offensichtlich Presseerklärungen drin veröffentlicht worden sind. Glaubst du das?
Okay, also ich glaube schon, dass das Blog noch ausbaufähig ist von den Berliner Piraten. Also mein Verlobter ist ja auch einer der 15 Piraten. Und ich kriege das ja mit, was da läuft.
Ach stimmt, ja, wir sind drin. Die Verlobung hätten wir auch nochmal, ist eigentlich auch, das ist eigentlich durch. Ne?
Ist es echt durch.
Ich habe für meinen Ring mehr ausgegeben.
Für den Verlobungsring,
ja. Ich hatte das eigentlich so dann als
Master allein unter zwei Verlobten
für den Preis hier angesetzt, aber habe dann...
Tja, du bist der einzig Progressive hier.
Ja, und progressiv, ja. So kann man es natürlich aussehen.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Fraktionsblock. So, aber es ist natürlich auch, das muss sich natürlich auch erstmal entwickeln, da müssen halt Prozesse für entwickelt werden. Das ist gar nicht so einfach. Also wir haben, die Piratenpartei ist wirklich eine Prozesspartei und die kommt auch nicht damit klar, wenn es keine Prozesse gibt. Das hat man sehr schön gesehen bei der Bundespräsidentenwahl, wo es ja nicht, die Piraten hier, die müssen doch auch irgendeiner nennen. Die müssen doch einer nennen, warum ernennt ihr keinen?
Also eigentlich hat das ja genau einer gesagt, oder?
Fiefe?
Nein, das haben ja noch, also es gab ja auch noch mehr Anfragen und ja, wollt ihr jemanden und könnt ihr da jemanden und wie auch immer. Und da hat man sehr schön gemerkt, wie die Piraten überfordert waren, weil es keinen Prozess gibt. Es gibt keinen offiziellen Prozess dafür, wie so ein verkackter Kandidat, Entschuldigung, wie so ein Kandidat ernannt wird oder Kandidatin ernannt wird.
Stimmt, es war ja tatsächlich, es gab eine Liquid-Feedback-Geschichte, gab es ja, ne, und dann wurde dann immer gesagt, aber das ist ja nicht für Personenwahlen.
Ja,
ne?
So, okay, das heißt, aber es gibt ja auch offiziell keinen Prozess. Also in der Bundesrepublik gibt es keinen Prozess. Das ist einfach nur so, das mächtigste Gremium der jeweiligen Partei entscheidet.
Ja, das ist ja...
So, das ist halt völlig bizarr. Aber mit sowas kommt Piraten nicht klar, weißt du?
Bei den Piraten ist das halt Fefe.
Genau. Bei den Piraten ist dann so, ja, aber warum gibt's da keinen Prozess? Warum ist das nicht im Parteiengesetz definiert? Warum ist das nicht klar? Weil das geht nicht, damit kommen wir nicht klar. Und dann ist das halt auch ein bisschen versandet. Aber daran sieht man sehr schön, wir müssen halt sehr stark auch Prozesse definieren. Und das ist auch das, was ich im Bundesvorstand gerne machen möchte. Ich möchte Prozesse definieren, wie wir eben auch die Debatten, die wir innerhalb der Partei führen, mehr in offizielle Positionen gießen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Okay. Wer ist eigentlich Gerhard Baum und was hat er so für einen Blick? Das ist mir sowas, was mir...
Wollen wir die Schmackeria-Geschichte vorziehen, oder?
Ja, machen wir mal.
Na gut.
Naja, also, die Geschichte. Es ist
also
ja,
ich erzähle nur mal kurz, ich kenne die Geschichte tatsächlich nicht, um mir jetzt noch mal ein paar Sekunden zu geben. Ich habe nur davon gehört, dass sie existiert und dass es irgendeinen Tweet von ihr geben soll, in dem du vom Gerhard Baum Erweckungsblick oder sowas in der Richtung sprichst und der ich dann doch davon überzeugt
habe,
dass Datenschutz ganz toll ist, aber jetzt erzähl doch mal du.
Also, es gibt ja dieses berühmte Interview von mir.
Ja.
Und
wo dein Satz draus kommt, Datenschutz ist doch voll 80s?
Naja, Privatsphäre.
Ach, Privatsphäre.
Keiner macht den Datenschutz.
Dafür habe ich mich entschuldigt. Der war ziemlich dumm.
Den fand ich cool.
Nee, der war scheiße.
Aber ich bin ja sowieso,
Du bist auch ein Assi halt.
Ich bin auch ein Assi.
Ja, bist ja auch bist ja auch so ein Troll.
Ich finde mich auch doof.
Aber hier,
ja. Nein, also der Spruch war einfach scheiße und der geht auch der Realität eigentlich zu.
Welcher von den beiden? Der
Keine macht den Datenschutz.
Okay.
Und der Privatsphäre-Sowas von 80s ist halt, da war ein Lach dahinter. Also wer mich kennt, weiß auch, wie dieser Spruch in diesem Zusammenhang gemeint war. Ja, der weiß auch, wie dieser Spruch gemeint war.
Punchline.
Ja, aber halt auch völlig fehlinterpretiert, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich
war erfolgreich.
Bin ich dann, ja, das stimmt. Ja. Dann bin ich ja erst ein paar Monate irgendwie durch die Gegend getitscht und habe da irgendwie Debatten geführt und la 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 und bla 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 und irgendwann war es langweilig. Ich hatte keinen Bock mehr und dann habe ich okay, ich will eigentlich einen Doktorarbeit dazu schreiben, weil das für mich eigentlich gar keine politische Diskussion ist tatsächlich, sondern eher eine akademische Diskussion und eine philosophische Diskussion. Und dann habe ich angefangen, mich da eben mit einer Doktorarbeit damit zu beschäftigen. Habe ein Exposé auch geschrieben und habe das eingereicht bei Professoren und so weiter. Das läuft jetzt auch gerade irgendwie so nebenher und ich warte Daumen drücken, dass das alles gut klappt. Und dann habe ich mich ja schon auch von der Spackeria so ein bisschen entfernt. Also ich kam da auch irgendwie, so gab es auch ein paar menschliche Gründe.
Genau, das hattest du im Tweet erwähnt. Kannst du das vielleicht nochmal konkretisieren?
Nee, ich möchte da nicht näher drauf eingehen.
Aber das ist doch irgendwie total, das muss doch jetzt transparent gemacht werden, weil in der Spackeria, was in der Spackeria geht, das gehört doch gefälligst
der Öffentlichkeit. Aber das ist ja schon nach der Spackeria.
Ich möchte aber jetzt niemanden vorführen oder niemanden hier
extra. Ich finde das okay. Kissen. Dann lass es halt.
Also das ist an der Stelle. Ich habe immer meine eigenen Persönlichkeitsrechte mir selbst gegenüber, da war ich sehr lax, aber die Persönlichkeitsrechte anderer, da bin ich doch recht.
Aber die Persönlichkeitsrechte eines Spackeria-Mitglieds?
Ja, ich weiß. Grundsätzlich hast du da recht, aber ich möchte das an der Stelle trotzdem nicht. Gut, und okay. Also es hatte verschiedene Gründe, dass ich mich da irgendwie von abgeseilt habe. Ich habe auch seit September, also da hatte ich das Gespräch mit Constanze Kurz dann in der Technology Review im September.
Und eins von den 13, 14
ja, mit Constanze Kurz. Nee, es waren zwei Gespräche insgesamt tatsächlich, nur drei.
Ja.
Und beim letzten habe ich gesagt, okay, diese Debatte ist komplett gestört und ich habe überhaupt keinen Bock mehr darauf, weil wir auf komplett unterschiedlichen Levels argumentiert haben. Also sie war halt total stark eben auch im Rahmen des Datenschutzgesetzes konkret, wo man wie Datenschutz anwenden kann. Und ich war halt eher so, ja, okay, das ist voll die Sisyphus-Arbeit, lass mal lieber irgendwie andere Wege gehen. Und vom Ziel her waren wir uns eigentlich ganz oft gar nicht uneinig, ja. Und es war irgendwie so, für mich, irgendwann habe ich gesagt, okay, diese Debatte ist tot. Und habe mich dann auch komplett zurückgezogen aus der Debatte, war ja dann auch nicht mehr im IRC, habe nicht mehr dazu gebloggt, habe nichts mehr dazu geschrieben, gar nichts. Also ungefähr so seit September. Und das ging dann so weiter und habe halt mein Gedöns gemacht. Und dann war ich Ende Januar, war ich bei Lanz, bei Markus Lanz in der Sendung eingeladen. Die wollten mich ja dann auch auf Post-Privacy und so weiter festnageln, wo ich dann auch einfach ganz stur Parteimeinung wiedergegeben habe und für mich selber halt auch nochmal klar geworden ist, dass es halt für mich eine akademische Debatte ist und keine politische. Nur weil ich Privatsphäre als Konzept hinterfrage, heißt es nicht, dass ich Vorratsdatenspeicherung will. So. Und das ist mir halt in dem Moment klar geworden. Und ganz kurz, und dann war ich in der Sendung mit Gerd Baum und wir sind dann zusammen im Zug zurückgefahren und dann hat er erzählt, wie er das Bundesdatenschutzgesetz damals gemacht hat, als Innenminister. Und in dem Moment hat sich irgendwie so emotional was verschoben im Sinne von die seltsamen, weirden, komischen Datenschützer, die man irgendwie auch, den man auch an Karren pissen kann, hin zu, voll der gute Mann. Ja, also es war eine komplette, einfach wie man so Bilder hat, so auch Stereotype, Schubladen, ja, von Menschen. Und ich hatte halt von Datenschützern ein gewisses Bild. Und dieses Bild von Datenschützern. Also
hier so den ja, Nick Ärmelschützer.
Ja, und, okay. Genau. Und irgendwie dieses total auch konsternierte und so. Und dann habe ich, ja, der ist ja auch jetzt schon sehr relativ alt. Und dann habe ich ihn halt kennengelernt. Der Mann hat einen Briefwechsel mit Thomas Mann gehabt. Er hat Dahrendorf und Rudi Dutschke damals zusammengebracht. Zwei meiner größten Helden ever. Und ich bin da einfach ganz peinlich zum Fangirl mutiert, muss ich ganz ehrlich sagen, und habe mich nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen, wovon ich im Bereich Datenschutz dachte, das mag Gerd Baum nicht. Wirklich wie eine 14-Jährige, die irgendwie ein Teenie-Poster anhimmelt. Einfach, weil er so eine beeindruckende Persönlichkeit für mich war. Und dann habe ich angefangen, damit ein bisschen rumzuprahlen. Das war nicht so gut. Und die Leute haben das total missverstanden. Ja, ich hab mal nachgeguckt. Ich habe 3 oder 4 Tweets über ihn geschrieben. Ich habe an 2 Stellen gesagt, dass ich, dass mich das Treffen mit ihm total weggefegt hat. Und dass der Denkprozess, der eh schon im Gang war und der eh schon da war für mich und weg von der politischen Auseinandersetzung um Datenschutz, dass das quasi dem die Kirsche auf der Sahne, ja, aber ich bin echt zum Fangirl mutiert, das muss man einfach sagen. Ich war total beeindruckt von dem Mann und war voll das Fangirl und dass die Leute haben mir das mega, mega krass ausgelegt.
Also, weißt du, dass man echt? MS Pro mal mit Gerhard Baum zusammensperren sollte? So ein Zugabteil für ein paar Stunden?
Ich kenne super krasse, tolle Datenschützer. Also ich glaube nicht, dass man mir beibringen muss, dass es so tolle Datenschützer gibt.
Achso,
also,
du hast nichts gegen Datenschützer, die da vorne sind.
Nee, absolut nicht. Also wirklich, also ich kenne auch einige Leute, die halt tatsächlich das Gutachten geschrieben haben für das Urteil mit der informationellen Selbstbestimmung und so. Und ich habe halt tatsächlich mich ja durchaus auch ausgiebig mit diesen Menschen und deren Diskurse befasst. Und das sind ja auch tatsächlich damals sehr, sehr legitime Diskurse gewesen. Damals waren Computer halt einfach die großen Rechenanlagen, die in staatlicher Hand waren oder von großen Firmen beansprucht worden. Niemand anders hatte Rechenpower. Ja, natürlich war das suspicious, natürlich war das irgendwie Herrschaftswissen, war das Herrschaftstechnik so. Und insofern kann ich halt durchaus total die Legitimität des Datenschutzdiskurses irgendwie von damals teilen. Und habe das eigentlich auch nie bestritten.
Ich bin damals halt völlig naiv in diese Debatte rein. Ich war halt auch mega der Datenschutztyp so quasi. Also von 2006 und so und war super kritisch. Also ich habe das Internet sehr offen und sehr 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 sorglos genutzt, aber trotzdem irgendwie so eine kritisch gegenüber Monopolen und so und Datenschutz und Privatsphäre schützen und so voll wichtig und der böse Staat und so. Und dann war ich Ende 2010, fing das an mit der Liquid-Debatte und dann irgendwann habe ich Plom halt kennengelernt und MS Pro und irgendwann habe ich gemerkt, okay, da gibt es noch einen ganz anderen Diskurs. Und dieses Interview ist so eine Momentaufnahme vor diesem Denkprozess. Genau, als ich so gerade angefangen habe, das zu hinterfragen und irgendwie zu verstehen, okay, hier geht's um ganz andere Sachen, um viel mehr. Und habe halt da noch, ich war halt sehr naiv, ich bin da sehr naiv dran gegangen. Es gibt jetzt einige, die bestimmt sagen, ha, ich wusste es doch, wenn sie mal mehr weiß, dann sieht sie das doch alles viel differenzierter. Ja, ich sehe es auch differenzierter. Ich wusste doch schon damals, dass ich es differenzierter sehen wollen würde, sehen werden würde. Ich bin, also bei Gerhard Baum ist halt einfach, der ist eine unglaublich beeindruckende Person und ich bin da echt voll zum Fangirl mutiert einfach. Entschuldigung,
der also vielleicht hat doch wieder FDP.
Dahrendorf. Gerhard Baum war einer der Gründe, warum ich mich damals für die FDP interessiert habe. Das waren Dahrendorf und Gerhard Baum. Das waren die beiden Leute, die mich, und Hamm Brücher. Das waren die Leute, die überhaupt mich auf die Idee gebracht haben, dieser Partei beizutreten, ja. Und diesen Menschen kennenzulernen, und das war, ja, Fangirl. Also ich habe mir jetzt auch gedacht, ich erzähle das jetzt hier nochmal im Rahmen dieses Podcasts, aber ich habe ihm dann auch nochmal eine Mail geschrieben, habe gedacht, Entschuldigung, I got carried away. So ein bisschen, verzeihen Sie mir bitte, das war, weil ich ihn da natürlich auch in eine Situation gebracht habe, er ist auf mich angesprochen worden und so weiter. Das ist natürlich unglaublich peinlich. Das war mir halt auch nicht klar. Mir war nicht klar, wie viele Leute tatsächlich mich auch als Bedrohung wahrnehmen oder mich als Feind wahrnehmen und dann eben sowas als bösartig von mir, ja, die will jetzt Gerhard Baum instrumentalisieren, um irgendwas zu machen, obwohl es eigentlich nur ganz billig Fangirl war.
Okay. Gut. Also das heißt mit anderen Worten, deine Kandidatur für den Bundesvorstand hat mit deiner Haltung zur Spaggeria gar nichts zu tun?
Naja, sagen wir mal so, wenn sich die Meinung zur Spaggeria nicht differenziert hätte und zu diesem ganzen Diskurs nicht differenziert hätte, würde ich niemals kandidieren.
Ah, okay. Okay, gut.
Ich habe auch schon überlegt, was ich machen werde. Ich werde einen Datenschutzmodus eintrainieren und wenn mich auf dem Bundesparteitag jemand fragt, kannst du überhaupt Datenschutz verteidigen? Ich sage, hier, das ist mein Datenschutzmodus. Ich kann das auch verteidigen, ich kann das auch argumentieren, aber es ist für mich halt eine akademische Diskussion und ich hinterfrage halt grundsätzlich das Prinzip des Privaten. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo wir das Private fetischisieren und wo die Vorstellung, dass das Private als Selbstzweck per se gut ist, falsch ist und was eine Menge Probleme auch in unserer Gesellschaft bedeutet. Also ich sehe das halt viel, viel breiter und viel, viel weiter.
Ich meine, ich habe ja zum Beispiel, ich habe ja diese Karriere, also sag ich mal so, diesen Weg der Piratenpartei ja nie beschritten. Oder sag ich mal, des tatsächlichen echten politischen Engagements, auf das man sich mich so festnageln kann. habe das ja immer sozusagen bei meinen Theorien und bei meinen Schriften sozusagen belassen. Und das ist natürlich eine relativ bequeme Position. Aber sogar dort habe ich immer gesagt, dass ich Datenschutz nach wie vor für wichtig halte, und zwar als so ein Rückzugsgefecht. Ich bin ja durchaus jemand, der durchaus pragmatisch denken kann. Insofern würde ich tatsächlich, wenn ich jetzt in Charge wäre, wenn ich jetzt sozusagen in einer politischen Position agieren würde oder agieren wollte, würde ich tatsächlich auch in diversen Bereichen, und das habe ich auch tatsächlich auch getan, ich habe zum Beispiel die Petition gegen die Vorratsdatenspeicherung habe ich auch mit unterschrieben. Mhm. Und
ich habe sogar Unterschriften dafür gesammelt.
Ja, also das heißt also mit anderen Worten, ich sehe es halt immer noch als ein notwendiges und vor allem als nützliches Rückzugsgefecht, aber eben nicht als einen gesellschaftlichen Essentialismus, den man irgendwie sozusagen als Selbstzweck mit sich herumtragen muss, sondern halt durchaus als eine als immer noch ein Tool, das man einsetzen kann, um sich gegen einen zu großen Machtzuwachs des Staates gegenüber dem privaten Leben irgendwie zu wehren, ja, zum Beispiel. Wo ich dann halt durchaus Gefahren sehe bei der Vorratsdatenspeicherung und so weiter.
Ich glaube, der ganze Diskurs ist da an einer Stelle einfach völlig falsch abgebogen, weil nämlich automatisch, also diese Sphären, diese grundsätzliche Auseinandersetzung mit Konzepten und gesellschaftlichen Vorstellungen und auf der anderen Seite konkreten politischen Forderungen halt völlig, es hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Und es wird vermischt an der Stelle, und das ist ein großes Problem. Ich habe das ganze letzte Jahr auch damit verbracht, den Leuten zu erklären, warum das für mich ein wichtiger grundsätzlicher Diskurs ist auf der einen Seite und warum meine politische Haltung konkret an der Stelle halt anders ist. Und ich werde natürlich, das also unabhängig davon, es gibt wohl...
Ist halt schwierig zu vermitteln, weil die Leute haben jetzt natürlich erst einmal irgendwie von dir, hier Julia Schramm, Spackeria und so, ne? Und halt erst einmal diese
Position... Die will unsere Daten verkaufen.
Genau. Du willst ja praktisch jetzt auch eigentlich nur einen Bundesvorstand, damit du an die Passwörter der Datenbank kommst, von der Piratenpartei, um sie an Facebook zu verkaufen.
Genau. My evil plan.
My evil plan. The next acquisition von Facebook wird die Piratenpartei Deutschland sein. Hm. Ist ja ganz klar. Und Julia Schramms Unterschrift wird da drunter sein. Ist ja, weil das ja klar ist.
Das ist halt, das ist, hier Google mag Querulanten waren. Da kommen nämlich genau, also das sind Vorstellungen davon, was ich für ein Mensch bin, die sind so wow, wo ich echt denke, wow. Also mir macht das auch ein bisschen Angst, deswegen, was ich auch schon eingangs gesagt habe, warum ich dann auch zumalte und so nicht wirklich was sagen wollte. Mir macht es ein bisschen Angst, diese total krasse Auseinandersetzung mit mir. So, haben die Leute keine Hobbys? Bin ich so interessant? Ohne Witz. Also ich finde mich jetzt gar nicht so spannend.
Also ich glaube, Malte, der
also du wirst bestimmt wieder hier neue Rekorde in Sachen Downloads.
Malte, glaube ich, der hat relativ viel Zeit, beobachtet das Ganze. Also ich glaube, der beobachtet die Piraten tatsächlich sehr relativ ausführlich, und da du bei den Piraten jetzt relativ weit vorne bist, guck da, was du da so von dir gibst. Das ist, ich glaube,
wir
das
haben
hat
auch hier, wie heißt der über den ihr letztens auch geredet habt, dieser Gamma-Blogger. Was? Wie heißt denn der jetzt?
Gamma-Blogger?
Der sich so als die das Gewissen der Gesellschaft aufspielt. Der schreibt auch immer so Hasstiraden über mich. Mir fällt der Name nicht ein. Don Alfonso!
Don Alfonso,
Gamma-Blogger? Dieses
Alpha-Blogger-Ding, ich nenne ihn mal Gamma-Blogger, weil ich kenne ihn ja nicht. Don Alfonso. Also ich kenne ihn auch, ich kenne diese ganzen Leute nicht. Ich kenne die alle nur, weil die irgendwas.
Don Alfonso kenne ich auch nicht.
Ich kenne auch die Sachen von dir. Ich kenne dieses Blogbar-Ding, kenne ich nur, also dieses Blog kenne ich nur, weil er da Hasstiraden über mich geschrieben hat.
Ja, über mich auch dauernd. Also, aber
ja, genau. Aber der Knackpunkt ist ja, ich finde es total krass, dass Leute wirklich meine Tweets, meine Blogs, meine Blogbeiträge und so weiter so genau untersuchen, irgendwie mir ganze Blogbeiträge widmen, also einem Tweet von mir einen Blogbeitrag widmen. Sorry, das macht mir Angst. Also, du sagst ja selber, die scheinen Zeit zu haben. Arbeiten die nicht?
Na, Malte hat ein Buch geschrieben.
Der scheint zu arbeiten.
Das siehst du also auch als Arbeit. Das nennst du jetzt also Arbeit. Da sind wir gleich bei der nächsten Diskussion. Also einer der größten Fans der Piratenpartei ist ja Sven Regner, bekanntlicherweise.
Hast du mal versucht, Element of Crime im Internet was zu leechen?
Geht nicht. Ja, geht nicht. Hat er nichts. Keiner will das haben. Nicht mal umsonst.
Element, ich war früher großer Element of Crime-Fan.
Jetzt, ne, jetzt ja. Nicht mehr, ne?
Nee, das hat schon länger aufgehört, muss ich sagen. Das hat so jetzt wieder ein bisschen mehr. Ich war mal auf einem Element of Crime Konzert mit meiner damaligen Freundin und wirklich nur so.
Du warst mit Sven Regner in einem Raum.
Ich war mit Sven Regner. Das war sehr lustig, weil das
hat er dich beschimpft?
Fast. Also es waren nur Pärchen da, wirklich ausschließlich irgendwelche Pärchen, die so schunkelnd rumstanden, weil das ist ja auch alles so eher so jo, Schunkelmusik und so. Oh Gott. Und er stand da vorne mit
WDR4 für Metaller.
Nee, das ist ja nicht Metall, Metal? Nee, das ist keine Ahnung, was ist denn das?
Ich sag ja WDR4 für Metaller.
Und das war dann halt so, und er stand dann irgendwann da mit einer Rotweinflasche und in einer Hand eine Kippe und brüllte so, Romantik! Und eigentlich war das schon
sympathisch.
Das war
total. Sind wir wieder bei WDR4.
Das war schon sehr sympathisch. Also er hat das durchaus nicht.
Der ist halt so der oberkumpelige Typ, so, ne? Irgendwie. Naja.
Ich fand die Sachen damals, ich weiß nicht, ob sie immer noch gut finden würde, aber damals fand ich das alles sehr nicht schlecht und weiß ja teuer. Also es ist so. Und ich finde ja auch. Nicht alles, was der in seinem Rant da von sich gegeben hat, ist total falsch. Es ist, es mag in dem Kontext falsch sein und es mag aus der Debatte herausgerissen sein und er hat die Piraten wahrscheinlich ein bisschen mehr auf den Kopf gehauen als aber die Piraten sind nun mal, ich meine, es ist doch auch ein Profil. Das ist nun mal ihr Profil, die Urheberrechtsdebatte, also gegen das Urheberrecht zu sein. Eigentlich ist der Job der Piraten, deine Position einzunehmen.
Ja, das ist ganz witzig, ne? Dass sie das nicht auf die Reihe kriegen. Aber ganz kurz, ich fand bei dieser Regner-Sache eigentlich den schönsten Blogbeitrag hat Sven Dittrich geschrieben. Sven Dittrich kennst du wahrscheinlich, Pop64.
Ja, ja, klar. Ach stimmt, der hat ja geschrieben, warum
er hat halt, er hat halt komplett gar nicht auf die Debatte ist er eingegangen, sondern hat tatsächlich irgendwie nur geschrieben, warum er irgendwie jetzt mit Sven Regner überhaupt nichts mehr anfangen kann. Und das war eine unglaublich schöne Geschichte, die er
genau
geschrieben hat. Und zwar, dass halt irgendwie seine Ex-Freundin, also er hatte mal irgendwie so in Berlin, als er
so
in Berlin
gewohnt
hatte, hat er irgendwie so eine Affäre, irgendwie so ein Mädel kennengelernt. Und die war ein totaler Sven-Regner-Fan. Und die ist total abgegangen. Und sie haben dann irgendwann irgendwie Sex zu Sven Regners Songs gehabt irgendwie und er meinte, er schreibt das so schön, er fand Sven Regner nie so toll und Element of Crime auch nicht, aber er war dann irgendwann Fan der Gesamtsituation. Und jedenfalls ging das halt eine Zeit lang. Vielleicht
gar nicht so großartig anders, ich weiß es nicht mehr.
Jedenfalls ging es halt so eine Zeit lang so und dann irgendwann war es natürlich auch Schluss mit dem Mädchen und dann hat er sie Jahre später wieder getroffen und dann hat sie ihm erzählt, hatten sie ein schönes Gespräch irgendwie und dann hatte sie ihm erzählt, dass sie dann, die hat dann beim Radio gearbeitet und hat dann irgendwann Sven Regner irgendwie endlich mal persönlich kennengelernt und sie wäre ja so ein großer, glühender Fan gewesen und sie hätte dann aber auch gar nichts dazu gesagt, wie das Interview, ich hatte sie gefragt, so, und wie war es, erzähl doch mal. Und sie hätte dann aber nichts dazu gesagt irgendwie und meinte so nur, sie hätte halt ihre gesamte Element of Crime und Sven Regner Sammlung an CDs, Büchern und so weiter an dem Tag danach einfach entsorgt.
Ja.
Krass.
Und
nach dem Wutanfall?
Das haben die Piraten übrigens auch getan. Nein,
nicht nach dem Wutanfall, sondern nachdem
sie ihn kennengelernt. Sie persönlich kennengelernt.
Ach so. Genau, das war noch eine völlig davon abgesehen.
Das hat gar nichts damit zu tun.
Und der meinte, seitdem kann er den auch nicht mehr so ernst nehmen. Also,
aber ich finde das ja spannend. Der hat ja dieses Buch geschrieben, auch Herr Lehmann.
Ja. Yeah.
Und das ist ja scheinbar irgendwie Pflichtlektüre in Schulen.
Ernsthaft? Was ist das?
Ja, also zumindest das Buch wurde,
das
Buch wurde über 1 Million Mal verkauft. Ich weiß nicht, was der Typ sich aufregt. Mal abgesehen von dem mit dem Tatort, finde ich noch viel geiler. Ich habe noch nie einen Tatort gesehen, aber schon dafür bezahlt. Aber
da kommen wir noch zu.
Entschuldigung, musste ich mal an der Stelle jetzt einfach mal einwerfen.
Ja.
Also ich fand, du bist wahrscheinlich auch einer von denen, die noch nicht mal weiß, dass die Titanic wirklich gab. Oder das ist ja heute so, weil...
Willst du mich verarschen?
So ein bisschen.
Ja, you better.
Nee, aber also es gab mal so eine Zeit vor ungefähr 10 Jahren, da musste man Herr Lehmann gelesen haben. Stimmt, das ist und ich hatte mir teilweise
Ich habe nur den Film geguckt, aber den fand ich gut.
Ich hätte mir teilweise das Hörspiel angehört. Ich hatte mir teilweise das Hörspiel, also er hat das und das war, Sven Regner liest das persönlich und zwar in einem so unglaublich, der Mann ist Musiker, der singt, der sollte eigentlich wissen, das ist, jeder Satz endete, ging nach hinten so, ging nach hinten hin so hoch, also wirklich so furchtbares Vorgelesen und das war sein eigenes Buch, da hätte ich gedacht, sollte man mal ein bisschen, das war der Moment, in dem ich Sven Regner nicht mehr so richtig mochte. Aber wie gesagt, das durch dieses Ganze, durch diesen ganzen, was war das, welche Sendung war das? BR?
Bayerischer Rundfunk, ne?
Bayerischer Rundfunk,
ja. Bayerischer Rundfunk war aber irgendwie querbeet.
Also dieser Rand, ja, also sympathisch ich meine, klar, so ein Rand, der macht ja erstmal sympathisch. Mhm. Das ist ja auch erstmal so eine menschliche Regung, so, also so ein Ausbruch an Emotionalität. Und dem gestehe ich mir auch total zu. Sachlich war das aber total daneben. Also er hat halt, also inhaltlich hat er ja komplett daneben gegriffen. Da halt die Dinge völlig aus dem Kontext gerissen. Und wobei ich halt dann auch sagen muss, natürlich gestehe ich den Leuten zu, diejenigen, die durch das Urheberrecht wohlhabend geworden sind, dass sie auch dieses Recht weiterhin verteidigen, weil das kann ich völlig verstehen. Wenn halt ich an irgendwelchen Strukturen mich reich gestoßen hätte, dann würde ich die auch verteidigen.
Man, ne? Auch wenn man nur davon
lebt. Ja, dann sollen sie so, es auch so nennen.
Ja, genau, das ist auch legitim. Also, aber irgendwie da einen auf irgendwie Mimimi und
Demokratie!
Meine Werke und so, das nehme ich dem Regner einfach nicht ab, weil erstens hat er kein Problem mit File-Sharing, zweitens hat er wirklich, ist er einer der ganz, 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 ganz wenigen Menschen, die vom Urheberrecht wirklich profitiert haben.
Ja, das ist auch ein guter Grund, sich darüber aufzuregen.
Und zwar wirklich.
Der hat zu viel mit irgendwelchen Managern in Kneipen abgehangen.
Und zwar so viel, dass er wahrscheinlich sich nie wieder darum kümmern muss, dass er irgendwie.
Entschuldigung, eine Million Mal. Ein Buch eine Million Mal zu verkaufen, da muss ich schon echt dämlich anstellen,
um nochmal arbeiten zu müssen. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Welt hätte nicht netter zu sein können zu Sven Regner. So, ne? Also, und das Schicksal auch nicht. Insofern kann ich sein Mimimi dann auch irgendwie, finde ich das dann auch so ein bisschen albern. Aber gut, wie gesagt, ist legitim. Er hat halt irgendwie eine Struktur, die ihm viel Geld reingebracht hat. Natürlich will er die verteidigen.
Was ich an dem Diskurs oder an dieser Aussage wirklich richtig, richtig schlimm finde, und da kommen wir dann auch zu den Tatort-Autoren, beziehungsweise zu den Mein Kopf gehört mir Gedöns, was ich daran richtig, richtig schlimm finde, ist, das, was du sagst, wird verschleiert mit irgendwie einem, als wären diese Urheber jetzt irgendwie die Retter der Demokratie. Das ist das, was mich wirklich richtig, richtig sauer macht. Weil ich meine, okay, du kannst sagen, hier, mein Geschäftsmodell ist voll awesome und hat mir voll viel gebracht und ich möchte es eigentlich erhalten. Mhm. Und ihr Ficker, ihr macht mir das Geschäftsmodell nicht kaputt. Und ich werde jetzt all meinen Einfluss nutzen, um das zu verhindern. Ist insofern legitim, dass man sagen kann, naja gut, du bist zwar vielleicht ein Arschloch, aber ist dein gutes Recht, das zu tun. Ja. Aber sie tun ja so. Und das ist das, was mich wirklich ärgert. Es wird so getan, als wäre das ein Verlust für die Demokratie. Ich habe da auch zu geblockt, weil die eigentliche Debatte im Urheberrecht findet nicht damit statt, ob ich irgendwie ein blödes Foto irgendwo poste, sondern die eigentliche Debatte findet nämlich statt bei der Demokratisierung des Publizierens. Ja? Wir haben hier eine Situation, wo im Prinzip das Publizieren als Vorgang, als Machtausübung, ja, und wir wissen, was so bekloppt, wir sehen es doch bei Grass. Ja, was so irgendwelche Leitartikler und was auch immer, was die für eine Macht auch haben, so einen Diskurs zu bestimmen, ja, das wird auf einmal demokratisiert. Mhm. Und dann sind die am Heulen.
Was denn viele nicht wissen. Der Teil ist ja schon lange demokratisiert.
Aber also ich meine, das Publizieren, die Hoheit im Diskurs, den Diskurs zu dominieren, das wird durch das Internet komplett verändert.
Ja, ja, klar, das
kommt nur jetzt erst an. Verstehst
nee, das ist, also ja, das ist, aber das ist, das, der Prozess ist schon, also die.
Die letzten 10 Jahre sind dominiert von diesem Prozess.
Genau, das der Teil ist hinter uns, sage ich jetzt mal grob. Also das ist.
Doch. Das ist doch der Knackpunkt. Die versuchen das zurückzudrehen.
Nein.
Natürlich versuchen die das zurückzudrehen.
Für uns ist das gegessen, aber bei denen kommt das gerade erst an.
Wenn, ja, das mag bei denen gerade.
Wenn die ehrlich wären, dann würden die nämlich sagen, wir wollen das Internet kaputt machen.
Ach, das, also doch, ja. ich weiß, ich keine Ahnung, was die wollen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch, will ich mich gar nicht so großartig hineinsversetzen, sondern was ich halt finde, ist, also ich bin ja durchaus auch ein Verteidiger des, also der prinzipiellen Existenz eines Urheberrechts.
Durchaus.
Ich finde da übrigens auch die Piratenmeinung, soweit, aber vielleicht willst du hier nochmal ein bisschen konkretisieren.
Also die Grünen sind übler als wir.
Nein, ich finde so dieses pauschal privater Tausch von urheberrechtlich geschützten Sachen ist kein Problem mehr. Bin ich auch kein großer Freund von. Ich finde schon, dass es okay ist, dass man für aufwendig produzierte Inhalte oder weniger aufwendig produzierte Inhalte bezahlt. Und ich glaube auch, dass dieses ganze Thema, also ich muss mich an dieser Grasdebatte nicht mehr beteiligen. Wir haben jetzt dazu hier in dieser Sendung, aber ansonsten wäre das für mich kein Thema mehr gewesen. Es wäre auch ist auf meiner Landschaft aufgetaucht, aber es ist auch nicht stärker aufgetaucht als irgendein beliebiges anderes Thema, was
Also zu Gras nochmal ganz kurz. Bei Gras, das wissen die wenigsten, er ist ja nicht nur bei der SS gewesen, er ist auch Urheber.
Ja. Und das ist das eigentlich Schlimme.
Das ist eigentlich
schlimm. Ach so, das ist
nein,
so.
Nein, also ich finde, okay, ich stimme dir grundsätzlich zu.
Ich finde,
also die Sache ist, das Problem ist,
ja,
dass die Piraten, also würde ich jetzt einfach mal so dreist behaupten, die Piraten sagen nicht alles umsonst und Privatkopie. Es gibt auch viele, die sagen freie Kultur und freies Wissen. Also ich bin auch der Meinung, dass es ein Unding ist, was an Schulen zum Beispiel abgeht. Ja, mit Schulbüchern und so weiter. Da kann man jetzt noch dezidiert auf einzelne Aspekte kann man eingehen oder wenn zum Beispiel auch Open Access ist ein wichtiges Thema. Ja.
Aber es ist eine komplett andere Frage.
Es berührt ähnliche Problematiken. Also du hast das Grundproblem ist, du kannst nicht kontrollieren, ob jemand wie eine Privatkopie erstellt.
Ja.
Und das darfst du auch nicht kontrollieren. End of discussion. Verstehst du? Das heißt, wenn du jetzt aber sagst, naja, wir brauchen, also ich kann verstehen, wenn man eine Kultur macht oder wenn man eine Kultur etablieren will, wo Leute gerne bezahlen, wo es einfach ist, ja, wo du nicht auf iTunes angewiesen bist und irgendwie, ich weiß bis heute nicht genau, wie man da irgendwie unabhängig, also ich bin wirklich internetaffin, ich habe es noch nicht hingekriegt, mir einen iTunes-Account anzulegen, wo ich bezahlen kann, ohne Kreditkarte. Ich habe es nicht geschafft. Weil ich nach einfach einer Viertelstunde keinen Bock mehr hatte.
Okay.
Sag ich ganz ehrlich, wenn die nicht in der Lage sind, also ich versuche das auch gerade meinem Verlag zu vermitteln, ja, ich saß in so einer, in der Vertreterkonferenz und dann kam die Marketingchefin und meinte, ja, Frau Schramm, wie sieht das denn aus hier, wenn illegal ihr Buch runtergeladen wird? Ich so, ja gut, ich will natürlich, dass die Leute dafür bezahlen, aber ich will auch nicht, dass sie sie behandeln, als wären das Mörder, ja, und B, dann schaffen sie doch legale Angebote. Es müssen legale Angebote geschaffen werden. Für mich, Leechen ist Notwehr. So, und das gilt für die meisten Sachen. Und da liegt der Hase begraben. Wir können jetzt sagen, okay, wir versuchen das restriktiv zu handhaben, das geht aber nicht ohne Überwachungsapparat.
Ja, okay.
Und da fehlt die Ehrlichkeit. Weil wenn die Urheber sagen, wir wollen, dass unser Urheberrecht maximal durchgesetzt wird, dann wollen sie das auf Kosten der Bürgerrechte.
Ja, aber ich finde dieses Voraussetzen, dass sie das maximal durchsetzen wollen, ohne Rücksicht auf Verluste.
Wo liegt denn dann das Problem?
Ist zum einen eine Unterstellung.
Ja, aber wo liegt denn dann das Problem?
Ja, das Problem ist, dass die Situation komplett verfahren ist. Dass auf der einen Seite Leute dastehen und sagen, dass die da drüben wollen ja den Überwachungsstaat einrichten. Auf der anderen Seite sagen die Leute, ja, die wollen ja nichts anderes als die Urheberrechte abschaffen und uns entmachten. Und dass da überhaupt keine Diskussion stattfindet. Und das ist eigentlich...
Ja, das stimmt.
Dass ich nicht sehe, dass in dem Bereich tatsächlich im Augenblick sowas wie ein Fortschritt passiert. Vielleicht ist das auch noch viel zu früh.
Aber das ist eigentlich genau der Punkt, den ich auch mache. Also ich sage halt irgendwie, das Urheberrecht ist an sich nur durchsetzbar, wenn man wirklich das Internet kontrolliert.
Ja.
Und das Internet
das Internet...
Okay.
Sorry, sag mir eine Möglichkeit. Sag mir noch eine Möglichkeit, wie du das Internet wirklich, wenn du das Urheber wirklich durchsetzen willst, wenn du das nicht das Internet kontrollierst.
Ich habe technisch gesehen, habe ich keine Idee. Ich sehe aber einfach, dass es zum Beispiel problemlos, also dass...
Niemand hat eine Idee und sie existiert auch einfach nicht. Das Ding ist einfach nicht kompatibel
mit dem Internet.
Entweder wir machen eine totalitäre Zensur oder wir schaffen das Urheberrecht ab. So, das ist meine Position. Punkt.
Ja, das ist deine Position, dann ist die Position falsch. Es gibt noch einen Mittelweg dazwischen.
Nämlich?
Das hat übrigens Sascha heute auch schön geschrieben, aber dann benennt sie und labert nicht rum. Ich sehe keine, es wurde noch keine präsentiert und ich kann mir auch keine vorstellen. Aber
also man kann, also ich meine, die einfachste Möglichkeit drumherum ist zu sagen, man legalisiert es nicht, kontrolliert es aber trotzdem nicht. Dann hat man kein Recht. Dann hat man kein Recht geschaffen, dass es erlaubt. Ich meine, wann bist du das letzte Mal im öffentlichen Nahverkehr kontrolliert worden?
In Berlin ist es relativ selten.
Zwei Monate es ist her. Nicht ernsthaft machbar, ohne jederzeit nackt zu machen, zu überprüfen, dass jederzeit ein Ticket dabei hat. Trotzdem ist es machbar, dass man ist es verboten, ohne Ticket zu fahren. Es ist absolut jedes.
Ja, aber der Unterschied ist. Nee. Aber der Unterschied. Okay, point taken an der Stelle. Absolut. Du hast vollkommen recht an der Stelle. Ja. Aber der Unterschied ist, dass du hast quasi staatliche oder in dem Fall halt, wie auch immer gerade das ÖPNV-Verhältnis zum Staat ist. Das heißt, die ÖPNV-Gesellschaft schickt Kontrolleure in gewissen Abständen. Mhm. Im Internet ist es so, dass jeder verkackte Anwalt sich zum Abmahnanwalt aufspielen kann.
Schlimm, ja, gar keine Frage.
So, und das ist ein Problem. Wenn du,
ohne Frage.
Wir können das gerne illegal halten, also wir können die Privatkopie gerne illegal halten. Aber
ich
dann,
sag gar nicht, ob
man
die...
Okay. Sie ist ja offiziell nicht legal.
Ja, ja. Nee, so. Doch, die Privatkopie ist legal, solange man nicht kein DRM umgeht.
Ja.
Okay, was okay, ja.
Naja, bei Musik gibt es keinen.
Ja, okay. Also die Privatkopie ist nicht so vollends legal, wie sie das sein sollte. Mhm. Wir können das gerne illegalisieren. Ja? Das Problem sind aber immer noch die Abmahnanwälte. So, und wie kriegst du die in den Griff?
Man könnte einfach das Prinzip von, also das ist, glaube ich, tatsächlich eine Rechtsauslegung, die, es sind ja durchaus schon Versuche in der Richtung unternommen worden, die waren jetzt nicht sonderlich hilfreich, aber ich glaube, das könnte man weiter ausbauen, dass man einfach irgendwie das Abmahnwesen umdreht. Das ist, also zum Beispiel könnte man dafür sorgen, bei solchen Lappalien zahlt halt einfach derjenige, der die Abmahnung macht, die erste Abmahnung. Und wenn es da um Streitwert von 3,80 Euro geht, was jetzt bei einem Musikstück, was legal gekauft 1 Euro kostet, wo es jetzt wirklich schwer ist, den Streitwert deutlich höher zu heben.
Du, das glaubst du gar nicht, wie hoch die Streitwerte bei diesen Dingern sind. Es geht nämlich,
werden künstlich hochgebauscht, um sonst was
Obwohl,
zu tun.
Obwohl, da gab es letztens gab's ein Gerichtsurteil von einem Richter in Hamburg, glaube ich, wo der Vater eben von dem Sohn vor Gericht gegangen ist. Das ging, glaube ich, um ein Album und der hat dann 15 Euro, der hat dann 15-fachen Wert des Kaufpreises angesetzt. Also 15 Euro Strafe bei einem Euro Lied. So, und das, sagen wir mal, ich glaube, dass wir da einfach eine unsichere Rechtslage haben und es gab diesen Fall und es muss da mehr Fälle geben. Das Problem ist aber, dass die Leute...
Es gibt so viele Fälle und der Punkt ist der, dass die...
Entweder zahlen die Leute direkt,
aber
es geht nicht vor Gericht.
Nein, was ihr überhaupt erstmal verstehen müsst, ist, dass niemand in Deutschland jemals für den Download eines illegalen Liedes irgendwie verklagt oder abgemahnt wurde. Es geht immer und immer und immer und immer nur um das Anbieten. Das ist das, was halt irgendwie abgemahnt wird. Und das ist halt das Problem, dass halt mit BitTorrent hast du das Problem, dass du halt, sobald du etwas leadst, gleichzeitig auch Seeder bist. Das heißt also, gleichzeitig Anbieter bist. Und das ist der Grund, warum der Streitwert auch so hoch ist. Das heißt also, dass die...
Weil's potenziell
weil sie sagen, okay, pass auf, du warst Seeder von diesem Album. Also konnten das jetzt in der Zeit so und so viel 1000 Leute irgendwie eventuell oder hast du nicht gesehen, laden, die ansonsten natürlich sofort in Laden gerannt wären und sich die CD gekauft hätten, weil das ja klar ist. Und das heißt also, und so wird dieser Streitwert berechnet, ja. Also das muss man sich einfach mal, das muss man sich vergegenwärtigen. Und ja, das sind reine Fantasiezahlen so. Und ich weiß nicht, ob da irgendwie so und so viele Gerichtsurteile oder wie auch immer da irgendwie eine bessere Evidenz reinbringen, weil im Grunde genommen ist all diese Streitwert-Ansetzung ist einfach ein Reich der Fantasie so. Ja?
Ich finde das eh spannend.
Ja, Streitwertansetzung.
Du siehst zum Beispiel, es gibt eine gute Auflistung von Filmen, also jetzt im Bereich Filme, was die meistgeleachten Filme aller Zeiten sind. Auf Platz 1 ist Avatar. Was gleichzeitig auch einer der Filme ist, die den meisten Umsatz eingespielt haben.
Ja, klar.
Ja, also, es ist halt.
Aber Leute, darüber braucht man nicht zu diskutieren.
Und James Cameron konnte sich fast nicht seinen Tauchgang zur Titanic.
Ja, also das ist jetzt.
Marianengraben.
Das ist einigen Leuten trotz, oder sehr vielen Leuten trotz dieses ganzen Systems relativ gut geht, oder sehr gut geht, halte ich gar nicht für die. Halte ich ja gar nicht für irgendwie streitwürdig, aber. Das ist die Antwort darauf kann doch nicht sein, wir schaffen das Urheberrecht pauschal ab. Okay, du bist Julia, bist ja gar nicht der Meinung. Mir hört eh keiner mehr zu gerade.
Nee, ich bin
der Meinung. Ich bin der Einzige, der die Meinung vertritt, die den Piraten dauernd unterstellt wird.
Ja, das ist
stimmt,
ja.
Du bist schuld. Ey, wir haben so viele Urheber bei uns.
Das war schon vorher der Fall, dass immer den Piraten genau diese Position unterstellt wird, obwohl sie gar nicht habt. Aber
dabei
ich habe mir
nur
gedacht,
deine Meinung.
Und mich hat das aber immer gestört, dass dann halt immer die Piraten zurückgeschossen haben. Niemand will das Urheberrecht abschaffen. Das fand ich irgendwie auch irgendwie.
Weil das ist der Knackpunkt. Also
ich schon.
Ja, aber wir nicht.
Du bist aber nicht mal Pirat.
Die Piraten wollen das Urheberrecht nicht abschaffen.
Ja,
sonst würden wir doch nicht in diesem großen Maße auch CC-Lizenzen also Creative Commons unterstützen.
Genau, gegen Creative Commons bin ich ja auch.
Creative Commons ist total super. Also ich glaube, es geht schon darum, dass man eben auch die Möglichkeit hat, sich selber zu profilieren mit geistigem Schaffen. Mhm. Ja? Also es geht ja nicht nur darum, dass ich sage, ich habe diesen Stuhl gebaut, sondern auch, ich habe dieses Gedicht geschrieben oder ich habe eben das und das gesagt oder getan oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, schon fair und finde ich auch in Ordnung. Der Punkt ist nur, bei mir hört es halt echt auf. Also klar wünsche ich mir, dass die Leute mein Buch kaufen, dass sie es geil finden. Ich habe schon vorsichtshalber einen Verriss hinten reingeschrieben. Also mit meinen eigenen Verriss geschrieben. Aber ich möchte sie nicht irgendwie malträtieren dafür, dass sie es nicht tun. Und das ist der Knackpunkt. Und die Debatte müssen wir, ich glaube, ich kann verstehen, wenn du sagst, es ist unproduktiv oder es ist zu verhärtet, die Fronten. Aber ich glaube, und das ist auch das, was die Piraten wirklich tun müssen. Die müssen da einfach ganz knallhart Position beziehen und sagen, liebe Leute, so nicht. Und ihr, weil das ist, der Punkt ist, ich glaube, zum Beispiel, guck dir Juli C. an, ne? Mhm. Juli C. schreibt ein Buch mit dem, wie heißt der, Ilja Trojanow? Mhm. Ach, der Überwachungsstaat. Und dann macht die bei der Handelsblatt-Kampagne mit. Und begreift, also da, ich finde, es ist ein wunderbares Beispiel. Sie begreift nicht, dass die Konsequenz eines konsequent umgesetzten Urheberrechts ein Überwachungsapparat sein muss.
Instanz. Aber da muss ich mal sagen, jedes Gesetz konsequent umgesetzt führt zu einem Überwachungsstaat.
Der große Unterschied. Ich hab das gerade schon mit Mönnikes durch. Der große Unterschied ist, wenn er hat das Beispiel des Verkehrs gemacht, ja, also Verkehrsregeln lassen sich auch nie hundertprozentig durchsetzen und deswegen etc. Das ist immer dieses gleiche Argument, ja. Der Punkt ist doch der.
Kein Gesetz lässt sich hundertprozentig durchsetzen.
Ja, natürlich ja. Hingenommen, ja. Aber Gesetzesverstöße bleiben sonst immer regional. Das heißt also, wenn du einem Ampel überfährst oder wenn du, was hattest du für ein Beispiel?
Ich hatte jetzt hier die Straßenbahn fahren.
Schwarz. Oder wenn du Straßenbahn fährst, dann fährt genau einer über die Ampel oder fährt genau einer schwarz. Ja? Mhm. Wenn ich aber tatsächlich ein Musikstück zum Download anbiete, dann habe ich dort eine potenziell 100.000 millionenfache Ampelüberquerung und so weiter und so fort oder Schwarzfahrergeschichte initiiert. Nee, und das heißt mit anderen Worten, dieses eine kleine winzige Leck führt dazu, dass nicht irgendwie eine Ampel überfahren wird, sondern Millionen Ampeln überfahren werden. Und das heißt mit anderen Worten...
Jetzt machst du dir genau die Argumentation, die schwachsinnige Argumentation der Musikindustrie zu eigen.
Das ist genau richtig.
Achso, die haben
also das heißt
recht.
Nein. Es geht nicht darum, es geht nicht um den Wert. Die Musikindustrie argumentiert mit dem Wert. Ich rede hier nicht von Wert. Ich rede einfach nur tatsächlich, dass halt eine illegale Kopie, die im Internet landet, halt gleich millionenfache Nutzerschaft findet. Das heißt mit anderen Worten, Nee, auch tatsächlich findet. Auch tatsächlich ganz konkret findet. Das, und das kannst du empirisch einfach nachprüfen. Aber auf jeden Fall, das heißt mit anderen Worten, die Verstöße oder sagen wir mal diese Löcher, die es in jedem Gesetz gibt, ja, im Internet potenzieren sie sich. Und das ist etwas ganz, ganz anderes. Das ist eine ganz, ganz andere Situation und das ist ein ganz, ganz anderes Rechtsverständnis, das dann dahinter steht. Und damit ist es auch eine völlig andere Situation, die du nicht, und zwar ganz klar nicht vergleichen kannst.
Wieso? Was kann ich wieso nicht vergleichen? Also,
das habe ich doch gerade erzählt.
Ja, ja, ich probiere es bloß gerade nochmal für mich so ein bisschen aufzuarbeiten. Also es ist ein bei Rot über die Ampel fahren.
Genau.
Ist im Netz automatisch immer ein Millionenfaches über die Ampel fahren.
Genau.
Deswegen.
Weil die Kopie im Netz nichts kostet und tausendfach und millionenfach und kopiert wird.
Ja. Also sozusagen millionenfach und darum sollte man bei Rot über die Ampel fahren nicht mal unter Strafe stellen.
Genau. Also.
Aber das.
Naja, das ist eine Mentalitätsfrage, ne? Und es ist auch eine, sagen wir mal. Frage der Freiheit und des Freiheitsverständnisses.
Ja.
Also während wir natürlich, ich meine, außer in Deutschland geht ja jeder bei Rot über die Ampel, zum Beispiel. Ja, also vergleich
bis mal. New York noch viel mehr.
Sagen wir mal, pass auf,
in
okay.
New York überhaupt?
Nee, pass
doch, voll.
Ich
hab das
voll.
New York.
Pass auf, Beispiel.
Du hast das eingeführt.
Mit dem Auto, bei Rot
über
die
Ampel.
Bei Rot über die Ampel fahren mit dem Auto.
Ja.
Ist potenziell gefährlich im Sinne von, dass du zum Täter wirst.
Mhm.
Ja, das heißt, du kannst jeden immer, ne? Du hast halt eine Waffe. Ein Auto als Waffe. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt, irgendeine obskure Sekte, die das Auto als Waffe verunglimpft. Egal. Also, ich glaube, der Vergleich hinkt. Und er ist besser, wenn du sagst, bei Rot über die Ampel gehen. Ja, bei Rot über die Ampel gehen und ein Lied.
Mhm.
So. Ich glaube, das passt besser.
Passt jetzt aus einem anderen Grund auch genauso überhaupt nicht.
Das ist jetzt das Rechtsempfinden, was ihr anspricht. Aber ich spreche von den strukturellen Auswirkungen davon. Also wenn ich halt es reicht, wenn ein einziger Mensch einen neuen Film bei BitTorrent einstellt. Es reicht, wenn es ein einziger tut.
Nee,
ja?
Reicht nicht.
Doch, es reicht, wenn ein einziger diesen Film bei BitTorrent einstellt und schon hast du halt irgendwie, hat es jeder, der es haben will.
Nee.
Punkt. Doch, so ist es. So funktioniert das Internet.
Nein, funktioniert BitTorrent überhaupt nicht.
Na sicherlich.
Nee, überhaupt nicht. Weil BitTorrent funktioniert auch so, dass jeder muss seeden,
ja, klar.
Damit, also er muss sich weiter verbreiten.
Aber das geht ja ganz, ganz, ganz schnell. Das heißt mit anderen Worten, ein einziger muss diesen Film zur Verfügung stellen. Ein einziger reicht. Ein einziger, der die rote Ampel überfährt. Ein einziger, der diesen Film
unsiedet.
Und zack, hat dies jeder. Das ist das Internet. So funktioniert das Internet.
Das ist aber auch
überhaupt
gar kein Problem.
Und das ist, das ist gar kein. Oh, Max, schön, dass du das sagst. Das ist gar kein Problem.
Aber wo spricht das jetzt für die Abschaffung des Urheberrechts?
Nein, der Unterschied ist doch, dass das Urheberrecht grundsätzlich ist die Idee, dass jemand etwas schafft, der in irgendeiner Form befähigt ist, als Filter für das, was auf dieser Welt passiert, zu agieren. Ja.
Ja.
Und dass dieser Mensch Credit bekommt.
Na, nicht nur Credit, sondern auch Vers.
Also
durchaus ein bisschen Geld dafür.
Ja, aber das ist ja eher, das Recht, dass du dafür auch entlohnt wirst. Also ich weiß ja nicht, wie das im Urheberrecht genau formuliert ist.
Ich glaube, es gibt kein Recht darauf, entlohnt zu werden.
Das ist der Punkt. Das Urheberrecht ist nämlich eigentlich nur das Recht, genannt zu werden und das Recht, dass das einem zugeordnet wird.
Nein, es ist auch das,
Das würde mich mal. Was sagt denn der Chat dazu? Gibt es tatsächlich. Du hast das Recht, also das Recht, entlohnt zu werden, halte ich doch für ziemlich. Ja, es geht. Es geht eh nicht um Entlohnung, das ist schon der Knackpunkt.
In dem Moment, in dem man das Recht daran hat und das exklusive Verwertungsrecht an etwas hat, was man dann weiter verteilen kann an andere, natürlich hat man dann auch die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen.
Ja, die Möglichkeit.
Ja, mehr kann man auch nicht
verlangen. Aber das Urheberrecht, das wird doch zusammengeworfen. Das heißt, das Urheberrecht sagt eigentlich, dass ich einfach nur das Recht habe, dass das, was ich schaffe oder was aus meinem Gehirn irgendwie entfließt, dass das mit meinem Namen verknüpft wird.
Nein, nicht nur mit deinem Namen, sondern auch, dass du die Kontrolle darüber hast, wie es verbreitet wird.
Ja.
Und dass du dafür Geld nehmen kannst.
Ja, aber das ist nicht das Komplette. Also das Urheberrecht ist ja, sind ja zwei Aspekte des Urheberrechts. A.
Ja.
Das ist der genannt wird. Und dass du die Verbreitung kontrollieren kannst.
Ja.
Und das funktioniert nicht mehr. Du kannst es nicht kontrollieren. Wie willst du es kontrollieren? Wie? Also, ich verstehe, dass das Recht auch, dass die Leute sagen, also genauso, ich bin selber Urheber. Naja, ich bin selber Urheber, ja. Und ich freue mich, also ich bin schon länger insofern Urheber, als dass ich halt auch blogge und twittere und die Leute meine Sachen aufnehmen. Und das ist für mich eine totale Bereicherung und ich freue mich, wenn ich sehe, dass Leute das, was ich gesagt habe oder was ich irgendwann mal irgendwie geäußert habe, nutzen. Mhm. Ja? Und mich nicht, auch wenn sie mich nicht nennen.
Gut, dann ist das so. Aber...
Aber der Knackpunkt dabei ist, es wäre natürlich cool, wenn sie es machen.
Ja.
So. Aber wenn sie es nicht machen, haue ich ihnen nicht auf die Fresse. So.
Du musst ihn
ja. Und wenn ich ihn, aber wenn ich jetzt kontrollieren will, wann die Leute, also die Leute lesen was von mir, ja? Mhm. Wie will ich kontrollieren, dass sie das, was sie gelesen haben, verbreiten? Es geht nicht.
Es geht doch auch nicht darum...
Ich trinke das letzte Bier.
Das,
ich kündige ja, das ja. an. Ich bin der Gast.
Und ich prangere das an.
Ich bin der Gast hier.
Wollen wir uns das teilen?
Nee.
Oh, bitte.
Oh, komm schon. Ja, na gut.
Ich hab auch kein Herpes.
Das behauptet er immer. Was hat das Urheberrecht jemals für uns getan? Also meine Herangehensweise an die Problematik ist eine komplett andere. Ich finde es gut, wenn tolle Dinge erschaffen werden, rein geistige Inhalte wie Musik, wie Bücher, wie Filme, wie Software. Ich bin ein großer Game of Thrones Fan zum Beispiel jetzt gerade. Und die Produktion von dieser...
Und die zweite Staffel kriege ich nicht über iTunes. Und deswegen, ich habe die erste Staffel komplett bei iTunes gekauft.
Ja.
Und ich habe die zweite... Und die zweite muss ich mir jetzt per BitTorrent legen.
Ja, das ist...
Warum haben wir in Deutschland eigentlich nicht dieses Fair Use?
Weil das wäre auch davon nicht abgedeckt übrigens. Also,
okay.
Nee, Fair Use ist so rein, so quasi Zitatrecht und so.
Genau, das ist Zitatrecht echt praktisch. Und das ist auch nicht wirklich, darauf kann man sich auch nicht so richtig berufen, weil im Endeffekt, das erzählt immer Leo Laporte davon, dass irgendwie seine Twit-Networks-Geschichte halt mal sofort weggelöscht wird aus YouTube, wenn da auch nur irgendwie mal irgendwo ein Werbeclip gespielt wird oder sowas.
Du könntest dich problemlos darauf berufen, es nimmt halt in der Praxis keiner ernst. Das ist dann, du hast das Recht, aber es wird halt in der Praxis einfach
ignoriert. Und auf YouTube sowieso.
Also, also da diese DMCA Takedowns und sowas. Ich war heute einen neuen Personalausweis, einen neuen Führerschein beantragen und dafür brauchte ich ein Foto von meinem Gesicht, ein biometrisches Passfoto. Und dann habe ich den Fotografen gefragt, ob er mir das Ganze nochmal per Mail zuschicken kann, das Foto, was er gerade von mir gemacht hat. Und dann hat er gesagt, nein, das kostet extra, weil er hat das Urheberrecht jetzt daran und das kostet extra, das Urheberrecht. Mit anderen Worten, ich habe dann einfach...
Das digitale Nutzungsrecht.
Ich habe dieses digitale Nutzungsrecht nicht erworben für zusätzliche 5 Euro.
Das heißt, du hast es einfach eingescannt.
Ich habe jetzt einfach gesagt, ich brauche jetzt, so wichtig ist es mir nicht und ich scanne
es. Hast du mich
einfach gesagt? Ja, du scannst es nachher an.
Nee, das Idiot, Alter, komm, nimm mal bitte meine Faust in dein Gesicht.
Auch das habe ich nicht getan.
Nein.
Weil das wäre, Körperverletzung ist ein Recht, was schwerer wiegt als das Recht auf körperliche Unversehrtheit wiegt schwerer als das Recht auf Informationsfreiheit.
Das würde ich ja mal nicht glauben. Also
tatsächlich. Ich glaube, das sehen Richter relativ ähnlich wie ich. Also das ist
na gut. Was so stehen lassen. Also meine Position ist halt tatsächlich also so ein bisschen ähnlich wie Julia, nur dass ich halt mal radikalere Konsequenzen rausziehe. Ich sage, ein Urheberrecht ist nur tatsächlich, also wirklich als ein Recht, auf das man sich berufen kann und das auf dessen Durchsetzbarkeit man sich berufen kann, was natürlich jedes Recht halt so sein will, ne? Oder sein muss auch.
Aber sind sie nicht?
Doch, im Endeffekt, also wenn du bei irgendeiner Sache, egal welcher, erwischt wirst, dann ist es durchsetzbar. So Punkt, ja. Und das heißt mit anderen Worten, also wenn wir halt irgendwie als Urheber sozusagen dieses Recht als eine durchsetzbare Entität haben möchte, dann muss ich automatisch für die Kontrolle des Internets sein. Anders funktioniert es nicht. Und wenn man, und alles andere und auch diese ganze, und das finde ich halt, und das, da kritisiere ich auch die Piraten mit ihrer Pseudo-Haltung, halt wir sind gegen Abmahnung von File-Sharing und Legalisierung etc., aber für das Urheberrecht ist halt irgendwie eine Pseudo-Haltung, weil ehrlich gesagt, weil ich diese Vereinbarkeit einfach nicht sehe.
Aber es gibt dann
unglaublich auch, dann kann man es auch gleich, dann kann man
unglaublich auch, viele Rechte, die nicht auf Teufel komm raus durch oder auch gar nicht durchgesetzt werden.
Ja, dann sind sie aber Quatsch. Also wenn es Rechte gibt, die einfach nicht durchsetzbar sind, dann sind sie Quatsch. Und sie sind sogar gefährlich, weil sie tatsächlich das Rechtsempfinden nachhaltig schädigen. Das gab es tatsächlich einen schönen Aufsatz in der FAZ von. Das heißt also, wenn tatsächlich ein Recht durchgesetzt wird und kriminalisiert wird, dass ein Großteil der Menschheit irgendwie und ein Großteil der Menschen halt tatsächlich als eine normale Handlung und als eine nicht schlimme Handlung vollziehen, und das dazu gehört Falschstellung definitiv, dann wird der Glaube oder das Verhältnis zum Rechtssystem an sich geschädigt.
Also du bist der Meinung, dass die Mehrheit der Menschen findet, dass Urheberrechtsverstöße absolut legal sein sollen.
Na, aber das ist halt allein das Konstrukt schon.
Bestimmte schon, ja.
Ja, das glaube ich auch, weil allein das Konstrukt schon. Also ich glaube, an der Stelle wird das die Realität überholt, das Empfinden an der Stelle, ja. Ich habe jetzt heute einen Beitrag auf ARD oder so gesehen zu Facebook-Seiten. Das ist komplett gestört. Das ist komplett, also wenn du dich daran hältst, was diese Anwälte, die da raten, also du musst regelmäßig kontrollieren, ob Leute irgendwelche Fotos auf deine Seite posten, du musst regelmäßig kontrollieren, ob die Fotos, wie auch immer, ob das alles legal ist und ob das, wem, wie das Urheberrecht gehört, die zerstören damit das Internet. Überleg dir mal die Suppe. Soup. Soup.io.
Ja, ich kenne das.
Soup.io ist der also wenn du das Urheberrecht da durchsetzen würdest, müsstest du Soup.io dicht machen.
Ich meine, das ist.
Du müsstest es zerstören, weil es einfach nicht funktioniert.
Moment, aber es sind doch jetzt verschiedene Ebenen. Das, wenn ich auf Facebook, ich meine, auf Facebook ist ja die lustige Sache. Ich poste auf Facebook einen Link. Facebook baut automatisch ein Bild dazu ein. Ich habe nicht die Rechte an dem Bild, bin also also ich kann diesen Link gar nicht posten, ohne über irgendwelche Urheberrechte zu verstoßen. Absolut klar. Ist ein großes Problem, da muss das Urheberrecht entsprechend abgeändert werden. Das fällt definitiv aus meiner Sicht unter so eine Fair-Use-License. Aber es kann doch nicht sein, dass man im Umkehrschluss dann sagt, okay, dann lasst uns das Urheberrecht pauschal abschaffen. Oder dann lasst uns einfach sagen, jeder darf...
Es geht doch nicht darum, dass... Also gut, ja, okay.
Michi will ja eh das. Genau, Michi findet schon. Du findest, bist der Meinung, das sollte nur Privatpersonen gestattet sein?
Nee, ich finde, dass das Creative Commons System finde ich total super.
Ich finde Creative Commons auch super, aber das hat nichts, das widerspricht nicht dem Urheberrecht.
Na, aber es ist das sinnvollere Urheberrecht.
Ich habe übrigens
Nein,
meine,
Urheberrecht
ist. Ich habe übrigens ganz kurz CC nochmal. Ich habe ja tatsächlich meinen Blog jetzt unter die.
Oh Gott, da müssen wir auch noch drüber reden. Diese beiden Artikel, die waren ja wirklich das Schlimmste, was ich jemals gelesen habe. Hast du sie betrogen geschrieben?
Nein, nö. Max ist nur nicht mit mir in einer Meinung.
Das war echt schlimm.
Also ich habe meinen Blog jetzt unter die What the fuck. Nee, do what the fuck you want to public license gestellt. Das ist so eine Art wie CC0. CC0 ist auch schon sozusagen, ich gebe alle Urheberrechte ab. Nur ich mag CC halt nicht, deswegen habe ich das irgendwie so.
Also ehrlich gesagt, als ich diese beiden Artikel gelesen habe, habe ich kurz überlegt, ob ich schreibe, an MS Pro kann man, es war leider nicht ausformuliert, kann man wunderbar sehen, wie ein Mitte 30-Jähriger krampfhaft versucht, das Ende seiner Pubertät zu vermeiden. Ich fand erstens so dieses total ich bin immer so da angenervt davon, dass Leute mich fragen, ob sie meine Artikel verwenden dürfen. Ich bin angenervt davon, dass ich eine Lizenz darunter schreiben soll und angenervt.
Es ist auch nervig.
Diese Grundgenervtheit.
Ich hab ehrlich gesagt auch überhaupt keinen Bock, mich mit
Ich habe keinen Bock da. Schreib eine Lizenz drunter oder lass es bleiben oder schreib den Leuten, ja, bitte nimm es. Ich meine, wie viele Anfragen werdet ihr gehabt haben, ob eure Texte verwendet werden dürfen? 20? Das ist eine großzügige Schätzung, würde ich mal sagen. Das ist 20 Mal, ja, gerne schreiben. Das ist klar, das geht irgendwann mal auf den Sack. Aber
meinetwegen, also brauchst du es ja nicht nachvollziehen können. Ich find's irgendwie doof.
Ja, du findest
mich
es
damit,
doof.
Damit, dass,
du bist total angenehm von der Welt.
Dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Ja, natürlich, ja, klar. Also ehrlich gesagt, ich finde, das ist eine Rechtssituation, wir haben eine Rechtssituation, die ich ablehne. Ja. Und ich muss mich aber trotzdem zu dieser Rechtssituation verhalten.
Das hat man ständig. Man muss auch Miete zahlen, obwohl man es eigentlich gar nicht möchte.
Ja, das ist richtig.
Finde ich wesentlich nerviger.
Das ist richtig, aber trotzdem kann ich das mal schreiben, dass es mich annervt, oder? Ich meine, wo ist das Problem?
Das stimmt, aber der Knackpunkt, also ich würde mir auch wünschen, dass die Debatte ein bisschen...
Übrigens, das mit dem Miete zahlen, das sehe ich durchaus ein, im Gegensatz zu diesem Urheberrechtsscheiß, ja.
Also, dass man für Wohnung zahlt, siehst du ein, dass man für Filme zahlt, siehst du nicht ein.
Glaubst du an geistiges Eigentum, Max?
Ja.
Oh.
Ich glaube eher an geistiges Eigentum als an physisches Eigentum.
Okay.
Ja.
Das musst du erklären.
Das ist total simpel zu erklären. Jedes physische Eigentum, also geistiges Eigentum, entsteht ja tatsächlich irgendwie aus mir selbst heraus. Es baut auf...
Nein. Es steht nicht aus
mir selbst heraus. Natürlich. Es baut auf Ideen auf, die von anderen stammen. Aber was ich da schaffe, ist was komplett Neues. Das gab es vorher nicht. Das ist einfach nur oben drauf gepackt auf den Haum. Physisches Eigentum basiert immer ausschließlich in jedem Fall darauf, dass ich irgendwas nehme, was schon da ist, irgendjemand anderen wegnehme. Nämlich, wenn ich einen Stuhl baue, hacke ich dafür einen Baum ab. Der Baum hat vorher niemandem gehört oder der Allgemeinheit gehört. Auf jeden Fall habe ich aus dem Wald habe ich einen Baum abgehackt, habe ihn weggenommen und dann sage ich...
Nein, ja, aber das ist doch der Knackpunkt von Eigentum.
Ja, genau. Darum finde ich geistiges Eigentum wesentlich leichter und wesentlich nachvollziehbarer als physisches Eigentum.
Ja, aber naja, geistiges Eigentum, wie auch immer,
ja.
Also das Schaffen von Inhalten, ja, basiert auch immer auf dem Klauen von anderen Inhalten.
Das wird, aber ich meine, die gehen davon nicht kaputt. Das ist doch nicht so, dass ich, du hast da dich beim Zauberlehrling bedient, also ist jetzt der Zauberlehrling, guck mal, der hat jetzt eine Scharte eingeschlagen. Der ist genauso da, der ist genauso schick wie
das
vorher.
Das ist schön, wie du gerade das Urheberrecht dekonstruierst, ja.
Und dann baue ich darauf etwas auf. Genau. Und diese kleine Differenz ist es, das ist mein kleines geistiges Eigentum. So, und damit hat auch niemand anders was zu schaffen. Das ist
Nein, das stimmt nicht.
Also nur diese Differenz. Also.
Alle anderen haben damit. Okay,
Das ist ja interessant. Wie willst du denn diese? Also das stellt ja das wirft ja eine Kaskade von Fragen auf jetzt. Also erstens, ja, wie bestimmst du diese Differenz? Das ist erstmal
das Interessante. Das ist einfach das, was ich gemacht habe, ist die Differenz.
Ah, okay. Und das heißt also mit anderen Worten, man müsste von dem Gesamtwerk, was du ablieferst, sozusagen nur die Differenz berechnen, die sozusagen du als einen neuen kreativen Prozess mit hineingebracht hast. Und dieser Differenzbetrag, der müsste dann irgendwie gewertet sein.
Der Differenzbetrag ist ganz einfach.
Der müsste ins Verhältnis gesetzt werden zu der Gesamtgeschichte.
Nein.
Dann habe ich das falsch verstanden.
Guck mal, die Differenz ist einfach alles, was man gemacht hat. Wenn ich ein Musikstück komponiere und ich komponiere es, dann ist das die Differenz. Fertig. So, dass ich dabei mich bei dem und bei dem und bei dem und mich hab von dem inspirieren lassen, das ist alles scheißegal.
Ach, Differenz so, ist das was ist ich scheißegal. Mache. Gut, dann
erzähl weiter. Ja, klar, gut, Differenz okay. ist das, wenn, was ich gemacht habe. Das ist doch total simpel.
Ja, okay. Ja, aber
der Punkt ist aber,
scheißegal bevor, ist, dann bevor ist scheißegal.
Aber der Punkt ist, die Differenz ist doch komplett irrelevant, also, wenn sich dafür keiner interessiert.
Aber ich meine, ja, wenn sich dafür keiner interessiert, interessiert sich keiner dafür.
Wenn sich jemand dafür merkst du nicht, wie total schizophren du argumentierst? Ja. Du sagst, okay, natürlich basiert mein Werk auf den Ideen auch von anderen. Ja. Und du sagst, okay, aber die Differenz davon ist mein geistiges Eigentum.
Ja.
Das ist das eine, was du sagst. Ja. Und dann sage ich, okay, dann willst du das also sozusagen abtrennen. Dann sagst du, nein, das, was ich aber übernommen habe von den anderen, das habe ich halt einfach so übernommen, das ist auch alles völlig egal und das ist völlig scheißegal und so weiter und so fort.
Das habe ich nie gesagt.
Doch, das ist das, was du
ich habe gesagt, hast. Alles, was ich haben möchte, ist die Differenz. Also, genau. Wie trennt man die Differenz ab?
Genau.
Du hast eine Welt, bevor ich dieses Musikstück komponiert habe.
Ja.
Und dann hat man eine Welt, nachdem ich dieses Musikstück komponiert habe. Genau. Was ist die Differenz? Das Musikstück.
Aber dass dieses Musikstück auf den immateriellen, geistigen Ideen anderer Leute mitberuht, das ist aber durchaus...
Ist da schon einkalkuliert.
Das ist da schon einkalkuliert.
Ja, genau. Das ist so ein Musikstück. Ich meine, ich bezahle da auch.
Also mit anderen Worten, du willst es aber, das heißt also mit anderen Worten, wenn du sagst irgendwie Welt vorher, Welt nachher, diese Differenz, das ist eine monetäre Differenz. Oder wie
willst du das? Nein, das ist das Werk, das ich geschaffen habe. Das ist dieser winzig kleine Diff.
Weißt was du, davon ist das Werk? Ich verstehe das
nicht. Das
Musikstück ist das Werk.
Aber selbst wenn dort
ihr habt leider keine Ahnung von Informatik. Wenn ich
kenne Diffs. Ich habe
mit FC. Du weißt, was ein Diff ist?
Ja, ich habe mit diesen Dingern
gearbeitet. Also Diffs ist, ich checke irgendwie Code irgendwo ein.
Ja, ja.
Und dann die Differenz, was sich jetzt gerade geändert hat, ist der letzte Commit. Also mein Musikstück ist der letzte Commit.
Ja, okay.
Das ist das. Und das ist das, wofür...
Okay, und wie willst du das jetzt wertmäßig trennen? Das ist jetzt die spannende Frage.
Gar nicht. Man braucht es wertmäßig gar nicht zu trennen. Es ist einfach, das ist jetzt der Punkt, an dem vorher das, also ich meine, das an dem, was vorher schon da war, ich glaube, da war bisher niemand irre genug daran, irgendwelche Rechte gelten zu machen. Weil ich darauf aufgebaut habe, möchte ich, dass vorher auch alles mir gehört. Nein, das sagt ja auch niemand, sondern wir sagen alle nur, ich möchte gern nur für dieses kleine Musikstück, nur für den kleinen Stapel, den ich oben drauf gelegt habe, Dafür möchte ich meinen 1 Euro haben und nicht.
Aber der Witz ist doch, dieses Musikstück ist ja nicht ein reiner Stapel, sondern der hat ja auch eine ganze Menge kulturelle Traditionen, die er aufnimmt. Er hat eine ganze Menge Melodien, die er aufnimmt und so weiter. Dieses Musikstück ist keine originäre Schöpfung. Punkt.
Das ist scheißegal.
Das ist schon nicht mehr Diff. Das ist ja schon doch, nur eine Relation. Das lässt sich schon nur in Relation von anderen Sachen beschreiben.
Natürlich. Alles also, lässt sich nur in Relation von anderen beschreiben.
Also ich würde das
Mann und Materie,
die Differenz würde ich schon anders beschreiben. Also das, was ein Urheber ja tut, ist im Prinzip ein Filter einsetzen. Das heißt, also ich...
Ich glaube, er macht ein bisschen mehr, aber okay.
Nee, mehr ist es
doch,
nicht.
Doch, weil es kommt ja auch manchmal was Neues dazu, das machen Filter nicht.
Ja, nee. Ist es nicht mehr. Es ist tatsächlich nur das, was du aufnimmst, das, was du wahrnimmst, das, was du übernimmst. Und dann die quasi das fließt in dich rein, ja?
Ja.
Und du bist der Filter und das fließt aus dir raus und ist dann anders. Mhm. Das heißt, du kannst auch die Differenz gar nicht wirklich wahrnehmen. Du kannst doch. Nein, kannst du nicht.
Doch.
Nee.
Warum nicht?
Weil die Differenz viel subtiler ist als bei Code. Bei Code kannst du sagen, das ist der Ursprungscode, das ist der Code, den du gemacht hast und das ist das Original. Wenn ich einen Text schreibe, ich habe da Anekdoten aus allem oder ich habe Referenzen zu allem, was ich jemals in meinem Leben wahrgenommen habe.
Ja, ist doch okay.
Du hast nicht vor und nachher.
Ja, man hat nicht so... nachher ist der Text. Aber das, was du schreibst, ist das Nachher.
Exakt, der Text ist vorhanden.
Ja.
Aber der Text besteht komplett aus der Filterung dessen, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe.
Ja, super.
Und was
das,
ich wahrgenommen
da, da,
habe.
Das ist exakt das, was und die das, Leute erwarten.
Aber das zu patentieren.
Aber du willst...
Im Sinne von zu sagen... Das bin nur ich, das ist mein Eigentum und ich habe das Recht, weil aus dem Eigentum, und das ist das Ekelhafte an dem Begriff, Entschuldigung, das möchte ich an der Stelle mal sagen, das ist das Widerliche an dem Begriff. Dieser Begriff wird genutzt, um Immaterialgüter auf Grundrechtsniveau zu heben. Und das ist ein Problem.
Ich finde, dass sie durchaus Grundrechtsniveau verdienen, weil es ist ein Grundrecht, dass man frei wirtschaften darf. Also dass man mit dem, was man erarbeitet hat, Geld verdienen darf. Das ist eines der wesentlichen Rechte.
Ja, aber dann musst du die Sachen halt so gestalten, dass die Leute es kaufen wollen. Und wenn du Scheiße produzierst...
Warte mal kurz. Also es sind jetzt, wenn ich Scheiße produziere und es jemand kaufen will, habe ich Pech gehabt. Wenn ich mich zu doof anstelle, meinen Scheiß zu verkaufen und die Leute und ich deswegen die Leute in den Kerker schmeißen will, finde ich auch, hat man absolut Pech gehabt. Ich finde, man sollte dabei sowas die Kirche im Dorf lassen und man sollte jetzt niemanden irgendwie wegen auch 1000 Musikstücken seine Existenz nehmen oder dergleichen mehr. Ohne jede Frage. Ich finde auch, dass man eben bei diesen Facebook-Veröffentlichungen entspannter sein soll. Ich finde, so, absolut ohne jede Frage. Ich finde aber, es pauschal für einen Teil der Bevölkerungsgruppe, zum Beispiel für Privatpersonen zu legalisieren oder generell zu legalisieren, halte ich für einerseits übertrieben und zweitens den falschen.
Die Leute bezahlen, wenn sie bezahlen wollen.
Aber ich finde, man kann sich mit sanftem Druck schon dahin bewegen. Und zwar sanfter Druck.
Ja, aber wie soll der sanfte Druck denn sein?
Indem man es zum Beispiel zumindest potenziell unter Strafe stellt. Oder indem man kann sich ja auch Gedanken darüber machen. Es ist ja in der Beziehung noch lange nicht der letzte Spruch gesprochen. Und ich finde, dass man es zum Beispiel den Urhebern tatsächlich auch, bin ich ja auch sehr dafür, habe ich auch schon mehrfach gesagt, einfacher machen sollte, ihre Werke bei unterschiedlichen, über verschiedene Vertriebswege zu verbreiten. Es ist ja durchaus, es sollte ja zumindest im Sinne des Urhebers sein, dass er sein Werk auf möglichst vielen Wegen anbietet.
Naja, also ich würde das gerne an der Stelle insofern historisch betrachten, als dass diese momentan sehen wir ja einen Kampf der Verwertergesellschaften und der Verwertungsindustrie.
Ja.
Und diese Industrie zappelt so. Mhm. Wir wollen überleben, wir wollen weiter Milliarden einfahren und schicken die Künstler vor.
Ja.
Bei diesem 100 Köpfe da,
Es ist eigentlich noch viel schlimmer.
Wir hatten die ja noch gar nicht alle durchgedingst, was es da alles gab. Also der Regner war ja...
Also ich möchte an der Stelle nochmal sagen, ich werde keinen offenen Brief mehr schreiben. Ja, genau. Das ist also, durch das Thema.
Also ganz kurz, um das mal einmal wenigstens aufzuzählen. Ja, es gab dann die 51 Tatort-Autoren, dann die 100 Mein Kopf gehört mir, Leute, bei dem Stern. Und
Da möchte ich an der Stelle mal bitte eine... Was für eine unglaubliche Frechheit es ist.
Das war Ranitzky-haft gerade.
Es ist unglaublich, es ist eine so große Frechheit.
Was für eine Frechheit.
Das ist so eine Frechheit, dass sich diese in den meisten Fällen nicht mal mehr Urheber, sondern Verwerter, und da ist sogar ein Abmahnanwalt dabei, dass sie sich hinstellen und diesen Mein Bauch gehört mir Begriff okkupieren und damit dieses wir sind auf der guten Seite, ne? Das wird damit impliziert.
Also ich finde das
ekelerregend. Ich möchte das nochmal betonen. Es ist ekelhaft, dass man sagt, oh, ich möchte gerne, dass das Internet so kontrolliert wird, damit alle meine Sachen so verkauft werden, wie ich das will.
Das gilt auch für dich, Juli C.
Genau. Verglichen wird mit dem Kampf für körperliche Selbstbestimmung. Ekelerregend. Da könnte ich mich tagelang drüber aufregen. Das möchte ich gerne voranstellen,
bevor wir eine normale Diskussion darüber. Also jetzt nochmal, weil du das vorhin gerade aufgebracht hast, dass die Verwertungsindustrie, die rechte Verwertungsindustrie quasi das beibehalten möchte, ihr Geschäftsmodell. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Sie hat ja die rechte Verwerter haben ja ihr Geschäftsmodell in den letzten 20 Jahren komplett gedreht. Und zwar waren sie früher diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass wir überhaupt Musik hatten, nämlich indem sie die Musik genommen hat und in Presswerke gepackt hat und das dann verbreitet hat. Und mittlerweile ist sie die Industrie, die verhindert, dass wir Musik haben, nämlich indem sie Abmahnungen rumschickt, wenn wir irgendwo Musik runterladen. Also den Zweck, den die Verwerter über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg hatten, nämlich Musik zu verbreiten, den können mittlerweile problemlos wir übernehmen und darum hat sie ihr Geschäftsmodell komplett gedreht und probiert zu verhindern, dass wir irgendwas
kommen. Ja, deswegen das findest du auch noch
legitim. Nein, das finde ich nicht legitim. Habe ich nie behauptet, dass ich das legitim finden würde.
Was findest du? Ich verstehe deinen Punkt jetzt echt nicht.
Ich finde es legitim, dass ein Urheber für sein Werk, dass er dafür Geld haben möchte. Und zwar einfach aus dem Grund, ich finde es gut, wenn Leute Dinge produzieren und sie sollen Anreize haben, um Dinge zu produzieren. Und ein wichtiger Anreiz ist Geld. Und darum möchte ich, dass Urheber Geld verdienen können. Ich bin selber oft genug Urheber, beziehungsweise wahrscheinlich 90% meiner Arbeitszeit bin ich Urheber. Ich möchte gern damit Geld verdienen. Ich möchte dafür bezahlt werden, weil ich möchte diese Wohnung hier weiter finanzieren, in der wir jetzt gerade sitzen, also oder die Miete dafür zahlen können. Und das funktioniert nur, indem ich bestimmte Rechte habe, über die ich relativ frei verfügen kann.
Also ich weiß, dass du da irgendwie dieser Illusion aufgesessen bist,
dass du
vom Urheberrecht lebst, Max. Aber tatsächlich ist es zwar so, dass es irgendwelche Urteile, wo jemand Urheberrecht auf Code zugesprochen hat.
Nee, das ist überhaupt gar nicht die Frage.
Aber im Endeffekt ist es ein Werksvertrag, den du abschließt. Und auch mit oder ohne über Urheberrecht, Gernot würde dich genauso bezahlen, wenn es das Urheberrecht nicht gäbe.
Das ist ja gar keine Frage, aber woher würde Gernot sein Geld nehmen?
Gernot würde auch sein Geld dafür nehmen, dass er halt dort die App verkauft halt.
Also beziehungsweise dass er die App verkauft, genau.
Und dass niemand
anderes
an Soundcloud, diese...
Nee, Moment mal, also das ist, also jetzt die letzten 5 Monate habe ich damit verbracht, eine App zu schreiben, die ganz normal über den App Store vertrieben wird. So, das heißt, du kaufst diese App. Und bezahlst dafür Geld. Das ist das Geschäftsmodell. Screenfeeder wird so heißen, wird hoffentlich am Donnerstag online gehen. Kauft alle Screenfeeder.
Wir sollten nochmal Instagram, ganz kurz, Instacast sollten wir nochmal ganz kurz erwähnen, weil damit wir...
Instacast.
Nur damit wir einmal ganz kurz, damit wir unsere...
Kauft Instacast, damit wir weiter den Charts
nachholen. Muss man das kaufen?
Das kostet. Na klar, der lebt davon. Das ist eine Person.
Also der beste Podcast-Client auf der ganzen Welt. Vergiss diese ganze iTunes-Kacke.
Yeah.
Kauft Instacast. Instacast ist total geil. Und dort müsst ihr natürlich Wir müssen reden abonnieren, weil die haben eine deutsche Chartsliste und dann kommen wir nämlich weiter nach oben.
Das ist Martin heißt der Typ, den habe ich neulich
kennengelernt. Aber nicht Map, ne?
Nee, das ist nicht Martin Pittenauer. Martin Hering heißt der. Mhm. Sehr netter Mensch. Mit dem arbeite ich.
Ein toller Urheber. Genau, von den tollsten Urhebern neben Julia Schramm.
Der davon lebt, dass er seine App da im App Store verkauft.
Genau.
Und
viel besser als Günter Grass übrigens.
Und genauso funktioniert auch das Geschäftsmodell an dem der App, an dem ich jetzt die letzten Monate meines Lebens gesessen habe. Und dass das auch weiterhin möglich ist, hängt einzig und allein davon ab, dass sich diese App gut verkauft. Wenn man jetzt diese App einfach nehmen könnte, runterladen und nach Belieben kopieren könnte oder sie im schlimmsten Fall, wenn man das Urheberrecht total abschafft, einfach sagen könnte, okay, diese App gefällt mir, ich benenne die um und stelle sie nochmal unter eigenen Namen im App Store. Und das absolut legal wäre, dann wäre dieses Geschäftsmodell im Arsch. Mit anderen Worten. Das
geht doch jetzt auch schon.
Legal nicht. Und es geht auch in der Praxis nicht. Also ich glaube, wenn du dich deswegen, wenn du sagst bei Apple, Moment mal, das ist mein.
Aber das ist der Knackpunkt. Verstehst du, bevor man. Das ist doch exakt die Überlegung. Bevor man jetzt irgendwie Sachen illegalisiert und bevor man irgendwie versucht, diese Rechte durchzusetzen, schafft doch einfach, man sollte einfach spannende, interessante, coole Angebote schaffen, die leicht zu kriegen sind, wo es relativ wenig Probleme gibt, um sie zu bezahlen.
Ja.
Zum Beispiel lieferheld.de.
Ja.
Nein, simple Sache.
Ja, kenn ich.
Awesome.
Ja.
Du kannst damit mit allem, was du brauchst, und die liefern dir Essen.
Ja.
Ich weiß. Aber warum? Warum in Herrgotts Namen geht es nicht so einfach, dass ich ein Lied kaufe?
Es geht so einfach.
Also iTunes ist für mich nicht
okay, einfach. Okay, es geht vielleicht für dich. Aber wenn ich jetzt meine Sachen in den App Store.
Warum kann ich nicht so Serien gucken? Warum kann ich Filme nicht so gucken?
Das ist.
Warum kann ich Bücher nicht so.
Es geht nicht,
verstehst du?
Ich bin total bei dir. Ich trage diesen Kampf auch nach außen hin und ich finde, du hast absolut recht. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn das hat nichts mit dem Urheberrecht zu tun. Weil in dem Moment, in dem ich das Urheberrecht abschaffen würde oder massiv schwächen würde, würde es dazu führen, dass ich dazu übergehen könnte und sage, ich nehme diesen einfach funktionierenden Weg App Store. Und bei iTunes kannst du übrigens leicht einen Account einrichten, indem du zu einem Laden gehst und dir so eine iTunes-Karte kaufst. Da gibt es so ein kleines Kärtchen.
Dafür muss ich in den Laden gehen.
Die kann man auch online bestellen. Man kann übrigens auch sehr gut per Konto abbuchen.
Das ist tatsächlich ein tolles Organ.
Man kann auch per, man kann auch bei Klick
in. Sagt er mir, ich soll in den Laden gehen. Das ist doch exakt mein Problem.
In den Laden.
Also ich hatte jahrelang. Du hast doch bestimmt. Hast du eine Kreditkarte?
Gut, ich mag Musik nicht so gerne.
Nee, mit Click and Buy
kann man bei iTunes kaufen.
Ja. Ganz kurz,
geht Max, mit Konto abbuchen.
Okay, ich mache morgen einen ordentlichen Account bei iTunes.
Chat. Ja, ich will jetzt mal den Chat einbinden, weil der Chat nämlich hier sinnvolle Sachen sagt. Sofakissen sagt nämlich zu deiner Argumentation.
Yeah.
Die App kann man sich jetzt schon raubkopieren, Ausrufezeichen, aber tut halt keiner, oh fucking wonder.
Doch, das wundert
und man kann sie auch einfach nehmen und runterladen und beliebig nach Belieben kopieren. Das ist also einerseits ist sozusagen das, was du dort sozusagen als Möglichkeit einer Post-Urheberrechtszeit halt anprangerst, ist längst der Fall. Und Ralf sagt etwas sehr, sehr Schönes. Genau das machen doch die Samba-Brüder schon seit Jahren und niemand hält sie davon ab, weil nämlich tatsächlich, und das ist eine interessante Überlegung, also das sagt, führt er hier nicht weiter aus, aber im Grunde genommen, was ja nicht geschützt ist, niemals geschützt wird, war und niemals geschützt sein wird, sind Ideen. Ne?
Doch,
Ideen,
Patentrecht.
Nee, Patent ist noch was anderes. Patent sind nicht nur Ideen, sondern Patent sind konkrete Umsetzungsverfahren.
Nicht nur, teilweise, also im amerikanischen Patentrecht ist es auch die Idee, dass ich ja Brot bräunen könnte, ist patentwürdig.
Nee, aber schon der konkrete Weg, wie das funktioniert.
Mechanismus zum Bräunen, oder.
Ja, genau, ein Mechanismus,
indem man es aufwärmt.
Nein, es muss schon ein konkreter Mechanismus sein. Es muss immer ein konkreter. Nein, du kannst keine Idee.
Ich kenne amerikanisches Patentrecht. In Amerika ist Toasten patentiert.
Ja, natürlich, aber ein spezielles Verfahren ist patentiert. Patentrecht ist nur Verfahrenspatentierung.
Im deutschen Patentrecht ja, im amerikanischen Patentrecht nicht.
Im amerikanischen
Patentrecht kannst du alles patentieren.
In Australien auch, da hat einer das Rad patentiert.
Das ist überhaupt gar kein
Rad.
Das Rad.
Das Rad ist aber auch schon.
Ich merke, zum Beispiel
ein Geschäftsmodell. Kannst du da auch ein Geschäftsmodell? Kannst du auch ein Geschäftsmodell?
Kannst du auch Betrugsmodell. Es ist auch Patent-Trolling ist patentiert. Patent-Trolling. Also Patente nur abzuschließen, um dann nachher andere Firmen damit zu erpressen, ist ein patentiertes Verfahren.
Kann ich dann auch Furzen patentieren?
Selbstverständlich.
Und dann
das ist also bisher
ohne mir Lizenzgebühren zu
zahlen? Im aktuellen, ja.
Kannst du versuchen, wenn du,
wenn du beweisen kannst, im Augenblick ist es bisher ist es noch
das
so,
ist der Prior dass Art dann
gibt's halt, dieses ne? Prior Art, aber das ist gerade abgeschafft worden.
Ach so, okay.
Das ist jetzt First Comes First. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist Furzen schon patentiert, mit anderen Worten.
Garantiert.
Luft ablassen zur Erleichterung der Körperfunktion oder weiß der Teufel was. Ich meine, kann man ja irgendwie relativ einfach beschreiben. Aber es ist wirklich nach amerikanischen, wenn man das macht, dann landet man im totalen Wahnsinn. Das ist, also ja, man kann natürlich probieren, auch die Samba-Brüder wegzu urheberrechten.
Okay, also, sagen wir mal so, dann also zumindest die Samba-Brüder könnten wahrscheinlich in Amerika gar nicht existieren, weil tatsächlich dort alles, was die dort machen würden, schon
überwacht. Weiß ich nicht, stecke ich nicht tief genug drin in der Thematik, um das jetzt vernünftig einschätzen zu können.
Also mit anderen Worten, haben wir die Samba-Brüder nur im Arsch, weil wir kein vernünftiges Patentrecht haben?
Kein das könnte man im schlimmsten Fall so sagen. Und aber man
ich
muss
will,
doch
ich will, so, ich will
das, das das eine
das ein andere, Paralleluniversum.
Das andere Problem ist, was war jetzt hier, was war der erste Vorwurf mit dem, dass es das ja schon alles gibt. Also es ist schon möglich, meine Apps zu kopieren und dafür nicht zu bezahlen. Und es gibt diese Hackerlicious und weiß der Teufel was, wie die alle heißen, diese entsprechenden Dienste. Die funktionieren in erster Linie deswegen nicht, weil sie furchtbar unbequem sind, aber unbequem sind sie auch deswegen, weil es nicht wirklich gut möglich ist, sie zu professionalisieren. Und diese, wenn in dem
ich
Moment...
Ich würde gern rauchen.
Das geht das, nicht. Das können wir gleich, kannst du gleich.
Wir müssen jetzt sowieso bald hier zum Ende kommen.
Genau, aber ich will noch zu The Bird hier Burger essen. Und kannst du nicht mit, weil du Vegetarierin bist, tut mir leid. Und das ist...
Wie sehr er das genießt, ne? Das ist schlimm.
Ja, aber hin und wieder muss ich es auch mal genießen.
Yellow Burger. Und bei Kreuzburger gibt es echt geile vegetarische
Yellow Burger. Burger
Kreuzburger ist echt eklig, finde ich.
Was ist mit dir los?
Kreuzburger mag ich auch nicht. Hier, Yellow der Burger, ist das der awesome. Hier in der Wiener Straße?
Das ist in der Wiener Straße, ja.
Der ist echt gut. Also das muss ich wirklich sagen.
Der hat kein Fleisch, deswegen finde ich nicht.
Das ist aber das sind doch, das sind wirklich gute Burger, obwohl sie kein Fleisch haben. Das ist gut. Und was ich ja nur empfehlen kann, das Lucky League, da waren wir in Dianas Geburtstag wieder. Das ist ja so ein veganes Restaurant in der Kollwitzstraße.
Warst du bei Berlin Burger International?
Fucking geil. Nee, war ich nie, aber es
ist. Das ist sehr geil. Sehr geiler Burger. Aber, nur,
aber ja. ich möchte mal kurz zusammenfassen, also bei der Urheberrechtsgedöns.
Gut.
Bin ja fast eingepennt beim Streiten zwischen euch.
Oh, sorry, ja. Ja.
Ist ja kein Ding, aber mach ruhig. Man merkt halt, dass es halt total verfahren, die Situation, ne?
Ja.
Vielleicht kann ein Krieg das beenden.
Ja, ich bin ja auch.
Endlich mal jemand, der mit vernünftiger Lösung kommt.
Einfach mal konstruktive Vorschläge. Wir brauchen einen Krieg. Krieg.
Das ist die einzige Lösung.
Ja. Krieg. Ja, gut, machen wir beim nächsten Mal wieder Krieg.
Okay.
Kannst ja noch eine Facebook-Seite aufmachen, dann kriegen wir schon.
Gut, also ja, wollen wir noch mal ganz kurz, also es gab die Tatorte, die 102 Piraten und die 51 CCC-Mitglieder, das sind so die Fronten, an denen sich gerade diese Sache entzündet irgendwie und noch eine Sache vielleicht noch mal so ganz am Schluss, die Stuttgarter Zeitung hat mich jetzt tatsächlich zitiert mit meiner Radikalhaltung und es wurde irgendwie der Extremist Michael Seemann oder sowas irgendwie, in Stuttgart bin ich jetzt offiziell als Extremist bekannt. Das wollte ich mal so ganz kurz sagen. Und ich bin ein bisschen stolz drauf.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Ja, ich finde einen bewaffneten Arm oder einen militanten Arm irgendwie der MS-Pro-Bewegung, das könnte dem Ganzen auch wirklich schaden. Insofern ich Anwärter auf, also wer alles, was eine Waffe halten kann, ist bei mir irgendwie willkommen.
Das ist doch eine schöne Konklusion. Genau.
Und
Conclusio.
Ich sag mal so, ich versuche das zu sein, was ja, für die Piraten zu sein, was sozusagen die Bolschewiki zu der SPD war.
Okay.
Ja.
Okay.
Und
nee, ich finde das ja witzig, weil du natürlich das ist einfach auch ein Teil des Piratendiskurses, dass wir eben auch uns daran auch abarbeiten in irgendwelche Richtungen. Und uns damit auch auseinandersetzen. Ne? Wir haben auch Leute, jetzt habe ich eine gehabt, die hat mich damit geistigem Eigentum, also wir haben halt auch Leute bei den Piraten, die total an geistiges Eigentum glauben. Ja? Also das ist,
also, sind halt Leute, Max die... Max hätte aber einen Platz bei euch.
Also es ist natürlich die Minderheit, ja. Aber wir haben jetzt auch, wir haben auch BUFO-Kandidaten, also Kandidaten für den Bundesvorstand, die an geistiges Eigentum glauben und die auch der Meinung sind, dass man das irgendwie lösen muss und gedönt und so. Das passiert, ja.
Gut.
Also das ist halt, das Wichtige ist halt, dass man irgendwie einen echten Diskurs führt, ja. Also wo man wirklich diskutiert, wo man echte Argumente austauscht und wo man auch zum Kern vorstößt. Auch wenn wir selber jetzt bei der Urheberrechtsdebatte ja immer mal wieder vom Kern weggeflutscht sind. Ne?
Das ist ja auch das Interessante eigentlich, dass jetzt gerade, ich habe das Gefühl, dass gerade erst der wirkliche große, auch breite gesellschaftliche Diskurs um das Urheberrecht überhaupt gerade erst anfängt.
Das stimmt, ja.
Und das ist irgendwie, und das finde ich gerade das Spannende.
Die Netzsperren haben wir, damit sind wir durch.
Und im Grunde genommen, finde ich, war auch ACTA da auch so ein Turning Point, also ja. Die ACTA-Proteste, weil, und das hatte ich damals auch getwittert, im Grunde genommen, es stimmt, die Kritiker der Kritiker von ACTA haben ja gesagt irgendwie, was wollt ihr eigentlich, was regt ihr euch auf? Es wird ja eigentlich nur das, was in Deutschland schon längst Gesetz ist, irgendwie versucht auf der Welt irgendwie anzuwenden. Ja?
Möglichst unschwammig.
Genau. Und das war so.
Möglichst schwammig so.
Oder möglichst schwammig. Ja, und im Grunde genommen stimmt das ja auch. Das kann man eigentlich gar nicht widersprechen. Der Punkt ist ja der, dass tatsächlich wir mit diesem Status quo, den wir hier in Deutschland haben, ja schon unzufrieden sind. Das heißt mit anderen Worten, eigentlich ist das, wann wir nicht nur eben aufgerufen, ACTA abzulehnen, sondern in dem Moment eigentlich auch schon aufgerufen, eine andere Position oder diesen Diskurs zu beginnen. Was wollen wir denn eigentlich? Wie wollen wir denn das Urheberrecht verändern? Oder was wollen wir von einem veränderten Urheberrecht? Und sogar du, Max, bist ja auch dafür, irgendwie das Urheberrecht zumindest anzupassen. In
sogar ich gelte schon als Urheberrechts-Hardliner, weil ich sage, ja, ich finde das Urheberrecht nicht pauschal
scheiße. Du bist ja rechts von Steffen Regner. Also,
also Diekmann würde sagen, Moment mal, junger Sportsfreund, genau. zurück. So viele Rechte wollen wir gar nicht.
Ja, ja, schon klar. Also sogar so Hardliner wie 343
ja.
aber auf jeden Fall, das ist halt gerade der spannende Prozess, dass halt gerade irgendwie diese Diskussion geführt wird. Und ich finde, es wäre ein Fehler, sie zu führen, ohne dass diese Position repräsentiert wird, das Urheberrecht komplett abzuschaffen. Und deswegen bin ich auf dieser Position und bin auch stolz darauf.
Wir sollten mal The True Millhouse
sehen.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich würde den auch gerne dabei haben. Mal irgendwann, ja.
Okay, also ich finde Urheber in Ordnung. Wenn sie nicht das Internet
meine kaputt besten machen Freunde wollen.
Einige meiner besten Freunde sind Urheber.
Ich bin selber Urheber und ich bin sogar bei der Content-Industrie unter Vertrag, aber ich werde mich trotzdem bis ans Ende aller Tage dafür einsetzen, dass sie Raubmordkopierer nicht wie Raubmörder behandeln.
Max Winde ist der Martin Luther des Urheberrechts, sagt Bosch.
Was ist das für ein dämlicher Satz?
Also Max hat den auch nicht so richtig verstanden.
Max tritt der CDU bei, wurde auch gefragt.
Ja, warum? Naja, egal.
Siehst du, gut. Du bist jetzt voll raus.
Gut, aber wir wollen jetzt Max nicht länger von seinem Burger abhalten. Genau. Und deswegen.
Ansonsten wäre ich ja noch schlechter, würde ich noch darum kriege ich nämlich schlechte Laune, weil ich keinen Burger hatte bisher.
Genau.
Okay.
Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wir danken natürlich auch Julia für ihre Anwesenheit hier bei uns.
Auch so ein bisschen, auch so kriegst du aus. Vielen Dank dafür.
War eine schöne Sendung.
Genau.
Ja,
bis
schön
zum nächsten
hier zu sein.
Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.